Just quiet quickly, please.
Gebt uns ein B, wie blinde Begeisterung für Leipzig.
B!
Hören wir ein I für Integrität, wie man sie sonst nur bei der FIFA und im IOC kennt.
I!
Und geht da auch noch ein G für Grassroots-Sportarten, die wir völlig ignorieren?
G!
Und was heißt das jetzt?
B-I-G! B-I-G! B-I-G!
Dazu noch die bewährt katastrophale Tonqualität, immer die gleichen Stimmen und der verzweifelte Versuch, mit einigen wenigen längst zurückliegenden Stargästen unserem ohnehin schon sehr niedrigen Anspruch gerecht zu werden.
Hallo, hier ist die Laura Siegemund.
Ja, hallo, da ist Andy Herzog.
Hi, hier ist Christian Ehoff.
Hallo, das ist Victoria Redensburg.
Guten Morgen, Matthias Hegtemir.
Die Big Show von Sportradio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergl und der Welt. Jetzt.
Big Show 542, Sportradio 360. Ja, auch heute der kleine, aber feine Hinweis. Man kann, man soll, man darf uns unterstützen. Letzte Woche der Aufruf hat gefruchtet. Vier, in Zahlen vier. Hörer haben gesagt, ja, okay, ich trage etwas bei. Und Hörerinnen, wohlgemerkt, freut uns sehr. Können gerne ein bisschen mehr werden und sein. Ein paar gibt's ja schon. Steilpass@sportradio360. Da gibt es die Informationen, wer uns unterstützen möchte. Gerne mit Dauerauftrag, ganz kleiner Betrag pro Monat, weil es fallen ja doch ein paar Kosten an. Was haben wir heute vor? Es geht mit einem Fußballblock los, wie immer, mit zwei Fußballblöcken, um genau zu sein. Thomas Wagner, der auch zu Adelboden noch ein Wort verliert, Rolf Fuhrmann und Stefan Hempel. Nicht nur zweite Liga, sondern auch Erinnerungen an eine legendäre, wenn auch nur kurzfristige Sky Show. Nach ungefähr 44 Minuten dann der große NFL-Block mit Nicolas Martin, mit Andreas Renner und mit Christian Schimmel. Nach einer Stunde und sieben Minuten geht's weiter mit dem Handball. Götzi, also Markus Götz und Uwe Semro zu den deutschen Chancen bei der Handball-Europameisterschaft. Nach etwas mehr als eineinhalb Stunden dann die Power-Rankings, die deutschsprachigen mit Producer Junior und mit mir. Nach 1.50 dann der Motorsport-Block mit Stefan The Voice Heinrich. Nach 2 Stunden 6 haben wir Tom Heberlein vom SED, großer Skiblog. Wir sprechen über Schladming, über Adelboden, über Wenger. Nach 2.27 dann Saskia Aleite mit dem Biathlon-Einschub. Nach 2 Stunden 45 ist der Anchorman wieder da zum wöchentlichen Rollenspiel. Nach 2.51 dann Heiko Olderb in Boston zur NHL. Nach 3 Stunden 14 geht's dann schließlich noch zum Tennis. Ja, Novak Djokovic ist das Thema des Tages. Gleich zwei Tennisteile mit Marcel Meinert und mit Oliver Fasnacht. Und bitte. Herrschaft, und also legen wir los mit der Big Show 542 in einer Runde, die es früher mal bei Sky so gegeben hat. Eigentlich fehlt nur einer. Es gab mal eine wirklich, ich fand sie echt geil. Ich fand eine ganz tolle Sendung. Samstag Live hieß es, Samstagabend. Und zum einen haben moderiert, immer im Wechsel, aber zum einen ein Pärchen waren Stefan Hempel. Grüß dich, Stefan. Guten Morgen.
Servus in die Runde.
Und der Partner vom Stefan war Rolf Fuhrmann. Servus, Rollo.
Moin, moin aus Hamburg.
Und ja, das andere Pärchen war fantastische Thomas Wagner. Thomas, guten Morgen. Warum ist dein Ex-Partner heute nicht am Start? Ich habe das ein bisschen übersehen.
Ganz ehrlich, du weißt doch, wie es ist. Man versucht ihn immer zu bekommen. Er ist eine kleine Diva. Leo hat heute Morgen wahrscheinlich irgendwie, ich weiß es nicht, was da los ist. Vielleicht ist er beim Friseur, vielleicht spielt er Eishockey, vielleicht ist er bei der Maniküre. Ich weiß es nicht, wo er ist.
Aber schön,
dass vielleicht Angst.
Auch Angst, auch das ist eine Möglichkeit. Warum es dieses Format nicht mehr gibt? Ja doch, fangen wir gleich mal an. Stefan, also das Format fand ich wirklich toll und fand ich schön. Wie war denn der, oder wie war das Feeling für euch? Wie war der Aufwand dafür? Ist, glaube ich, meine Frage, weil die Sendung ist, glaube ich, sehr lang gegangen. Und du musstest da natürlich auch spontan sein, fand ich. Ihr musstet gut miteinander auskommen. Die besten Erinnerungen an dieses Format sind welche?
Ja, ich im Nachgang muss man sagen, war die Sendung ein bisschen zu lang. Vielleicht ein bisschen kürzer hätte es auch getan, war aber auf jeden Fall ein sehr, ja, kurioses, experimentelles Projekt, das es so, glaube ich, noch nicht gegeben hat. Ich glaube, Veggie hatte ja bei RTL zuletzt auch so eine Kulisse, ja, auch mit ein bisschen Bar und Band womöglich und so und Gästen, und da konnte halt alles passieren in dieser Sendung. Da war aber auch einige in der Liga, die dem Ganzen so ein bisschen skeptisch gegenüber waren. Die hat man dann auch nicht bekommen, aber viele haben das auch echt gefeiert. Und du konntest halt einfach abends dann teilweise in Mannschaftsbusse schalten und telefonieren, wenn der SC Freiburg gerade nach dem Auswärtssieg in Wolfsburg auf der Heimreise war und du mit dem Doppeltorschützen auf der Rückbank dann telefonieren konntest. Das war schon irre, legendäre Waschmaschine mit diesem Ball. Also klar, also die Vorbereitung, es hat sich immer relativ viel angefühlt im Vorfeld und dann musstest du ja on the fly eigentlich alles machen, so wie es irgendwie passiert. Du hattest zwar ein bisschen so ein Konstrukt im Kopf, aber die 3 Stunden, die sind einfach an dir vorübergegangen, war sehr anarchistisch und also ich habe die Zeit genossen. Schade, dass es dann nicht mehr gab. Vielleicht man hätte es ein bisschen glätten können, was die Zeit angeht. Aber ich glaube auch viele Leute, die das echt auch vermisst haben, dann nachdem es nicht mehr gab.
Da war wie bei Hempel unterm Sofa, ne?
Ja. So war es aber, Rollo. Der Sendeplatz natürlich schwierig, oder? Samstagabend.
Nee, der Sendeplatz war eigentlich ganz gut, so wie Stefan sagte. Es war nur zu lang. Also ich denke, so von 21 bis 23 Uhr, also bis auch zum aktuellen Sportstudio, hätte es total gereicht. Es war, fand ich, sehr unterhaltsam, sehr spontan, also auch kreativ. Der Aufwand, da hast du gefragt, war natürlich richtig groß. Aber ich habe auch nicht verstanden, warum man das nach so kurzer Zeit dann abbricht, weil das Bedürfnis danach und gerade für Streaming doch relativ groß ist. Und man sieht ja heute läuft ohne Streaming gar nichts mehr. Und insofern finde ich es ausgesprochen schade. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, ich glaube vielen Leuten auch. Und irgendwie fehlt da auch Samstag was. Und ich muss sagen, das normale Programm mit Carmen Nebel und Co. und so weiter. Also das reißt mich nicht vom Hocker. Ein bisschen mehr Fußball hätte ich mir gewünscht. Heute wäre das natürlich etwas anderes in diesen Pandemiezeiten, wie das dann gelaufen wäre mit den ganzen Geisterspielen und so weiter und so fort. Also Diskussionsstoff hätten wir genug gehabt, oder?
Also ich muss sagen, ich finde, wir waren tatsächlich mit dieser Sendung fast so ein Stück weit der Zeit voraus. Also es ist interessant, was Stefan auch gesagt hat. Es versuchen ja viele auch so ein bisschen was anderes zu machen mal im Fernsehen, was ich im Bereich Fußball schwierig finde, weil es ist irgendwie alles schon mal gemacht worden. Aber das war wirklich nochmal was Neues. Alleine da, ich meine, irgendwann fing da irgendeiner an zu kochen. Irgendwann hast du Rotwein getrunken. Du hattest aber seriöse Sachen. Du hattest eine Pokalauslosung. Wie Stefan gesagt hat, du hast irgendwo hingeschaltet. Dann das mit der Waschmaschine. Leute haben angerufen. Es war einfach geil, weil es echt ein bisschen anders war. Klar, schwieriger Sendeplatz, weil du gegen eine Show am Samstagabend ankämpfen musst zum Beispiel, aber die Zahlen waren hinten raus auch gut. Ich finde auch, man hätte ein bisschen mehr Geduld haben müssen und ich finde, es war auch gut. Alle 2 Wochen wurde abgewechselt, dass hier Stefan und Rollo als Pärchen, Leo und ich. Und der Ursprung vom Ganzen, ich weiß gar nicht, ob du das weißt.
Doch, ja, lass mich erraten, das war vor dem Wembley-Finale Champions League, oder?
Ganz genau, da gab es Mittwoch einen Anruf für Rollo und mich aus der Sendezentrale. Wir müssen den ganzen Tag für dieses Spiel vorbereiten. Ja. Road to Wembley. Und wir haben von 13 Uhr bis 18 Uhr gesendet, also 5 Stunden durch. Nach 3 Positionen flog der Sendeplan schon weg. Wir hatten natürlich keine Werbung verkauft, weil das erst kurzfristig reinkam von unserem damaligen Chef. Rollo und ich sind während der Sendung live auf die Toilette gegangen, weil es gab keine Werbebreaks. Und wir hatten Beckenbauer da, wir hatten Schalte zu Möller, wir waren, also das war Wahnsinn und das hat denen so gut gefallen, dass daraus dann letztlich die Idee entstanden ist.
Eine Anekdote noch von mir, weil das war echt lustig, wir hatten ja auch Musik-Acts in dieser Sendung, ja. Also die Münchner Freiheit hat da ohne dich mal performt, aber es war, glaube ich, korrigiert mich, Mel B war da, oder?
Oh, was?
Die dachten, das war ganz lustig, als diese da wurde von uns, von unserem Haus der Anfrage gestellt und dann dachte das Management von ihr irgendwie, Samstagabend Deutschland, ne, so, das ist Wetten, das große, da geht die auf jeden Fall hin und so. Und plötzlich ist die da tatsächlich aufgetreten, ja, und dann bei uns da in diesem Wohnzimmer, ey, völlig irre und alle haben Bauklötze gestaunt, dass Mel B jetzt da auf der Bühne steht, so ungefähr. Also es war schon sehr, sehr amüsant, ja, sehr lustig.
Ja. Schade, irgendwo. Ich hab's wirklich sehr, sehr gerne mir angeschaut. Jetzt, bevor wir zum Fußball kommen, natürlich wollen wir über den Start der zweiten Bundesliga sprechen und vielleicht auch ein bisschen über die erste Bundesliga. Aber vergangene Woche, Thomas, Stefan Hempel war übers Wochenende auch mit was anderem beschäftigt. Vielleicht kommen wir dazu auch gleich. Stefan hat den ATP Cup unter anderem mitgenommen. Aber Thomas, du warst in Adelboden und ich glaube, das ist ein bisschen falsch verstanden worden da draußen, um es mal vorsichtig zu sagen.
Ja, ich möchte es einfach dabei bewenden lassen. Du hast mich letzte Woche gefragt, was ich mache am Wochenende. Und dann habe ich gesagt, ich bin in Adelboden und nehme meine Tochter damit, um es ganz klar zu sagen, ich habe da eine Moderation gemacht für einen Sponsor, für den ich häufiger was mache. Da hat sich dann jemand bemüßigt gefühlt zu sagen, ich würde da Urlaub machen im Hochinzidenzgebiet, weil wir vorher das Thema hatten, müssen Fußballprofis während einer 10-tägigen Pause auf die Malediven fliegen. Es ging mir um Flugreisen. Ich habe auch nicht gesagt, dass man sich woanders nicht anstecken kann. Aber wenn dann der Eindruck erweckt wird, ich wäre im Urlaub gewesen, obwohl ich beim Arbeiten war, dann finde ich das nicht korrekt und schön, dass man das hier nochmal klarstellen kann.
Ja, und eine Sache noch. Du hast dich in Manuel Feller verliebt, sportlich gesehen. Anders.
Absolut.
Schon, oder? Das ist so ein geiler Typ.
Aber das schon länger. Ich finde, es gibt keinen, der diesen Hasardeur am Hang macht wie Manuel Feller. Also wie der da runterfährt und immer als wenn es keinen Morgen gibt. Und ich glaube, wenn der selbst in den zweiten Durchgang gehen würde mit 1,50 Vorsprung, ja, der würde trotzdem fahren, als wenn der Leibhaftige hinter ihm wäre. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Schlusshang da, dieser Kuni-Bergli, das ist natürlich schon Wahnsinn. Und ja, Feller gehören, also ich habe ja eh ein ganz großes Herz für Felix Austria, aber Feller hat da auch seinen Platz auf jeden Fall.
Jetzt Moment, Stefan hat auch ein ganz großes Herz für Felix Austria. Ich weiß, das betrifft vor allen Dingen Thomas Muster, Stefan. Aber wie schaut's mit dem Skisport aus?
Oh. Also ich bin selbst begeisterter Skifahrer, aber da bin ich dann eher patriotisch veranlagt und freue mich über jeden deutschen Sieg. Also da ist Österreich so gut aufgestellt, da muss man ihnen keinen Support liefern. Ja? Also so im Tennisbereich kommen sie ja immer so ein bisschen aus der Außenseiterrolle. Ja? Das hat nichts mit den Landschaften zu tun, mit den Bergen. Ja? Das ist so eine andere romantische Geschichte, aber ich mag immer so ein bisschen die romantischen Geschichten, wenn man eigentlich Ländern nichts zutraut, die dann richtig gut sind, aber wenn man mit Bergen so gesegnet ist wie die Österreicher, dann sitze ich daheim auf der Couch und freue mich über jeden Weltcup-Erfolg. Also ja, sehe ich die Deutschen dann eher schon wieder in der Außenseiterrolle, weil wir ja da nicht so gut bestückt sind.
Und wenn wir sind ein bisschen mal,
bitte?
Wir sind ein bisschen dürr.
Möse, genau, und also Zugspitze und so, und dann war's es, ja, also kommt nicht mehr viel, und wenn wir dann in Kitzbühel triumphieren, das gefällt mir wiederum sehr gut, weil das den Österreichern ja dann nicht so gut im Magen liegt.
Dresden und Ferstl, herrlich.
Naja, Dresden und Ferstl, aber eben auch Lena Dürr, Roller spricht's ja an, vierter und dritter Platz, wir werden sie in dieser Woche berücksichtigen in den Power Rankings. Ja, Rollo, apropos, der FC St. Pauli beginnt die Rückrunde der zweiten Bundesliga damit nicht nur, dass sie die Tabelle anführen, sondern dass sie auch den Vertrag mit Timo Schulz verlängert haben. A, zu Recht. B, mich dünkt es manchmal, als ob das, ich weiß gar nicht, ob das nicht das allerbeste Zeichen wäre. Aber wie interpretierst du die Vertragsverlängerung von Timo Schulz?
Ja, das ist immer gefährlich. Ne? Fehlt bloß auch, dass er Trainer des Jahres wird. Zumindest in der zweiten Liga. Dann wird's richtig gefährlich. Ne? Nein, aber A, finde ich richtig, was soll man auch anderes machen? St. Pauli hatte doch namhafte Abgänge, die jetzt woanders aber nicht so zünden. Mamouche und Salazar. Aber also ich finde, Timo Schulz hat eigentlich eine spielerisch auch sehr gute Mannschaft geformt, ne? Und das muss man ihm lassen. Und es sind ja auch noch ein paar Edelsteine verletzt gewesen. Also wenn sie es ernst nehmen und nicht so wie im letzten Spiel gegen Kiel oder in Kiel, dann haben sie eine gute Chance, da hochzukommen. Ob das nun für St. Pauli gut ist, das weiß ich nicht. St. Pauli ist eigentlich in jeder Liga ein Zugpferd und auch gut. Aber nein, Timo Schulz hat sehr gute Arbeit geleistet und St. Pauli spielt auch gut, was ich ja die letzten Jahre also nicht so feststellen konnte. Ich habe mich auch oft geärgert, aber ihr wisst ja, wenn man Mitglied eines Vereins ist, dann und nach dummen Spielen oder so, dann schreit man, oh Kacke, das ist ja, ich habe keine Lust mehr, so einen blöden Fußball zu sehen. Aber das konnte ich in letzter Zeit nicht mehr sagen. Und es freut mich einfach. Ne? Also ich bin happy, dass die Mannschaft sich so gefangen hat vom Abstiegsaspiranten zum vielleicht Aufstiegsfavoriten. Aber ich will da nicht von reden, selbst wenn sie nicht aufsteigen. St. Pauli Fußball, ich glaube, da werden mir die anderen beiden zustimmen, macht einfach tatsächlich wieder Spaß. Mal sehen, wie lange das anhält.
Ja, Stefan, warum? Mit Ausnahme natürlich des großen Guido Burgstaller. Wir in Österreich sagen ja Guido zu ihm, aber mit Ausnahme von Burgstaller, warum führt St. Pauli die Tabelle an in der zweiten Liga?
Weil die anderen auch ein bisschen schwächeln, muss ich ehrlich sagen. Ich sehe St. Pauli nicht ganz so gut wie viele. Klar, das kann man wieder gucken. Also wirklich Spiele, die einen klaren Plan vom Trainer mitbringen. Das ist wirklich individuelle Klasse auch drin. Trotzdem sehe ich die noch nicht als den Aufstiegsfavoriten, auch wenn es in der Tabelle so ein bisschen danach aussieht. Ich glaube, dass andere noch aufholen werden, weil je länger die Saison dauert, desto mehr akklimatisieren sich dann auch so die Big Names. Aber trotzdem ist es eine unheimlich, also ich habe mit St. Pauli gar nichts am Hut, muss ich dazu sagen. Ja, also aber ich bin wirklich sehr sympathisch. Ja? Also Timo Schulz ist halt eine glatte Eins und da meine ich gar nicht den Fußballtrainer Timo Schulz, sondern einfach den Menschen. Ja, und da haben sie einen Glücksgriff getan und haben echt die Geduld bewahrt. Das finde ich bemerkenswert. Dafür ist ja Bornemann auch ein bisschen bekannt. In Nürnberg hätte ich mir was anderes gewünscht. In St. Pauli hat er das jetzt richtig gemacht. Da ist er mit seinem Freund Kölner fast durchs Feuer gegangen, der Kollege Bornemann in Nürnberg, wo eigentlich schon drei Entlassungen hätten vorher passieren müssen, nachdem er sich in der Bundesliga hat abschlachten lassen, in Dortmund und Leipzig und so weiter. Egal, anderes Thema, weit zurück. St. Pauli hat wirklich, auch wie der Rollo sagt, und das war für mich sehr überraschend, Mamouche und Salazar gut kompensiert, paar clevere Transfers mit dabei, Guido Burgstaller, den ich wirklich auch schätze und lange gut kenne, ist für mich ein Fußballwunder, weil der war schon zweimal vor seinem Karriereende, der war schon raus, als nämlich Möckel und Bade ihn damals nach Nürnberg geholt haben, war der vereinslos, das darf man nicht vergessen. Danach hat er sogar nochmal Nationalmannschaft gespielt, ja, und immer wieder Verletzungen, also was in dem seinem Körper noch drin steckt, das ist unglaublich und er ist für die Mannschaft so wertvoll, für die Kabine, sagt der Coach auch immer wieder, ja, als der dann in Quarantäne war und so, hat Burgstaller mit angepackt und so. Ich glaube, wenn du mit dem in der Mannschaft spielst, dann fühlst du dich auch 10% stärker. Also für mich ist der Burgstaller-Faktor, und dann sind wir wieder bei den Österreichern, Jens, das würde ich natürlich auch sehr freuen, enorm bei St. Pauli. Wobei ich sage, wenn die am Ende dann Vierter, Fünfter werden oder so, und Rollo hat schon gesagt, das ist auch ein Riesenerfolg. Ich sehe sie da noch nicht jetzt so, weil viele sagen, St. Pauli steigt auf jeden Fall auf. Also da bin ich nicht weit davon entfernt, aber auf jeden Fall vorsichtig.
Aber was wir natürlich lernen ist, dass alles Entscheidende im deutschen Fußball natürlich immer aus Nürnberg kommt. Es ist einfach die Kreisstätte Deutschlands. Aber man muss schon mal sagen, ich bin ja nun als HSV-Fan und Mitglied wirklich nicht im Verdacht, St. Pauli-Fan zu sein. Rollo und ich, wir haben uns immer auch ein bisschen gefrotzelt. Ich habe das Derby eigentlich früh immer gerne gesehen. Jetzt haben wir in letzter Zeit zu schlecht abgeschnitten. Und es wäre natürlich schon irgendwie bitter, wenn der HSV in der zweiten Liga bleibt und St. Pauli aufsteigt. Das wäre dann wirklich eine Ohrfeige. Aber man muss ganz klar festhalten, dass die überragend arbeiten bei St. Pauli. Bornemann hat die Ruhe, die Stefan gerade angesprochen hat. Das kann auch in andere Richtungen ganz runtergehen. Wenn du siehst, dass letztes Jahr rund um Weihnachten Schulz eigentlich mit einem gewürdeten 1-1 in Würzburg seinen Job behalten hat, das ist ja Wahnsinn, was die spielen. Ich finde, Timo Schulz, obwohl er ja wirklich die braun-weiße DNA eingebrannt hat, ausnehmend sympathisch. Ein total entspannter, reflektierter Typ, der sich auch nicht zu so billigen Aussagen hinreißen lässt. Das gefällt mir richtig gut. Und ansonsten musst du natürlich sagen, dass St. Pauli eigentlich so ein bisschen das Phänomen ist, wie manchmal eine Saison laufen kann. Du erwartest eigentlich gar nichts. Spieler, Leistungsexplosion, Paccarada, der ist jahrelang, Entschuldigung, dass ich das sage, auf der linken Seite mehr schlecht als recht durch die Liga gestolpert in Sandhausen. Der spielt einen Fußball, das ist Wahnsinn. Und dann zünden auch die neuen Leute. Kieré ist eh ein richtig guter Mann. Ein Hartl, der ist dann da. Burgstaller ist ein Phänomen. Keine Einzelqualität berechtigt eigentlich dazu, dass der so gut spielt. Und der spielt einfach gut. Die gewinnen dann auch Spiele, wo es echt eigentlich mal schlecht läuft. Mit dem ersten Torschuss machen sie dann das Ding. Das ist eigentlich eine Saison, die ist wie gemalt. Wobei man auch sagen muss, in Kiel und Darmstadt haben sie jetzt zweimal die Hütte voll bekommen. Du fängst natürlich irgendwann in der Rückrunde an, auch mal zu denken. Weil diese Sache, sie haben keinen Druck. Das finde ich das stimmt nicht, weil jeder Spieler will dann irgendwann auch in der Bundesliga spielen. Aber klar ist, St. Pauli ist für mich mit Werder, das sind die beiden klaren Aufstiegsfavoriten. Werder allein wegen der Kohle und St. Pauli einfach wegen der hervorragenden Hinrunde.
Vergesst Schalke nicht, ne? Und im Übrigen wollte ich noch eins ergänzen. Timo Schulz kommt aus Edens, ist aus Triese, genauso wie ich. Also, wenn schon die Österreicher nicht so dominant im Fußball sind, die Ostfriesen reißen dann alles raus.
Ja, also Guido Burgstaller hat ja, glaube ich, von sich aus auch gesagt, dass er seine Karriere beendet und dass andere das machen sollen. Aber wenn ich sehe, dass teilweise, gut, gerade wenn Kalajdzic verletzt ist, ist Österreich natürlich von Arnautović dermaßen abhängig. Ich weiß schon, wir wollen über die zweite Liga sprechen, aber ich sinniere nur gerade so vor mich hin, dass Guido Burgstaller für das österreichische Team immer noch eine schöne Option wäre. Gibt's das noch Rolle, dass man sagt, ein Trainer, jetzt ist Timo Schulz ist ja in den höchsten, von euch allen dreien in den höchsten Tönen gelobt worden, aber dass ein Trainer wirklich ganz speziell zu St. Pauli passen muss, oder ist das auch schon ein bisschen mehr Folklore als sonst irgendwas?
Ja, es ist natürlich auch Folklore dabei, aber Timo Schulz hat einen ganz großen Vorteil. Er ist absolut authentisch und lässt sich auch nicht verbiegen, lässt sich auch nichts sagen. Das merkt man immer wieder in seinen O-Tönen auch. Also ich finde, er weiß ganz genau, dass das Gefahren drohen, und dass er redet auch nicht von Aufstieg. Ne? Also natürlich will das jeder, aber er weiß, das realistisch einzuschätzen. Und aber seine größte Stärke, ich sag's nochmal, er ist unfassbar authentisch, und das macht ihn auch letzten Endes so sympathisch, weil er dadurch auch glaubwürdig ist. Und ich glaube, das sind zwei ganz hohe Güter, wie man gerade gesehen hat, an Markus Anfang und Werder Bremen und die ganze Geschichte in Köln und so weiter. Also Glaubwürdigkeit, Authentizität, das sind ganz wichtige Güter, und da ist Timo Schulz ganz weit vorne, finde ich.
Wir pausieren mal kurz und dann sprechen wir über jene Vereine, die Thomas Wagner und Stefan Hempel näher am Herzen liegen, noch näher, möchte ich sagen, als der erste FC, nein, als der FC St. Pauli.
Hallo, hier ist Gerhard Samoff von Schalke 04 und ihr hört Sportradio 360.
Und wir sind zurück in der Big Show 542 mit Rolf Fuhrmann, mit Stefan Hempel, mit Thomas Wagner. Und wenn wir schon in Hamburg waren, Thomas, dann bleiben wir auch gleich dort. Der HSV wird ja schon am Freitagabend, morgen Abend, also 18.30 Uhr in Dresden antreten. Ich habe doch ein paar Spiele gesehen vom HSV. Im Moment ja auf Platz 3, und ich denke mal, da sind so viele Leute dabei, die ich gar nicht mehr kenne, aber ich weiß gar nicht, ob das was Schlechtes ist. Ist der HSV jetzt vielleicht mal endlich auf dem richtigen Weg mit den richtigen Spielern, nicht mit den namhaften Spielern, aber mit den richtigen Spielern den Aufstieg anzupeilen?
Also man muss ja sagen, dass sie in den ersten beiden Jahren hatten sie mit Köln und Stuttgart immer sehr große Konkurrenz. Also da war gefühlt ein Aufstiegsplatz, ein direkter frei. Letztes Jahr hätten sie es meiner Meinung nach schaffen müssen in einer qualitativ nicht besonders starken Liga, und dann noch jemand wie Terodde. Sie haben nachher, also spätestens nach dem 3-3 in Hannover war klar, das geht schon wieder so los wie in den Jahren zuvor. Haben dann auch echt letztes Jahr ein paar Mal Pech gehabt, das darf man noch nicht vergessen. In Hannover angebliche Abseitsstellungen, in Darmstadt gegen Darmstadt und Elber nicht bekommen. Also Sachen, die man in der Endphase der Bundesliga gesagt hat, oh, der HSV hat auch Glück bei Schiedsrichterentscheidungen. So, und jetzt ist ja alles anders. Jetzt hast du mit Werder und Schalke zwei Großgewichte, die teilweise im Etat bis zu 10 Millionen mehr Kohle haben als du. Du bist im vierten Jahr ein ganz normaler Zweitligist. Das muss man klar mal feststellen. Was mir gut gefällt ist, das kann Stefan vielleicht noch mehr beurteilen, weil er bei ganz vielen Spielen da dran ist, der Walter, den ich ja auch kritisch gesehen habe, weil ich fand, das war kein richtiger Sympathieträger. Ich finde, er hat sich ein bisschen weiterentwickelt, auch als Typ außen. Er sagt nicht nur, dass er junge Spieler bringt, sondern er bringt sie einfach. Also die Entwicklung von manchen Spielern ist wirklich Wahnsinn. Du kannst die HSV-Spiele richtig gut angucken. Das ist immer Spektakel. Das ist mir persönlich für meinen Blutdruck zu viel Spektakel. Ich finde auch, dass sie es manchmal übertreiben mit hinten diesem Torwart, Innenverteidiger, Aufbauspiel. Das war gerade gegen Schalke so zu sehen. Aber wie der ganze Verein, es ist auch relative Ruhe drin. Es sind junge Spieler. Im Fall Jatta steht der Verein ganz klar wie seit Jahren zusammen. Also vielleicht kann das auch mal Rollo sagen, der ja sehr kritisch immer meinen HSV verfolgt hat. Ich finde, es ist eine Klasse zu tief. Aber so wie sie es im Moment machen, finde ich, kannst du das sogar von außen als gut anerkennen. Die Frage ist nur, wie lange geht das noch gut? Weil wenn du nächstes Jahr wieder zweite Liga spielst und dieses Jahr bist du kein Aufstiegsfavorit, irgendwann wird es halt brutal schwer, mal wieder hochzukommen.
Stefan, du warst angesprochen. Du warst gefühlt sehr, sehr oft in Hamburg.
Ganz oft, ja. Tim Walter gut kennengelernt. Übrigens neben dem Platz eine glatte 1. würde ich mal sagen. Kollege Matuschka hat ihn jetzt neulich nach dem Schalke-Spiel auf der Heimreise getroffen im Flughafen. Gestern einen Termin gehabt mit Tusche und so, da hat er ein bisschen erzählt und so. Der spielt eine Rolle auch so an, auf der Bühne des HSV, ne? So Bizeps extrem angespannt, teilweise wirklich auch im absoluten Grenzbereich während des Spiels, was Kollegen angeht, habe ich nicht schöne Sachen gehört. Wirklich, also das ist nicht so ohne, und zwar nicht nur von einer Person, sondern auch mehreren, die da sagen, hey, da müsste der eigentlich noch ein bisschen runter vom Gas. Ansonsten tut er, glaube ich, aber als Figur im HSV unheimlich gut, weil er unheimlich viel Druck von der Mannschaft wegnimmt. Die können in Ruhe Ding machen und er steht da vorne und sagt, Freunde, wir machen so und so und nicht anders. Und es gibt diesen Plan und den ziehen wir durch. Der ist zwar nicht immer clever, der ist sehr attraktiv, wie Veggie auch zu Recht angesprochen hat. Die HSV-Spiele kannst du in der Regel immer gucken, aber, und die, da sind spannende Personale mit dabei, setzen auf junge Leute, super Entwicklung, weil die letzten Jahre haben gezeigt, dass du mit guten Transfers dann auch nicht unbedingt immer eine gute Mannschaft hast. Die haben sie jetzt, es ist, glaube ich, schon ein verschworener Haufen, aber, und da bin ich nicht so bei Veggie, ich finde es echt noch ein ganz fragiles Ding, weil das kann, also wenn die jetzt die nächsten drei verlieren, würde ich mich auch nicht wundern, weil gegen Schalke zum Beispiel, das war ein klarer Rückschritt. Da war Schalke 04 in der Situation, wo sie ganz viele personelle Sorgen hatten in der zweiten Halbzeit. Klar, die bessere Mannschaft, da der HSV mit ganz viel Glück den Punkt irgendwie gewonnen. Da war ein schnelles Tor am Anfang, das hat ihnen keine Sicherheit gegeben. Das war gefühlt ein Heimspiel für Schalke. Kann man natürlich wieder sagen, Schalke und Bremen operieren mit anderen Etats, ja, aber die waren in der Vorphase.
Hoppala, jetzt haben wir den Stefan verloren. Moment,
hat ja, macht ja. Der kommt doch bestimmt gleich wieder. Ne?
Ja, ja.
Also, aber ich kann ja vielleicht ein bisschen
ja, bitte, ergänzen. Bitte, ja.
Veggie hat mich ja auch angesprochen. Also der HSV, das größte Problem der letzten Jahre, es waren eigentlich zwei oder drei.
Ja, sorry.
Also, Stefan, Rollo hat ganz kurz übernommen. Ja. Wir haben dich noch gehört. Rollo, bitte.
Ja, also die finanziellen Probleme. Und da der Name Kühne, der immer noch eine Rolle spielt und so weiter, der über allem da irgendwie schwebt, dann dieses Trauma, immer Platz 4 zu belegen. Ich weiß nicht, ob das auch am Selbstbewusstsein des ganzen Vereins immer nagt. Und dann die Spiele, sie haben dann Spiele unentschieden gespielt oder verloren, die sie eigentlich hätten gewinnen müssen. Also es ist noch viel Validität da drin. Also ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob der HSV es schafft. Ich sage, er kann es schaffen. Aber das ist alles andere als sicher, ne? Ich meine, gut, St. Pauli sowieso, aber HSV auch. Ich sehe ihn eigentlich immer da oben, Veggie ja wahrscheinlich auch, aber es reicht jetzt die ganze Zeit immer nicht. Und das Problem wird sein, wenn das diesmal nicht gelingt oder so, wie das dann finanziell aussieht. Die Verbindlichkeiten sind sehr hoch und die Pandemie sorgt auch nicht dafür, dass sich da irgendwie schnell was ändert. Und was Kühne dann macht, weiß ich auch noch nicht. Also das ganze Gebilde ist sehr fragil. Ich bin mal sehr gespannt. Aber als Hamburger, also ich würde es natürlich gut finden, wenn beide aufsteigen.
Eins noch ganz kurz zu Rollo. Ich fände es auch gut, wenn beide aufsteigen. Aber also Kühnes Einfluss wird ja immer geringer. Das ist ja jetzt auch nicht mehr so, dass der irgendwie sitzt und mal einen Scheck zückt, sondern der hat einfach Anteile gekauft, die er ja nach und nach verkauft. Rollo hat absolut recht, die Pandemie ist natürlich für alle schwierig und für Vereine, die eh keine Kohle haben, noch schwieriger. Das sieht man ja auch, dass der Etat, glaube ich, nur noch Position 3 bis 5 irgendwas in der zweiten Liga ist. Aber Kühnes Einfluss geht zurück und auch das hat Rollo richtig gesagt. Wir haben ja nur zweimal verloren, in Hannover und gegen St. Pauli. Also möchte betonen als Fan, dass das dieses Derby ein klasse Spiel war, das St. Pauli auch verdient gewonnen hat. Aber wir hätten da einen klaren Elfmeter für Jatta kriegen müssen, genauso wie in Hannover. Das war ja grotesk, der kriegt den Elfer nicht und im Gegenzug schießt Hannover das einzige Mal aufs Tor. Also da waren jetzt auch ein paar Elfmeterentscheidungen wieder nicht für den HSV gegeben, wo man auch mal sagen muss, weil dass das so oft Jatta den Elfer nicht kriegt, das irritiert mich schon ein bisschen. Aber ich sehe sie trotz allem nicht als Aufstiegsfavorit. Platz 3, wo sie jetzt stehen, guck dir die Abstände an, da ist nur ein Punkt dahinter. Also wenn, kannst du nur aus der Ruhe und der dass du nicht so im Fokus stehst, dieses Jahr aufsteigen.
Stefan, woher rührt das? Das ist es, weil Schalke und Bremen eben erst jetzt das erste Jahr in der zweiten Liga sind, dass die so viel mehr Kohle haben und dass der HSV jetzt schon das vierte Jahr in der zweiten Liga ist.
Die Frage verstehe ich nicht.
Also der Unterschied ist es, rührt dieser Unterschied daher, dass die noch mit dem Erstliga-Etat fast fahren, Bremen und Schalke, weil sie eben das erste Jahr erst unten sind und Hamburg sich mittlerweile schon in der zweiten Liga mit den Gegebenheiten hat abfinden müssen.
Nee, das ist ja ein normaler Zyklus. Wenn du aus der Bundesliga kommst, dann bist du in der Fernsehtabelle ja noch ganz anders aufgestellt. Ja, okay. Und kannst, ich sag mal, deswegen ist es ja für viele Vereine wichtig, wenn du aus der Bundesliga runtergehst, dass du gleich wieder aufsteigst. Du gehst natürlich im ersten Jahr auch ein bisschen mehr Risiko, wobei das jetzt in Pandemiezeiten natürlich auch begrenzt ist. Aber sonst, ich kenne das ja von ganz vielen Versuchen auch vom Club, ja, abgestiegen und probiert gleich mit All-In wieder rauf, weil oben spielt die Musik, oben bekommst du den finanziellen Rahmen, um konkurrenzfähig zu sein. Je länger, dass du in der zweiten Liga bleibst, desto größer wird der Abstand, desto mehr sinkst du in der TV-Geldtabelle, das wisst ihr ja. Und das macht den Unterschied aus. Also Bremen, Schalke und dann kommen natürlich auch noch die Spielerwerte dazu, ja, weil du verkaufst ja dann auch Spieler zu anderen Preisen, als es vielleicht vor in der Vergangenheit dann auch der Fall gewesen wäre. Wenn in der Bundesliga bist, ist alles geht stetig bergab und deswegen tickt da die Uhr für große Vereine vor allem, die sich nicht mit der Rolle Zweitligist anfreunden wollen, möglichst schnell da wieder die Gegenbewegung einzuleiten. Und deswegen ist da bei Schalke und Bremen mehr Pfeffer noch dahinter. Aber sollte Schalke und Bremen in der Saison hier eine Ehrenrunde drehen in der zweiten Liga, ja, dann kommen die auch langsam in diese Rolle wie der HSV, wie der erste FC Nürnberg, wie Hannover 96. Dann musst du schauen, dass du andere Wege gehst. Dann musst du, wie auch in Nürnberg jetzt mit jungen Spielern, beim HSV mit jungen Spielern, dann musst du einfach eine andere DNA entwickeln. Dann hast du diesen Spielraum nicht mehr. Den haben die Bremer und die Schalker schon, wenn ich eins so sagen darf, bei Werder Bremen, mein alter Freund Frank Baumann, ja, wird da sehr kritisiert und immer wieder auch ins Achtung gestellt, wie der jetzt im Sommer auf der letzten Rille richtig gute Transferwerte für die Jungs, die da geparkt waren, erzielt hat. Das möchte ich mal sehen, wer das macht. Da gab es Angebote für Spieler. Da hat er nicht gezuckt und ist dann hat dann noch das Doppelte an Transfererlöse erzielt. Da können sie, also der hat nicht alles richtig gemacht, nicht falsch verstehen, ne? Der hielt so lange Kohlfeld fest und so weiter. Es gibt ja nie immer nur gute und schlechte Entscheidungen. Also, aber bei ihm war es zum Beispiel so, der hat einen guten Job gemacht in der Endphase des Transferfensters, ne? Um da nochmal Handlungsspielraum auch zu ermöglichen, um zum Beispiel so einen Duxch, der unheimlich wertvoll ist für Werder Bremen, nach Bremen zu holen, ne?
Aber Stefan, bleiben wir vielleicht noch ganz kurz bei dir. Wenn du die Nürnberger schon ansprichst, punktgleich mit Schalke, mit dem HSV, ich weiß schon, nach hinten ist ganz, ganz wenig Platz, nach vorne ist ein bisschen Luft mit Darmstadt und St. Pauli, aber wie sind die Ambitionen des Clubs? Die beginnen gleich gegen Paderborn, die auch nicht weit hinten sind. Was sagt man in Nürnberg?
Ja, richtungsweisend, also ist auf jeden Fall mit Dieter Hecking Ruhe eingekehrt, das muss man sagen. Ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch, wo da die Reise hingehen könnte, aber der hat jetzt da wirklich sich auch aufgestellt und auch dem Trainer gegenüber immer skeptisch und so, der lange gebraucht hat, um da irgendwie sein System zu finden. Aber jetzt mit Raute und entsprechenden Personalien schaut es richtig gut aus, wenn wir jetzt noch zwei Außenverteidiger hätten. Ich finde Handwerker überschätzt, den finden sie ja super in Nürnberg. Ja, der soll jetzt Vertrag verlängern. Also gut, wenn ich seine Flanken sehe oder so, da ist deutlich Luft nach oben im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch Valentini als Rechtsverteidiger könnte mir was Schöneres vorstellen. Aber der Rest, der ist schon top. Martina spielt vielleicht die Saison seines Lebens. Du hast lauter junge Unbekümmerte, da kannst du aufstellen. Kreuz und quer ist völlig egal, wer da vorne teilweise spielt. Ja, ob du da schnelle Leute hast oder auch nur Scheffler wieder bringst, da gibt es viel Handlungsspielraum. In Nürnberg ist es so, ich habe Hecking gestern im Interview bei Sky Sport News gesehen, da sagte er, wir werden uns natürlich nicht dagegen wehren, wenn sich in der Endphase der zweiten Liga was ergibt. Sie haben gegen die Großen eigentlich immer ganz ordentlich gespielt, haben aber dann am Ende verloren. Das Heimspiel gegen St. Pauli war typisch, das darf Nürnberg zum Beispiel auch nie verlieren. Ja, das war ein super Match, konnte man echt gut gucken. Die haben teilweise auch einen Pokal gegen den HSV, super Spiele absolviert. Da haben sie vielleicht die Big Points ein bisschen liegen lassen, aber ansonsten sind sie schon über weite Strecken relativ souverän. Und die letzte Saison vielleicht noch Mittelmaß machen, da haben viele einen Schritt nach vorne gemacht. Also das fühlt sich schon sehr gewachsen an. Und was ich so höre, ich bin auch nicht mehr ganz so nah dran beim Club, muss ich ehrlicherweise sagen. Wir sind dann nicht mehr so oft und es hängt auch immer mit handelnden Personen zusammen. Mhm. Es ist ein gutes Team. Die haben Bock und anscheinend bekommt Klaus auch hin, da die Stimmung hochzuhalten. Die haben alle Bock und das ist ja schon mal sehr wichtig.
Eine Frage noch zu Liga 2, Thomas. Warum Darmstadt? Warum steht Darmstadt so gut da? Ist es auch in der Schwäche der anderen begründet, dass sie sich gegenseitig die Punkte wegnehmen? Aber 35 Punkte, 41 Tore sind es, glaube ich. Da muss ja viel stimmen.
Vor allen Dingen, wenn du siehst, wie schwer die in die Saison reingekommen sind mit Corona. Die mussten ja die ersten zwei Spiele, glaube ich, mit Jugendspielern spielen. Lieberknecht, glaube ich, hat seine Linie wieder gefunden, die er in Braunschweig lange hatte und in Duisburg zu Beginn. Die haben vorne mit Pfeiffer und Tietz. Wahnsinn, wie die explodieren. Das hätte ich niemals gedacht. Das ist ja auch so eine Truppe vom Desperados, so ein bisschen teilweise ausgemustert, spielen einen attraktiven Fußball, völlig unbekümmert. Also wenn ich das alles so zusammensehe, ich glaube, dass Darmstadt bis zum Schluss dabei bleibt und würde mich jetzt hoffentlich irren. Aber wenn ich sage, meine Aufstiegsfavoriten sind Pauli, habe ich schon gesagt, Bremen mit dem mit Abstand teuersten Kader, die trotz einer gefühlt schlechten Hinrunde nur einen Punkt hinter Platz 3 sind. Das sind die beiden Aufstiegsfavoriten für die Direkten. Und dann Schalke, Darmstadt, HSV, eine auf Platz 3. Das würde ich jetzt mal mich zu hin. Und der Club wirkt für mich sehr stabil. Aber wenn du nie ein Spitzenspiel gewinnst, dann ist es dann irgendwann auch ein Zeichen von vielleicht mangelnder Qualität. Und das will ich gar nicht negativ sagen, weil ich glaube, mit Platz 5 könnten die in Nürnberg auch alle leben.
Ihr hört es hier first. Apropos Darmstadt, Stefan, gehe ich richtig in der Annahme, dass du am Samstag um 20.30 Uhr in Darmstadt das Spiel gegen Karlsruhe begleiten wirst?
Absolut. Erst einmal in Darmstadt, zu Recht. Topspiel am Samstagabend, jetzt mal am Böllenfalltor. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fange ein bisschen bei Null an, bei den Lilien heute Nachmittag. Wenn wir mal die Mannschaft mal ein bisschen genauer anschauen müssen, haben sie ja wirklich ganz wenig gesehen. Ja, hat die Konstellation halt auch mit hergegeben. Karl Sibbing ganz gut im Thema drin, die haben wir auch einmal schon gesehen. Gegen den HSV war auch ein sehr interessantes Spiel, wie ich finde. Und ich höre nur Lob. Ja, am Samstag schaue ich es mir selber mal an. Lieberknecht finde ich schon immer auch einen interessanten Typen. Wenn man bedenkt, ne, ich habe in der Woche bei der Redaktionskonferenz auch mal gesagt, Lieberknecht war mal, als er mit Braunschweig so erfolgreich war, einer der heiß gehandelten deutschen Trainer, auch für die Bundesliga. Da hat man so das Gefühl gehabt, der kann sich fast seinen Job raussuchen in der Bundesliga. Vielleicht ein Ticken zu lange da in Braunschweig geblieben dann auch, ne? Und dann haben die Dinge ihren Lauf genommen, in Duisburg extrem viel Pech auch gehabt mit der Entwicklung dort. Mich freut es ein bisschen für ihn, weil es auch so ein Typ ist oder so, mit dem kannst du offen reden, der hat Emotionen und so und der zündet die Mannschaft auch echt an, also was man so hört. Und ja, spannende Konstellation, bin mal gespannt, ob Darmstadt auch das Niveau halten kann. Also ich rechne ja nicht so mit St. Pauli und Darmstadt, muss ich ehrlich sagen, da würde ich ja eher noch den HSV durchschleusen.
Aber apropos St. Pauli, ich würde gerne mal von Rollo wissen. Rollo, was machst du denn eigentlich jetzt alles? Du bist doch sicherlich in einem unruhigen, Vorruhestand. Für einen Mann wie dich gibt's doch keine Ruhe.
Das stimmt. Also erstens schreibe ich noch Kolumnen, sowohl über Bremen und auch über den Nordfußball für die Deichstube, also Weserkurier und Süker Kreiszeitung und auch für die Nordwestzeitung. Das ist relativ regelmäßig, auch mit prominenten Namen alles Spieler. Ich bin der einzige Nicht-Bundesliga-Spieler unter den Kandidaten. Und ich moderiere auch so Sachen wie Ostfriesland Auswahl, da war mit Steffen Baumgart, mit Timo Schulz. Baumgart ist zwar kein Ostfriese, der hat aber in Ostfriesland gelebt und eine Kfz-Lehre auch gemacht und so weiter. Das wissen auch gar nicht viele, wusste ich auch nicht. Also oder ich mache sowas wie jetzt hier oder ich habe fürs Hamburger Ding viel gemacht. Ich habe nachher noch ein Gespräch mit dem Ex-Manager von Tokyo Hotel. Da ging es um E-Sport. Das habe ich auch schon moderiert, obwohl ich da eigentlich gar keine Ahnung von hatte. Aber das war gerade das Charmante. Das hieß dann Rollos erste Mal. Und so wie FIFA.
Wie FIFA, oh, das ein, muss ich für mich auch mal, muss ich auch mal den Trend wünschen lassen.
FIFA 21 und so weiter, aber auch andere Spiele. Also ich mache noch relativ viel, ne? Und so kleinere Sachen, auch viel Charity noch, Kicken mit Herz fürs Kinderherzklinikum UKE in Hamburg. Ach, das sind eine ganze Menge. Also Ruhestand habe ich nicht. Und mein Buch ist fast fertig. Der Titel steht noch nicht ganz, aber es wird irgendwas mit Hallo Hallo sein. Und ich habe ja sehr, sehr, sehr große auch Verbindungen gehabt und teilweise habe ich sie noch mit Olaf Scholz, mit dem ich im Juso-Landesvorstand in den 70ern 3 Jahre saß, mit Otto Waalkes natürlich. Wir treffen uns ja immer, wenn nicht Corona ist, zu Weihnachten.
Kannst du mir mal den Cumex-Skandal erklären, lieber Rollo?
In kurzen Worten.
Ja. Kam war für mich, Kam, das war ja für mich immer was anderes, aber okay, ne? Also Cum-Ex, erklären kann ich es dir insofern nur, dass Leute Steuern zurückkriegen, die sie nie bezahlt haben.
Nee, das war einfach, es war jetzt eher ein Scherz einfach.
Ja, von mir auch mit Cum, ne? Cum ja. Ist ja Englisch und heißt ja was anderes. Also insofern habe ich relativ viel zu tun und in diesem, irgendwie der Untertitel wird lauten, das weiß ich schon, Olaf Scholz, Otto, meine Oma und ich.
Herrlich. Sehr viele O's.
Ist doch schön.
Sehr, sehr viele O's dabei. Thomas, welches Skirennen, ich meine, du wirst deinen Sponsor so überzeugt haben, dass du eigentlich ja schon auf dem Weg nach Wengen bist, so wie ich dich kenne.
Ganz genau. Und ich fahre jetzt einfach zum Skiurlaub nach Wengen. Nein, das stimmt natürlich nicht. Ich bin am Wochenende, du weißt ja, dass ich ab und zu auch für Magenta dann in der dritten Liga auch unterwegs bin und ich bin auf dem Betzenberg in Kaiserslautern am Samstag und dann habe ich noch ein paar Termine Anfang der nächsten Woche und auch am Wochenende rund um diese Eurosport-Olympia-Moderation, die ich mit Hambüchen zusammen mache.
Oh, schön.
Ja, und jetzt geht die Saison langsam so wieder los, dann auch mit RTL, mit der Europa League und eins noch ganz kurz, am Samstagabend natürlich Pflicht, Topspiel zweite Liga gucken. Gefällt mir sehr gut, was der Kollege Hempel und der Kollege Matuschka da machen.
Nee, absolut
unterhaltsam. Vielen Dank für die Blumen.
Absolut unterhaltsam. So, und die entscheidende Frage.
Weil ja bei der HSV-Ecke immer kritische Töne kommen, habe ich mir sagen lassen.
Komm. Ja gut, weil der Tusche immer gegen den HSV bei Schiedsrichterentscheidungen ist.
So, aber die entscheidende Frage geht an Stefan Hempel. Novak Djokovic ist im Tableau vertreten in Melbourne. Mhm. Glaubst du, dass er auch tatsächlich spielen wird?
Also ich habe mich an gar keinen Spekulationen in den letzten Tagen und Wochen beteiligt und würde das auch an der Stelle nicht tun wollen. Mir blutet so ein bisschen das Herz, weil du weißt, ich habe einen guten Bezug zu ihm. Denn auch da, wisst ihr vielleicht, da hat er mal für den ersten FC Nürnberg gespielt und mit dem Clubwappen auf der Brust und so. Aber ja, das ist schon sehr, sehr schlimm, in welche Richtung das geht. Wenn ich Novak Djokovic wäre, ne, ich wäre einfach gar nicht hin.
Ja. Das sag ich auch.
Ist es halt so.
Er hätte die French Open gewonnen, er hätte Wimbledon gewonnen.
Auf so dünnes Eis, er ist ein neunfacher Champion, okay, da kommt die Veranstaltung ohne mich aus, weil ich für mich entschieden habe, dass ich mich nicht impfen lasse. Das kann man so stehen lassen.
Ja.
Aber in die Rolle, in die er sich da reinbegibt und so, das ist ja gar, es ist leider ganz schlimm, so ein toller Spieler, weil für mich wirklich auch mit der Beste aller Zeiten, was auf die Breite angeht in seinem Spiel. Sind die Meinungen ja unterschiedlich. Klar kann man immer wieder andere Leute nennen, aber er hat schon körperlicher Natur das Maximum aus diesem Sport rausgeholt. Ne? Das muss man schon sagen, auch was die Vielseitigkeit angeht. Aber das, was jetzt hier passiert, also ich kann es nicht sagen, also ob die den jetzt wieder rausnehmen. Und du musst ja auch mal sagen, irgendwann geht es auch auf die Psyche. Ja? Gar nicht, also wenn er dann da antritt, mit welchen Begleiterscheinungen er dann sich da durchsetzen muss, das ist ja unfassbar. Also ich würde sofort abreisen und würde sagen, sorry, aber die Veranstaltung bitte ohne mich, das halte ich einfach nicht mehr durch, ja. Wenn ich weltweit es mit dem Thema dann auf die Titelseiten geschafft habe.
Ja, traurig. Das größte Problem, finde ich, ist ja auch, also die Rolle der Familie, des Vaters, die Vergleiche mit Jesus, Spartakus und so. Also ganz ehrlich, das ist also Narzissmus hoch drei, das ist arrogant, das ist nationalistisch, das geht gar nicht und so weiter. Und die Rolle der Australier ist natürlich auch kurios, ne? Ja. Also da haben sie die härtesten Gesetze sozusagen, auch den härtesten Lockdown hinter sich und dann eiern sie jetzt da so rum. Australien muss aufpassen, dass sie nicht selber im Prinzip das als große Image-Niederlage bekommen. Also ich finde das ganze Thema, ich bin da bei Stefan, er hätte dann abreisen müssen, er hätte gar nicht erst hinfahren dürfen, so. Und unter diesen Bedingungen ist das ganze Ding ist keine Win-Win-Situation, wie der australische Tennisverband vielleicht denkt oder so oder immer noch denkt, sondern das ist eine absolute Lose-Lose-Situation. Hier kann keiner mehr gewinnen, hier können alle eigentlich nur noch verlieren und eigentlich haben auch alle schon verloren. Das
kurze Ergänzung noch ganz dazu, was ihm bisher eigentlich immer ganz gut gelungen ist, dass er eigentlich, er steht ja seinem Papa sehr kritisch gegenüber. Ich kann mich erinnern, 2011 ist der mit der serbischen Flagge an der Church Road durch die Gegend gelaufen und so. Und Novak Djokovic hat ja seinen Vater eigentlich auch nicht besonders oft dabei haben wollen. Er hat ihn sehr rausgehalten aus seinem Business.
Ja, also und jetzt sitzt der in Australien und die Dinge in Serbien verselbstständigen sich. Also da schwimmen ihm auch die Fälle davon. Das ist natürlich ein Problem, den kannst du nicht mehr kontrollieren, das, was er sonst eigentlich immer ganz gut im Griff gehabt hat, weil diese Geschichte, die Rollo jetzt gerade angesprochen hat, ne, mit Vergleichen mit Jesus und so weiter und so fort, das ist natürlich auch eine Mentalitätsfrage. Ich finde es natürlich auch nicht gut, ne, aber da ticken die Serben natürlich komplett anders, ne? Also da weckt man so ein bisschen schlafende, wie sagt man,
Geister.
Schlafende Hunde.
Oder Hunde, ja, schlafende Hunde, ja.
Ja, schlafende Hunde und das, da haben sie jetzt was in Bewegung gesetzt, was vielleicht auch nicht mehr aufzuhalten ist. Ne? Und wenn man das dann sieht mit Megafon und wie auch immer, um Gottes Willen, ja, das hätte man sich halt alles sparen können.
So ist es. Wir werden im Tennisteil noch ausführlich drüber sprechen. Danke Stefan Hempel, danke Thomas Wagner und danke Rolf Fuhrmann. Wir machen eine Pause in der Big Show 542.
Einen wunderschönen guten Tag, hier ist der Dieter Baumann und ich grüße alle Hörer von Sportradio 360. Ich wünsche einen schönen Tag und Dauerlaufen nicht vergessen.
In der Big Show 542 geht's weiter mit Football und wer hätte gedacht, dass ich noch ein berechtigtes Interesse an diesem Wochenende habe. Letzte Woche der Abgesang schon von Andreas Renner, von Franz Büchner und von Nicolas Martin. Ich sitze dann am Sonntagabend bei der Red Zone und denke mir, aha, so mehr zugehört als zugesehen und irgendwie ist dann dieses Szenario, dass Pittsburgh vielleicht doch noch reinkommt, immer realistischer geworden. Und um darüber zu sprechen, sind wieder am Start, zum einen von GFL TV und Radio, vom Game Pass, Nicolas Martin, grüß dich.
Hallo.
Dann Andreas Renner von der Zone, grüß dich Andreas.
Hallo.
Und Christian Schimmel, auch der Zone und der Draft.de. Servus Christian.
Einen wunderschönen guten Tag.
Andreas und Nicola haben mit Jan Wegwerth, so viel Zeit muss sein, ja in den Sofa-Quarterback schon ausführlich gesprochen. Ich weiß nicht, Nicola, ob ihr gleich mit der Vorschau aufs kommende Wochenende starten wollt, vielleicht schon, aber ich habe mich doch sehr gefreut. Ich war aber, glaube ich, nicht der Einzige, der überrascht war über diesen Ausgang.
Ja, Christian, du kriegst jetzt zwei Fragen. Eine darfst du beantworten. Die eine, was ist der Sinn des Lebens? Die zweite, wieso sind die Steelers in den Playoffs? Suchst du aus?
Nun, um mit Aristoteles anzufangen, möchte ich, dass dieser Podcast innerhalb der nächsten zwei Minuten alle Hörer verliert. Nein. Warum sind sie erst in den Playoffs? Weil sie eine Bilanz haben, die sie dazu berechtigt, in den Playoffs zu sein. Weil es eindeutig mal gesagt sein muss, wie wertvoll ein Unentschieden gegen die Detroit Lions sein kann. Ja? Und dann sagt noch einer, die Detroit Lions hätten keine Relevanz für den Football. Doch, haben sie. Allerdings nicht für sie selbst in dieser Saison. Bizarres Wochenende, ein Jacksonville Jaguars Team, was gedacht hat, ach komm, verlieren macht gar nicht mehr so viel Spaß, hauen wir doch den Colts nochmal einen Knüppel zwischen die Beine. Chargers Raiders Game, was ich mir dann nach der gebotenen Karenzzeit meines eigenen Blutdrucks betreffend erst Mitte der Woche angeschaut habe, weil das Ergebnis habe ich im Zug erlebt kurz vor meinem Übergang in Frankfurt auf der Rückfahrt von der Endzone. Und die Chargers und die Raiders halt eben kein Unentschieden produziert haben, was ich persönlich aus sportlichen Gründen durchaus gut finde. Auch wenn, und das muss ich deutlich sagen, will rein vom sportlichen Potenzial mit den Steelers die falsche Mannschaft der AFC in den Playoffs ist. Aber wenn du nicht in der Lage bist, in den letzten zwei Wochen Houston zu schlagen oder die Raiders zu schlagen, dann hast du es auch nicht verdient und die Raiders haben sich das verdient und es war dann doch noch nicht das letzte Spiel von Big Ben. Und insofern haben wir jetzt ein Playoff-Matchup und ich will noch nicht zu sehr vorausgucken, aber ich würde mich natürlich kaputt lachen, wenn die Steelers Defense einfach mal die Tür gegen Kansas City zuhaut und das Ding 10-7 gewinnt. In so einem absoluten Lowscorer. Weil wir haben in diesem Jahr in der NFL, glaube ich, eine Sache gesehen. Es gibt keinen Score, der komplett unvorstellbar ist. Ja, wir haben gesehen, wie Houston gegen die Titans und die Chargers gewonnen hat. Und wie sich die Buccaneers stellenweise hingelegt haben. Also es könnte ein sehr wildes Wochenende werden.
Ich freue mich fast drauf. So, jetzt zu euch Experten, bitte.
Ja, Steelers also zu Gast bei den Chiefs. Wobei wir müssen kurz noch um es ganz komplett zu haben, es gibt da eine gute alte Tradition, die NFL-Teams jetzt wieder aktiviert haben, nämlich, dass sie Coaches entlassen, kurz nachdem wir Aufnahmen beenden. Das war dann am Dienstag der Fall. Die Giants haben Joe Judge entlassen. Wir lesen, Andreas, dass Besitzer Mara irgendwie meinte, er hätte sich zum Anfang der Saison das Ziel gesetzt, dass er beim letzten Spiel der Saison auf das Ganze zurückblicken will und ein gutes Gefühl dabei haben will. Und nach zwei Tagen hatte er wohl beim letzten Spiel der Saison kein so gutes Gefühl, wobei einige sich dann fragen, wieso er dafür zwei Tage gebraucht hat. Das ist ein anderes Thema. Joe Judge also raus, Gettleman raus, die Giants fangen wieder bei Null an und haben es jetzt zum dritten Mal in Folge nach zwei Jahren den Headcoach rausgeschmissen.
Ja, also ich glaube, die wichtige Personalie dabei ist eigentlich Dave Gettleman, der General Manager, weil viele von den Problemen, die die Giants hatten, stammen halt daher, dass sie einen erzkonservativen General Manager hatten, der Trainer aus der alten Schule verpflichtet hat, und die alte Schule ist halt vorbei. Und da sind viele Sachen passiert, die heutzutage einfach schwer zu verkaufen sind. Und bei Joe Judge war es ja sogar so, dass vor zwei Wochen noch vorher gesagt wurde, obwohl das Thema natürlich klar war, dass zumindest eine Entlassung diskutiert wird. Da hört man dann aus der Vereinsführung, ja, der bleibt auf jeden Fall. Aber der hat sich halt auch auf jede erdenkliche Art und Weise in den letzten zwei Wochen nochmal in den Fuß geschossen. Da geht es um Playcalling in den Spielen, da geht es um Pressekonferenzen, wo er unglaublichen Stuss gestammelt hat. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es ein Szenario war, wo die Giants vor zwei Wochen noch wild entschlossen waren, nicht schon wieder einen Trainer zu feuern. Und Joe Judge ihn letzten Endes keine Alternative gelassen hat. Jetzt soll man nicht sagen, es wird auf jeden Fall besser. Nee, das wird es nicht auf jeden Fall besser. Aber dadurch, dass Gettleman weg ist, ist, glaube ich, das größere Problem weg, weil Gettleman war ja auch für die ein oder andere Trainerverpflichtung vorher schon zuständig.
Das heißt also, die Giants 4-13 jetzt wieder auf der Suche nach einem Headcoach. Houston ist wohl noch offen. Da will man wohl bis Ende der Woche evaluiert haben, ob man so weitermacht oder auch nicht. Also da könnte es noch ein paar News geben. Und ansonsten scheint der Black Monday bisher damit auch durch zu sein. Gut, dann schauen wir also auf diese Playoffs. Und ja, also 6 Spiele, für die es nicht mitbekommen haben. Wir haben Samstag 2, 22.30 Uhr, 2.15 Uhr, Sonntag 3, 19 Uhr, 22.30 Uhr, 2.15 Uhr und Montag, in der Nacht von Montag auf Dienstag auch noch eins. Das ist dann Monday Night Los Angeles gegen Arizona. Deshalb kommen die Sofa Quarterbacks nächste Woche auch erst am Dienstag. Das können wir schon mal vorausschicken. Und dann schauen wir auf das ein oder andere Duell, das vielleicht interessant sein kann. Und Christian, Tampa gegen Philadelphia ist Sonntag 19 Uhr. Die Ansage ist im Plan. Die Philadelphia Eagles sind ja für die NFL ein bisschen atypisch. Jetzt treffen sie auf die Bucks. Das gab schon mal Anfang der Saison. Das ist aber bevor die Eagles auf dieses Laufbetonte umgestellt haben. Ja, was erwartest du? Wie sehr können die Eagles die doch hochfavorisierten Bucks in Trouble bringen?
Tatsächlich sind die Eagles für mich ein Team, was du nicht zwingend spielen willst, weil ich finde sie in dem, was sie tun, sehr sound. Die wissen genau, was sie sind und was sie nicht sind. Die sind in beiden Lines ziemlich gut. Natürlich muss man immer mal schauen, wie die Verletzungssituation ist, aber gerade auf Tackle in der Offensive scheint sich das entspannt zu haben, was für die Eagles wirklich wichtig ist. Man muss keinen Zweifel haben, die Buccaneers sind entsprechend der klare Favorit. 8,5 Punkte finde ich enorm viel im Moment. Das sehe ich nicht, weil die Eagles das verstanden haben, auch viele bessere Gegner, oder beziehungsweise die Eagles haben die Fähigkeiten, einen besseren Gegner auf ihr Niveau runterzuziehen, weil sie lange Drives spielen können, weil sie eine gute Front 7 haben und Tampa durchaus da den Lauf vielleicht ein bisschen wegnehmen können. Und da muss man halt tatsächlich sehen bei den Buccaneers, wie sich die ganze Wide Receiver Situation auswirkt. Also wer wie fit ist. Ich glaube, die Causa Brown ist weitgehend besprochen worden in allen Kanälen. Natürlich wäre es eine Überraschung, wenn sie das Ding gewinnen. Aber ich sehe es zumindest Stand jetzt nicht so eindeutig wie die Buchmacher.
Siehst du eine Chance für Philadelphia, Andreas?
Ja, also über dieses Spiel habe ich mir tatsächlich auch schon ein paar Gedanken mehr gemacht, weil das ist das, was ich am Sonntag live begleiten werde. Und das ist in der Theorie ist das ja die Nummer 2 der Setzliste gegen die Nummer 7 der Setzliste. Das ist noch nicht die Theorie. In der Theorie ist es das größte Mismatch dieser Runde in der NFC. Und wenn die Tampa Bay Buccaneers die volle Kapelle dabei haben, dann könnten sie ihre qualitativen Vorteile vielleicht auch ausspielen. Aber die Welt ist halt nicht perfekt. Und bei den Tampa Bay Buccaneers reden wir davon, dass, soweit ich das beurteilen kann, Leonard Fournette, der Nummer 1 Running Back, weiter fehlen wird. Der Nummer 2 Running Back, Ronald Jones, wird auch nicht spielen, nach allem, was man gehört hat. Antonio Brown ist nicht mehr mit dabei, der ja durchaus einen sportlichen Wert hatte, auch wenn er offensichtlich die Probleme zwischen den Ohren hat. Aber Chris Godwin wird in den Playoffs fehlen mit seiner Knieverletzung. Das heißt, wenn es darum geht, wer die Bälle fängt, dann ist man bei Mark Evans und bei Gronkowski. Das ist nicht nix, aber es ist nicht nicht die volle Besetzung. Und auf Running Back ist man inzwischen bei der Nummer 3. Und dann hatten sie noch einen jungen Receiver gefunden namens Cyril Grayson, der ziemlich viele Big Plays gemacht hat in den letzten Wochen, als sie ihn gebraucht haben. Der wird auch fehlen. Der hat zum Beispiel den Touchdown gegen die Jets in der letzten Sekunde gemacht. Naja, und dann sind wir einfach mal bei dem Thema, dass die Tampa Bay Buccaneers so geschwächt sind, dass man nicht erwarten kann, dass das so läuft, wie man es aus weiten Teilen der Saison gewohnt war. Die Philadelphia Eagles haben ihre Qualität. Es ist auch denkbar, dass sie mit ihrem Laufspiel tatsächlich Tampa Probleme bereiten. Die Bucks haben zwar immer noch die Nummer 3 Laufverteidigung der Liga, aber das ist in den letzten Wochen deutlich schlechter geworden. Die haben also auch an der Front das ein oder andere Problem. Naja, und dann mal gucken. Also ich kann mir schon ein Szenario malen, wo die Eagles das bis zum Schluss offen halten und weiß der Himmel, was dann passiert. Auf jeden Fall ist Tampa deutlich geschwächt und deswegen ist es für mich auch nicht so klar, wie es auf den ersten Blick aussieht.
Tampa Bay Buccaneers den einen oder anderen noch von Injured Reserve runterbringen könnten, der jetzt wieder mittrainiert. Die Frage ist halt, ob sie es tatsächlich tun, müssen sie bis Samstag, glaube ich, dann anmelden und dann schauen wir mal, wer am Sonntag spielberechtigt ist. Aber ja, das ist vielleicht der große Unterschied zu den Bucks 2020, nämlich, dass die Verletzungsgeschichte dieses Jahr voll zugeschlagen hat bei den Bucks, ganz besonders offensiv. Und auf Corner waren sie auch zwischendurch ein bisschen dünn besetzt.
Ja, und wir sagen es ja immer wieder, und ich glaube, die Leute können es nicht mehr hören, aber es ist immer ein ganz entscheidender Faktor. Also wenn wir vor der Saison darüber reden, die erste Frage ist immer, wer gewinnt den Super Bowl? Und dann können wir vor der Saison darüber reden, ja, wie das der Kader halt in der Idealzusammensetzung aussieht, vorausgesetzt, es sind nicht schon 5 Leute in der Preseason ausgefallen, was ja auch manchmal passiert, aber das ist dann halt die Theorie und die Praxis steht dann halt im Januar und Februar auf dem Platz und die sieht halt oft ganz anders aus.
Gut, dann haben wir Samstag und das eröffnet die Playoffs, Christian, das Duell zwischen den Bengals und den Raiders. Die Bengals haben seit 30 Jahren kein Playoffspiel mehr gewonnen, die Raiders seit 20. Also ist davon auszugehen, dass eine Serie enden wird, auch wenn in dieser NFL anscheinend alles möglich ist. Aber das Duell Joe Burrow gegen Derek Carr klingt erstmal nach spektakulärem Football. Also wir hatten Samstag 22.30 Uhr Spiele, die sich vom Matchup ein bisschen mau angekündigt haben. Das gehört definitiv nicht dazu.
Ist tatsächlich eines der Spiele am Wochenende, wo ich mich mit am meisten drauf freue. Bei den Raiders muss ich sagen, ich ziehe absolut den Hut. Die galten in den letzten Jahren wirklich als Mannschaft, die im Dezember grundsätzlich abstinkt und verliert. Das scheint sich jetzt mit dem Absenz von John Gruden auch erledigt zu haben. Ich weiß nicht, ob es da einen direkten Zusammenhang gibt, aber wer weiß das schon. Aber das war auf jeden Fall eine bemerkenswerte Leistung, nach Indianapolis zu fahren und zu gewinnen. Und wenn man ehrlich ist, das Spiel gegen die Chargers über weite Strecken zu dominieren. Und die Chargers hatten Glück, dass sie in diesem Spiel überhaupt noch waren. Sonst geht das Ding nach der regulären Spielzeit zu Ende und die Raiders gewinnen das. Und mir hat die Mannschaft sehr imponiert. Mir hat Derek Carr sehr imponiert. Man darf nicht vergessen, die einzigen Offensivwaffen vor diesem Wochenende waren Hunter Renfro, der ewige Hunter Renfro, den wir schon mit 45 am College erlebt haben, der jetzt mit 65 noch seine zweite Blüte in der NFL hat. Zay Jones, der so ein bisschen auf Redemption Tour ist. Jetzt kriegen sie Darren Waller zurück. Also da kann offensiv schon was gehen. Bei den Bengals ist es halt so, bei denen habe ich halt wirklich das Gefühl, jetzt ist so ein Fünfer ins Phrasenschwein, ja, oder in die Kaffeekasse von Sport 360. Das ist halt wirklich eine Mannschaft, die brutal abhängig von ihrer Tagesform ist. So. Wir haben sie gesehen, dass sie eine gesunde Ravens-Mannschaft abgeschossen haben und wir haben sie aber auch gesehen, wie sie zum Beispiel gegen die Chargers total chancenlos waren in weiten Belangen. Jetzt letzte Woche will ich nicht zählen, das war der zweite Anzug gegen Cleveland. Aber da ist von der Varianz her sehr, sehr, sehr viel möglich und das kann ein offensives Spektakel werden. Ich bin sehr gespannt, ob die Bengals sich trauen, Max Crosby 1-1 zu blocken, der eine super Saison spielt. Und ist für mich eine Partie, die tatsächlich in alle Richtungen gehen kann. Cincinnati ist der Favorit. Das Einzige, was ich mir nicht wünsche, wäre, dass das Spiel wegen Nebel vertagt wird und wir dann keinen Gewinner am Samstag haben. Das wäre ein bisschen problematisch. Aber es ist mit Sicherheit sind zwei Mannschaften, wo man, also man findet immer Gründe, gegen Mannschaften zu sein. Aber aus Sicht des mangelnden Erfolgs in den letzten Jahren wären das durchaus zwei Teams, hinter denen man sich als Bandwagon-Fan schlagen könnte. Ich freue mich auf die Partie. Ich bin sehr gespannt. Cincinnati, der Favorit. Joe Burrow spielt eine überragende Saison. Aber auch Derek Carr hat, glaube ich, dieses Jahr gezeigt, dass er zu den besseren Quarterbacks in der Liga gehört. Und könnte richtig gut werden. Ich hoffe es drauf.
Für beide Quarterbacks wird es übrigens der erste Playoff-Start und man gönnt es dann Derek Carr ganz besonders, Andreas, dass es dann auch endlich mal passt. Die Raiders haben zum zweiten Mal seit 2002 für die Playoffs qualifiziert. Beim ersten Mal hatte er ja diese Fehlgeschichte und konnte nicht spielen. Natürlich bitter. Auf der anderen Seite Joe Burrow, vor zwei Jahren LSU ins Finale gebracht. Jetzt kommen die nächsten Playoffs. Ich bin gespannt, wie er sich in der NFL schlägt, ne?
Ja, also du brichst das jetzt auf die Quarterbacks runter. Das ist insofern gerechtfertigt, als Joe Burrow, glaube ich, die Erwartungen eher noch übererfüllt hat in seiner zweiten NFL-Saison. Der hat also auch nochmal einen ganz großen Schritt nach vorne gemacht im Vergleich zur Rookie-Saison, wo er sich ja ungefähr nach der Hälfte schwer verletzt hat, aber vorher eigentlich auch einen ganz guten Eindruck gemacht hat. Und Derek Carr ist einer, dessen Ruf war ja ziemlich ramponiert in den letzten Jahren. Ich fand auch immer ein bisschen unfair und das hat sich jetzt grundlegend geändert. Also es gibt jetzt eine ganze Menge Leute, die Derek Carr endlich mal ein bisschen Respekt zollen für das, was er da bei den Raiders geschafft hat. Und Derek Carr ist jetzt definitiv einer, der wieder in die Konversation der, sagen wir mal, Top Ten Quarterbacks oder so gehört, was man ihm eine Zeit lang nicht zugetraut hat. Aber da haben wir halt auch immer wieder den Punkt, das darf man nicht vergessen. Die Art und Weise, wie die Mannschaft abschneidet, schlägt dann halt auch auf den Quarterback nieder oder zurück. Nicht ganz zu Unrecht, weil er hat ja auch was damit zu tun, wie die Mannschaft abschneidet. Aber es gibt halt auch Quarterbacks, die sehr schwierige Rahmenbedingungen haben. Und Derek Carr hatte sicher relativ schwierige Rahmenbedingungen in den letzten Jahren. Und jetzt haben sie halt in dieser Saison das hingekriegt. Und wenn man sich dann mal überlegt, und das ist nicht nur sein Verdienst, aber eben auch sein Verdienst, was bei denen in dieser Saison alles passiert ist und dass die zwischenzeitlich auch schon ganz schön unter Druck standen mit dem Rücken zur Wand. Vor drei Wochen hätte man wahrscheinlich keinen Pfifferling drauf gesetzt, dass die Raiders sich noch für die Playoffs qualifizieren und das haben sie jetzt geschafft. Also das ist allein schon mal eine sensationelle Leistung und ja, der Quarterback hat einen großen Anteil daran.
Gut, und dann bleibt, wir müssen ja irgendwie was für den Producer haben. Die Chiefs, Andreas, sind Favorit mit 12,5. Das ist auf Buchmacherseite ist das für die NFL riesig. Also im Grunde genommen, die Buchmacher trauen Pittsburgh gar nichts zu, wenn sie den Chiefs 12,5 geben. Wo kann der Producer jetzt Hoffnung schöpfen, dass wir nächste Woche doch noch über die Steelers reden, die dann eine Runde weitergekommen sind? Außer, dass wir ihm seit Wochen erzählen, dass das nicht passieren wird und immer passiert.
Na, aber Moment. Mahomes wirft 4 Interceptions, die alle zum Touchdown zurückgetragen werden.
Ja, aber ich weiß ja gar nicht, ob ich das überhaupt hoffen soll, weil ich glaube, dass es für die NFL bei aller Liebe für die Pittsburgh Steelers doch besser wäre, wenn die Chiefs weiterkämen. Aber da bin ich vielleicht zu sehr philanthrop dann. Ich würde es natürlich nehmen.
Aber. Für die NFL ist gut, wenn die Mannschaft, die mehr Punkte erzielt, weiterkommt. Alles andere, ist nicht relevant. Okay. Aber ich meine, das Problem ist ja bei diesem Spread, ne, mit den Pittsburgh Steelers. Jetzt reden wir mal darüber, was diese beiden Mannschaften an Potenzial haben in der Offensive. Und das ist halt bei Pittsburgh ganz klar extrem eingeschränkt und was ist für die NFL nicht attraktiv? Naja, die Steelers, die halt beim dritten und 7 und 2 Yard Pass werfen und der Ballfänger wird sofort getackelt und dann wird halt mal wieder gepantet. Das ist ja das Muster dieser Saison und der vorherigen Saison auch. Ja, also das ist für mich das eine Spiel, wo ich mir sicher bin an diesem Spieltag, dass tatsächlich der Favorit das gewinnt. Ansonsten halte ich in allen Partien fast alles für möglich, aber das ist das eine Spiel, wo ich einen klaren Favoriten sehe. Ob das dann in dieser Preislage ist mit den, was waren es, 12 oder 13 Punkten, na gut. Aber ja, die Kansas City Chiefs haben sich ja im Lauf der Saison deutlich gesteigert, haben sich defensiv verbessert, haben sich offensiv verbessert, machen nicht mehr so viele Fehler wie vorher. Also das wird ganz schwer für Pittsburgh. Da sehe ich halt einfach die Qualität in der Offensive nicht, um da mithalten zu können.
I would assume as a group you understand that we probably aren't supposed to be here. We probably are not a very good football team. Out of 14 teams I think are in, we are probably number 14. We don't have a chance, so let's just go in and play and have fun, Christian. Zitat Big Ben.
Ja, ist doch super. Wobei tatsächlich diese Wagenburg-Mentalität, dass niemand an einen glaubt, die Steelers können sie dieses Jahr tatsächlich glaubwürdig vertreten.
Ja, zumindest glaubwürdiger als Nick Saban, wenn er sich nach dem SEC-Finale hinstellt und ja.
Ja, oder Joe Judge, wenn er sich hinstellt und sagt, wir waren jetzt 2018 alle als Patriots-Staff kurz davor, gefeuert zu werden. Es ist nie zu spät, einen Shot gegen Joe Judge zu nehmen, weil so viele Möglichkeiten bekommen wir die nächste Zeit nicht. Von daher, ja, wie gesagt, wenn die Steelers halt, es hat ja schon durchaus Teams gegeben, die Chiefs einschränken konnten offensiv. Wenn Pittsburgh das gewinnt, dann eher über einen absoluten Lowscorer. Und ich muss zugeben, ich weiß jetzt nicht, wie die Mentalität der Chiefs jetzt am letzten Samstag war. Da fand ich sie defensiv über weite Strecken extrem schwach gegen Denver. Aber ja. Sagen wir es mal so, ein Sieg der Steelers wäre eine große Überraschung, da bin ich schon bei Andreas.
Ja, Jens, ich habe mir Mühe gegeben, aber du siehst, der Glauben an die Steelers ist jetzt nicht
für mich völlig
überbordend, würde ich sagen.
Aber jetzt hätte ich tatsächlich noch eine Frage, ist denn irgendwie, also wie viel, es ist ja wahrscheinlich, dass es das letzte Jahr von Roethlisberger ist. Ist denn da Wehmut beim Producer dabei?
Nee, das haben wir letzte Woche auch schon ein bisschen angesprochen. Ich finde, die Steelers haben, und sicherlich auch umgekehrt, was die Kohle angeht, aber da kann man einen ganz entspannten Haken dran machen. Vielleicht sogar ein, zwei Jahre zu spät. Ich bin ja mit Cordell Stewart. Nein, mein erster Quarterback, den ich irgendwie so mitbekommen habe, war Bobby Brister, hieß der, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnern kann. Da war ich nämlich in Pittsburgh bei Freunden zu Gast, im Jahr 1988 muss es gewesen sein. Dann, wie hieß der O'Donnell mit Vorname, mit dem sie sogar mal...
Neil,
genau, auch ganz, ganz schlimm. Und dann, Cordell hat mir immer gefallen, aber der war natürlich...
Mit Neil O'Donnell waren sie im Super Bowl, nur dass man...
Ich sage ja. Da haben sie gegen Dallas verloren, glaube ich, oder? Wenn ich dir das richtig am Zettel habe.
Ja.
Ich meine ja, mit Troy Aikman.
Drei Interceptions von ihm. Das ist vermutlich in deinem Hirn hängen geblieben.
Ja, das ja. Also ich bin sehr, sehr happy mit dem, wie sich's ausgegangen ist mit Ben Roethlisberger und ganz wenig Wehmut. Wenn das deine Frage beantwortet, Christian. Was wirst du am Wochenende in der Endzone betreuen oder gibt's die gar nicht? Nee, das sind ja lauter Spiele hintereinander. Nee. Wirst du ein Spiel betreuen am Wochenende?
Nein, ich werde tatsächlich mir das volle Football-Wochenende vor dem Rechner beziehungsweise vor den Streams geben und hatte großen Spaß bei der Endzone, hat richtig Bock gemacht und aber nee, ich überlasse den Kollegen das Feld und freue mich dann, denen zu lauschen.
Okay. Nicola, bist du beschäftigt?
Cowboys 49ers.
Schön.
Sonntag 22.30 Uhr zusammen mit Marco Ehrenfried.
Klingt gut. Andreas?
Eagles gegen bei den Bucks und Montag mache ich dann noch ein italienisches Fußballspiel für Sky in der Schweiz, aber das ist, ja.
Das Sky in der Schweiz, aber
in Deutschland nicht empfangbar, ja.
Schade, aber empfangbar ist sehr wohl. Sonntag 12 Uhr, Musikradio 360. Was gibt es diesmal?
Ja, also wir werden uns mit Ulf Nordwig von GFL TV und Radio ein bisschen unterhalten über seine Lieblingsmusik im Jahr 2021. Wir haben ja 2021 noch nicht abgehakt, aber das ist ja auch okay, weil die NFL-Saison 2021 läuft ja auch noch. Und sogar bis zum 13. Februar, vielleicht machen wir bis dahin immer noch Nachbetrachtung 2021. Mal sehen.
Hört sich nach einem formidablen Plan an. Danke euch dreien, kurze Pause, Big Show 542.
Ja, mein Name ist Achim Peierlot. Sie hören Sportradio 360.
Herrschaften, Big Show 542 und es geht weiter mit Handball, mit der Handball-Europameisterschaft, die heute beginnt in der Slowakei und in Ungarn. Und ich freue mich sehr, dass wir im Double-Team heute, die Doppeldeckung wird heute nicht aufgelöst, sondern der Mittelblock wird besonders stabil gesetzt. Mit zum einen Markus Götz von Sky. Servus Götzi.
Guten Morgen.
Und mit dem großen Uwe Semrau. Uwe, wie darf ich dich ankündigen? Sportdeutschland TV, DAZN, wo werden wir dich hören bei dieser Europameisterschaft?
Zum Beispiel auf Eurosport heute Abend.
Was wirst du uns heute Abend schon präsentieren? Welches Leckerli werden wir von dir hören?
Ja, finde ich, ist ein guter Einstieg mit Frankreich gegen Kroatien.
Okay, und da sehen wir gleich bei den Franzosen. Uwe, ich bleib noch mal ganz kurz bei dir. Deutschland hat in der Vorbereitung wenige Tage vor Beginn der Europameisterschaft gegen Frankreich gewonnen. Wie hoch hängst du diesen Sieg?
Also es ist irgendwie das Spektrum zwischen sehr gutes Spiel, um mit einem guten Gefühl dorthin zu reisen zur Europameisterschaft, bis auf der anderen Seite Muster ohne Wert. Aber 35 Hütten machst du nicht mal so im Vorbeigehen. Von daher fand ich es in der Offensive sehr, sehr ansprechend, was die Deutschen da gemacht haben. Und die Franzosen sind ja auch viel mehr durch diese Probleme, die sie an der Verletzungsfront haben und durch die Corona-Fälle gebeutelt als Deutschland. Da ging das ja alles in ruhigem Fahrwasser. Und von daher, denke ich, ist bei den Franzosen noch viel Luft nach oben, keine Frage.
Götzi, diese Probespiele im Handball, wer selbst mal gespielt hat und man glaubt es kaum, ich habe gespielt, man gibt ja dann doch nicht 80%, nur 80% aus Verletzungsgründen vielleicht, außer man möchte sich zwingend empfehlen. Den Trainer, wie bewertest du die letzten beiden Auftritte? Es gab ja davor auch schon einen Sieg der deutschen Mannschaft.
Ja, ich bin da bei Uwe. Ich finde es schwierig, das jetzt ganz klar zu deklarieren. Das war auf jeden Fall, waren das zwei Auftritte, die gut getan haben. Das gute Gefühl, das Uwe schon angesprochen hat, das nimmst du auf jeden Fall mit jetzt zum Start in die Europameisterschaft rein. Aber sicherlich waren die Franzosen nicht mal ansatzweise in Bestverfassung. Also das ist schwierig zu beantworten. Ich denke vor allen Dingen, wenn die Franzosen bei 100% verteidigen, dann reden wir nicht mehr von 35 Toren, das ist klar. Trotzdem, da hat vieles auch ganz gut ausgesehen. Du hast gesehen, dass die Mannschaft echt Bock hat, dass da ein Spirit ist. Aber der wird jetzt natürlich unter ernsthaften Bedingungen unter die Probe gestellt. Und das wird alles für mich die Europameisterschaft, die ich bislang verfolge, also bewusst verfolge, mit den meisten Fragezeichen. Uwe hat es ja auch schon ganz kurz anklingen lassen. Es gibt wahnsinnig viele Ausfälle, sowohl verletzungsbedingt als auch natürlich Corona bedingt, also jetzt bei den unterschiedlichsten Teilnehmern. Und das wird sich ja fortführen. Also das könnte unter Umständen auch eine ganz turbulente Europameisterschaft werden, je nachdem, wie sich die Infektionslage innerhalb der Mannschaften entwickelt. So viele Fragezeichen. Also bin sehr gespannt.
Wolf Bierlehm Klimpke. Uwe, muss man da auch ein Fragezeichen dahinter machen? Also natürlich Andi Wolf ist selbst mir ein Begriff, aber wenn ich meinen Experten hier trauen darf, dann ist sein letztes richtig geiles Turnier auch schon ein paar Jährchen her. Ich glaube 6 Jahre mittlerweile. Wie zuversichtlich stimmt dich die Besetzung der deutschen Torwartposition, Uwe?
Also das ist ein hartes Urteil über Herrn Wolf, der in der Zwischenzeit durchaus das eine oder andere gute Spiel abgeliefert hat. Ich glaube, diese Rolle als Leader mit zwei Jüngeren im Windschatten tut ihm vielleicht ganz gut. Also das könnte ich mir als Motivationsaufschlag durchaus vorstellen. Und Till Klimke ist für meine Begriffe eine organische Besetzung. Ich verfolge den, seit er 16 ist. Und das ist ganz klar, dass der irgendwann mal dort landen werden sollte, und von daher finde ich vor allen Dingen ihn mit viel Potenzial ausgestattet. Die Torhüterposition macht mir gar keine Sorge, und ich wollte Götzi noch anfügen,
dass vor allen Dingen die Achse der Arrivierten ja ganz gut gespielt hat. Ne? Also wenn wir im Rückraum spielen mit Weber, mit Kühn und mit Häfner und das funktioniert erstmal, ist das eine gute Basis, um in dieses Turnier reinzukommen. Und Kreisposition ist gut besetzt, außen alles okay, Schiller, Kastening. Also ich finde, wir haben eine gute erste Sechs und alles, was erste Sieben inklusive Wolf, sorry, und alles, was dahinter kommt, muss man sehen, wie die sich da reinfügen. Aber also Deutschland geht jetzt nicht als krasser Außenseiter in dieses Turnier, sondern als Mannschaft, die sich entwickeln kann, wie viele andere.
Na, schon gar nicht in die Gruppe, zu der wir gleich kommen. Der neue Kapitän Götze ist Johannes Goller. Mhm. Wie wichtig? Und erstens mal, was ist der Goller für ein Typ? Ich habe ihm zwar ab und zu mal zugeschaut beim Handballspielen, aber kenne ihn natürlich überhaupt nicht. Und B, wie wichtig denkst du, ist überhaupt die Kapitänsposition im Handball?
Also wichtig ist vor allem, dass du Leute hast, die das, was man mit einem Kapitän in Verbindung bringt, dass die das ausfüllen innerhalb einer Mannschaft. Ja, ob da dann Kapitän draufsteht oder nicht, das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Die Rede ist von Führungsspielern. Hm. Und ich glaube sehr wohl, dass Johannes Goller das ausfüllen kann, obwohl er noch relativ jung ist. Er bringt einfach das ganze Paket mit. Er ist ein großartiger Typ. Super positiv, sehr motiviert. Ein Fighter vor dem Herrn. Einer, der seine mentale und körperliche Robustheit auf höchstem Niveau jetzt schon zigfach nachgewiesen hat. Er ist gleichermaßen stark in Abwehr wie im Angriff. Also das ist eine sehr gute Wahl, wie ich finde. Und ich hoffe, dass er Unterstützung bekommt. Also er wird es natürlich nicht alleine richten können. Und das sind natürlich schon ein paar Fragezeichen noch, gerade jetzt bei dieser jungen Mannschaft. Ich sehe das aber überhaupt nicht negativ, ganz im Gegenteil. Es sind Leute da, die diese Führungsrollen übernehmen können. Mit Führung meine ich übrigens vor allen Dingen die Stressresistenz in den entscheidenden Phasen. Das ist ja genau das, was uns abgegangen ist bei den vergangenen großen Turnieren. Wir haben ja häufig auch gegen die Top-Mannschaften lange gut mitgespielt und haben die Spiele dann in der Endphase dann verloren. Und auf die Genese bin ich vor allen Dingen gespannt. Ich bin mir relativ sicher, dass wir wieder in solche Situationen kommen. Und ob die Mannschaft dann bereit ist, das ist für mich eine der spannendsten Fragen. Ja, und als Johannes Goller wirklich ein ganz, ganz zentraler Baustein, umso mehr, wo Hendrik Pekerle nicht mit dabei ist.
Mhm. Uwe, fehlt dir irgendjemand? Also wenn ich jetzt mal drauf schaue, ich weiß nicht, wie es Paul Drucks und Fabian Wiede geht, aber die beiden im Rückraum, du sagst, der starke erste Sieben, danach Juri Knorr ist nicht dabei, sicherlich aus guten Gründen. Ist irgendjemand jetzt nicht mitgenommen worden, von dem du gedacht hast, Uwe, okay, der hätte eigentlich ganz gut reingepasst?
Es sind die drei genannten, die Götze eben aufgeführt hat. Die hätte man sich natürlich immerhin weiterhin gut vorstellen können. Aber es ist, wie es ist. Mannschaften verändern sich. Und die Mannschaft 2016, die Europameister geworden war, die hatte vorher auch starke Umbrüche. Und da waren neue Typen dabei. Und das hat wunderbar funktioniert, diese Melange. Und das kann man sich jetzt auch ein bisschen erhoffen.
Da schauen wir uns an. Jetzt hat Henning, Entschuldigung, Götze, du setzt es an, bitte.
Ja, ich würde gern noch, also ich glaube auch, dass Uwe das gar nicht so gemeint hat, aber nicht, dass der Eindruck entstünde, dass wir eine erste Sieben haben und nichts dahinter. Also ich finde, wir haben hochinteressante Leute in der Breite. Und ich bin auch tatsächlich gespannt, zum Beispiel, was die halblinke Position betrifft, auf wen Gislason im Laufe des Turniers mehr setzen wird. Ich glaube, dass Sebastian Heimann da große Chancen hat, viele Spielanteile zu bekommen, weil er eben auch zentral decken kann, der junge Kerl aus Göppingen, und weil er grundsätzlich absolut alles mitbringt, ein super spannender Spieler, explosiv, wurfgewaltig, körperlich, extrem stark, wie gesagt, Abwehr, Angriff, das ganze Paket. Bei ihm ist es so, wenn ich ihn in Göppingen sehe und er hat einen guten Tag, da denkst du, der reißt dir eine Burg alleine ein. Hm. Und er wirkt auf mich bei der Nationalmannschaft noch ein wenig gehemmt, aber sollte er positive Erlebnisse haben im Laufe des Turniers und sich freispielen, dann erwarte ich mir von ihm eine ganze Menge. Und da haben wir noch zwei, drei Leute, die auf ihre Art und Weise, auf ihrer Position für eine Überraschung sorgen können. Also ich bin da schon auch ganz hoffnungsfroh. Ich glaube, weil du es gerade angesprochen hast, 2016, wenn man sich das nochmal in Erinnerung ruft, wie diese Europameisterschaft zustande gekommen ist, also dieser Titel, aus einer absoluten Außenseitersituation heraus, wo auch viele arrivierte Spieler nicht mit dabei waren und einem echt schwierigen Turnierstart. Und dann Dann gab es dieses Spiel gegen Schweden, wo wir zur Pause deutlich hinten liegen und irgendwie alle am Boden waren und durch ein paar Kniffe und Umstellungen gewinnen wir dieses Spiel. Und aus diesem Erlebnis heraus ist ein Spirit entstanden, der die Mannschaft durch dieses Turnier getragen hat. Wenn es der deutschen Mannschaft gelingen sollte, wieder sowas Ähnliches zu kreieren, dann ist in der Tat extrem viel möglich. Aber es kann natürlich auch in die andere Richtung gehen. Das ist eine ähnliche Situation, finde ich.
Sag mal eine Zwischenfrage. Was macht eigentlich Dagur gerade? Uwe, ist der noch Coach in Japan oder hat sich das mit Tokio erledigt?
Ja, der ist noch Coach in Japan und diese Asienspiele hat seine Mannschaft gerade abgesagt. Also der hat frei. Der kann locker zuschauen und
du meinst, den könnte
sich mit anderen Dingen beschäftigen.
Ja, das würde gut passen. Jetzt hat der Henning Fritz vor kurzem, also jetzt wird ja wahrscheinlich jeder befragt, der bei drei nicht auf dem Baum ist, aber Henning Fritz, Uwe, hat vor ein paar Tagen, glaube ich, gesagt, naja, also für ihn ist Gislason vielleicht doch nicht, oder er stellt zumindest die Frage, ob Alfred Gislason der richtige Mann für den Umbruch ist. Ist wahrscheinlich der Zeitpunkt ein bisschen zu spät jetzt, aber wie denkst du, wird Alfred mit dieser sehr jungen Mannschaft zurechtkommen und umgehen?
Also grundsätzlich fand ich den Hinweis sehr konstruktiv, er kommt nur zur falschen Zeit. Also das hat sich ja so angehört. Als,
vollkommen richtig.
Als würde da ein falscher Zungenschlag reinkommen, fand ich ziemlich unpassend. Aber natürlich, Götzi sieht das mehr als ich in der Bundesliga, dass einfach solche Trainer wie Florian Kehrmann, der ja damals auch nur Notnagel war, als die Position besetzt werden musste, als ein Bennett Wiegert und so weiter. Wir haben ja wirklich gute deutsche Trainer und warum soll nicht einer aus dieser Riege dann irgendwann mal, wenn Alfred sagt, okay, das war es jetzt in, weiß ich nicht, vielleicht 2 Jahren oder so, sagen, jetzt brauchen wir einen und dann haben wir auch einen. Das ist ja der Tenor, um den es geht in der Diskussion.
Götze, hilf mir ein bisschen. Oder darf ich sagen, also mich mag den Wiegert. Also ich finde den sehr, sehr unterhaltsam, aber er kann auch anstrengend sein, oder?
Du sprichst von Bennett Wiegert, habe ich richtig verstanden.
Ja, genau.
Also lass mir nur einen einzigen Satz auch kurz zu der Thematik Gislason, ist er der richtige Trainer für diese Mannschaft und diese Situation sagen. Ich bin da komplett bei Uwe. Das ist ein Thema, das man, wenn man es ganz fachlich sieht, durchaus diskutieren kann, aber selbstverständlich nicht jetzt totaler Blödsinn. Übrigens, so wie die Geschichte des Bundestrainers Alfred Gislason bislang gelaufen ist, wie er ins Amt gekommen ist in dieser Situation, als man sich dann gegen Prokop entschieden hat und er auf dem Markt war, das war alles total nachvollziehbar aus meiner Sicht in diesem Moment. Und dann kannst du nicht jetzt das Ganze wieder beenden. Jetzt hat man sich entschieden, mit ihm den Weg zu gehen bis zur Heimeuropameisterschaft 2024 und hoffentlich eben auch den Olympischen Spielen. Das ist vollkommen in Ordnung und dann wird man weitersehen. Also er ist schon mit unglaublich viel Erfahrung ausgestattet und wenn ich so diesen Vibe wahrnehme und ich bin ja auch viel in Kontakt mit den Beteiligten, also ich habe den Eindruck, dass ihn die Spieler absolut respektieren und das ist ja schon mal das Allerwichtigste. Aber gleichzeitig wird er jetzt natürlich auch an den nächsten Ergebnissen gemessen. Aber ich habe schon Vertrauen in Alfred Gislason. Was Bennett Wiegert betrifft und damit sozusagen
seine Nachfolger
jetzt wieder im Kontext sind eines möglichen Nachfolgers irgendwann, also das betone ich jetzt nochmal, ja, ich spreche definitiv nicht von der Gegenwart. Du wolltest wissen, ob Bennett Wiegert anstrengend ist. Also die Frage ist, für wen ist er anstrengend? Ich kann dir sagen, er ist für die Schiedsrichter äußerst anstrengend. Ich bin mir sicher, er ist auch für seine eigenen Spieler mitunter sehr anstrengend. Und er ist auch ich komme gut mit dem klar, wenn du seine Außenwirkung meinst, wie er auftritt rund um die Spiele, das ist auch was ganz Wichtiges, was man im Jahre der Zeit, wenn man den Menschen immer wieder begegnet, rund um diese Spiele, um diese Wettkämpfe, was ganz Wichtiges. Zum Beispiel ein Trainer, den du immer nur vor dem Spiel oder nach dem Spiel siehst und ein Trainer, den du in einem ganz anderen Kontext mal triffst, ja, ohne diesen Spieldruck, das können zwei vollkommen unterschiedliche Menschen sein. Und da könnte ich ein paar Geschichten erzählen. Das darf man nie vergessen. Die stehen natürlich unter einem wahnsinnigen Druck und Bennett Wiegert ist, das ist ja ein, also ich weiß nicht, wenn wir mal Stromprobleme haben, vielleicht kann man bei ihm
einen
Stecker, ob das rein, vielleicht kann man die GTA Arena damit beleuchten. Also das ist für mich gerade eine ganz hypothetische Diskussion. Bennett Wiegert ist im Moment offensichtlich genau an dem Ort, an den er hingehört. Ich meine, Magdeburg ist souveräner Tabellenführer und die haben Großes vor. Ja, ich glaube, aber deine Ausgangsfrage, kann er anstrengend sein? Ja, das glaube ich schon, ja.
Ja, gut, also der Nachfolger von Alfred Gislason, irgendwann mal der Nachfolger. Uwe, ganz schnell noch, also die Deutschen spielen in Bratislava in der Gruppe D, Deutschland mit Österreich, mit Weißrussland und mit Polen. Ist das eine aus deiner Sicht schwierige Gruppe? Ist es eine Gruppe, wo Deutschland Gruppensieger werden müsste? Und natürlich die Zwischenfrage, mit Ausnahme von Nikola Bielik, werden die Österreicher 6 kompetente Menschen aufs Parkett bringen können?
Also von außen her gesehen ist es eine relativ leichte Gruppe. Ob es im Innenverhältnis für Deutschland sich so entwickeln wird, das ist eine ganz andere Frage. Und Österreich hat keine schlechte Mannschaft mit diesem Fixpunkt, den du genannt hast, natürlich. Also die können da schon locker mitmischen. Ne? Aber so einen Fixpunkt hat Polen mittlerweile auch mit Olejniczak auf der Mitte, Superspieler. Die Weißrussen unter Schewtschow entwickeln sich immer weiter. Also das Ganze birgt auch große Gefahren. Also Deutschland kann auch in der Vorrunde ausscheiden. Ganz klar.
Weißt du, wie großartig das ist für mich, Götze, mit Uwe zu reden, dass Uwe einfach mal so den weißrussischen Trainer aus dem Ärmel schüttelt. Finde ich überragend. Ja. Ich weiß, du könntest das auch, aber...
Ist ein legendärer Trainer, der ja viele Jahre lang auch in der Bundesliga gearbeitet hat.
Aber sowas weiß ich ja nicht. Und wenn Uwe das präsentiert...
Das ist
großartig.
Deswegen lädst du ja Menschen wie Uwe ein, die dir das Gott sei Dank
erklären. Ja, und dich ja auch. Jetzt Moment, weil wir gerade dabei sind. Du hast mit dem Tennispropheten ein kleines Hühnchen zu rupfen, weil der Tennisprophet irgendeinen unbedarften Russen zum Welthandballer gemacht hat. Wer war das nochmal? Götzi.
Ach du grüne Neune, wer war denn das jetzt nochmal?
Ich kann nachschauen, du hast mir sogar geschrieben, aber du hast, Andreas Dürer hat irgendwas von Welthandballer gesprochen.
Ja, das war ein Halbrechter, der hat, glaube ich, Anfang der 80er Jahre gespielt oder in den 80ern und mit dem hat er Tennis gespielt und hat er noch...
Igor Butulja.
Ganz genau. Kennst du den noch, Uwe? Also mir war der Name tatsächlich noch ein Begriff, aber Welthandballer war er nicht, so viel ist sicher.
Nein, außerdem ist es ein Serbe.
Ja, natürlich ist es ein Serbe.
Achso, okay.
Ja, okay.
Okay, na, dann ist er okay. Ich dachte, irgendwo wäre dann Russe untergekommen, aber okay.
Genau, Butulja war es, ganz genau.
Ja, okay, na ja.
Igor Butulja war sehr nah an der Milosevic-Familie. Deswegen spielte der Nationalmannschaft.
Okay.
Das war, da gab es verwandtschaftliche Verbindungen mit seiner Frau. Okay. Und so Leute wie Jovanovic, die haben gar nicht verstanden, dass der neben ihnen steht in der Nationalmannschaft. Das war eine ganz heiße Kiste damals in den 90ern. Ja.
So, und das, also dieser politische Kontext auch noch mit dazu und dann aber jetzt noch den rein sportlichen Dreh, den dann zum Welthandballer zu machen, Respekt.
Ja, ist gut. Also heute Abend werden wir Uwe bei Eurosport hören. Kroatien gegen Frankreich, schon mal ein erster Schlager. Ist Duvnjak dabei bei den Kroaten? Der ist ja vor kurzem erst positiv getestet worden. Oder kommt er später dazu? Wie ist da die Sachlage, Uwe?
Die Sachlage ist, dass die Kroaten eigentlich keine Chance haben und deswegen können sie locker aufspielen. Denn und das ist ja auch das, was dieses Turnier von Olympia und Ägypten unterscheidet. Wenn du hier im Vorfeld positiv getestet wirst, bist du nicht automatisch raus, sondern diese milden Verläufe, diese angeblich milden Verläufe, haben ja dafür gesorgt, dass die Spieler auf den Listen bleiben. Und so ist es bei Duvnjak und Sindrić von Barcelona zum Beispiel auch. Und sie hoffen, dass sie dann im zweiten Spiel gegen Serbien dabei sind. Und ich will jetzt nicht sagen, dass sie das so ein bisschen laufen lassen, aber sie haben keine anderen. Und das kann man ja aus guten Gründen dazugenommen, die diese Spieler jetzt ersetzen aktuell. Dann fehlt noch ein guter Mann aus dem Rückraum. Also die Kroaten sind sehr stark gebeutelt und da gibt es dann einen klaren Favoriten und das ist Frankreich für heute Abend. Aber wer weiß, sie hatten ja einen tollen U21-Jahrgang. Da ist Halil Jaganjac dabei, der zu den Rhein-Neckar-Löwen geht und die müssen dann da in die Bresche springen. Mal schauen, ob es denen gelingt.
Uwe, weil du Ägypten angesprochen hast, ganz kurz noch, es wird gespielt in Debrecen, in Budapest, in Szeged, in Bratislava und in Košice. Werden Zuschauer zugelassen sein? Die Ungarn waren ja schmerzfrei bei der Fußball-Europameisterschaft. Wie sieht's mit Zuschauern aus?
Naja, sie sind vor allen Dingen vor diesem Turnier schmerzfrei und haben volle Hallen garantiert. Ob das hinterher ohne Schmerzen abgeht, das wage ich mal zu bezweifeln. Die Slowaken sind da deutlich zurückhaltender und dort wird also mit einer Kapazität von 25% gespielt, was ja auch die Deutschen betrifft. Aber immerhin, aber in Ungarn ist volle Hütte und diese neue Halle in Budapest, die ist ja gerade erst fertiggestellt worden, die ist so groß wie die Köln Arena. Hm. Das ist ein Riesending und da habe ich jetzt schon Bauchschmerzen, wenn ich mir ein Spiel vorstelle, wo 20.000 Leute den Handballern zujubeln. Das wird sehr fragwürdig, sagen wir mal.
Herausfordernd. So, am Ende dieser Sendung wird... Götze, bitte.
Ja, also... Uwe spricht's an und ich habe gleich einleitend gesagt, dass das eine Europameisterschaft mit vielen Fragezeichen ist und die turbulent verlaufen könnte und das ist auch so ein Thema, das ich damit meinte, was die Ungarn da vorhaben. Also es wirkt zumindest auf mich so, also ich bin in München und ziemlich weit weg, aber es wirkt zumindest auf mich so nach allem, was ich so mitbekomme. Die machen einfach die Augen zu und ziehen es durch und wo das hinführen wird, ich habe absolut keine Ahnung. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass du den Uwe nur fragst, weil ich meine, er ist natürlich jetzt in seinen Vorbereitungen schon mittendrin und
frag du ihn bitte.
Ich will wissen, Uwe, wie wird das Turnier laufen? Wer wird sich sportlich durchsetzen? Was glaubst du?
Also wir kommen ja nicht drum rum, die üblichen Verdächtigen auf die vorderen Plätze zu setzen. Und da muss man in erster Linie Dänemark nennen. Bei allen anderen, die wir kennen, sind Fragezeichen angebracht. Und ich werfe den Geheimfavoriten zumindest mal für einen Podestplatz Island ins Rennen.
Sehr gut.
Die einen entspannten Aaron Palmason haben, der sich in der Liga nicht wehtun muss, und die natürlich, wie hat Erik Eggers so schön geschrieben, einen talentierten Kader haben. Und ich glaube, dass mit einer geräuschlosen Vorbereitung und Gudmundsson kann sich mittlerweile auch auf die Nationalmannschaft konzentrieren. Der ist in Melsungen rausgeflogen. Also das ist alles so ein bisschen unterm Radar. Und sie haben diese fantastischen Spieler vom SC Magdeburg, da schließt sich so ein bisschen der Kreis, mit Gisli Kristjansson und vor allen Dingen mit Oma Ingi Magnusson, der die Liste der Torewerfer anführt. Also das ist für mich ein toller Tipp, wo man sagen kann, bitte verfolgen. Bjarki Elisson auf links außen vom TVV Lemgo, dann dieser sehr biestige Torhüter Björgvin Pál Gustafsson, der lange in der Bundesliga gespielt hat. Also da bin ich mal sehr gespannt. Die werden Portugal, das ist das Spiel, das ich morgen kommentieren werde, weghauen, weil da wirklich ein paar starke Spieler fehlen und dann wird man sehen, wo die Reise von den Isis hingeht. Also ich hoffe, die mischen da kräftig mit.
Großartig. Uwe Semrau und Markus Götz, wir freuen uns drauf. Ich glaube, Sportdeutschland TV überträgt auch sehr, sehr viele Spiele, vielleicht sogar alle. Und ich habe keine Ahnung, aber wer hat die deutschen Spiele? Kommen die auch bei Eurosport oder sind die bei den Öffentlich-Rechtlichen?
Nee, das ist ARD und ZDF im Wechsel und du hast recht, Sportdeutschland TV mischt auch kräftig mit Kollege Carsten und mit Kretsche, die sind da im Spiel. Also wer sich Handball reinziehen will, also besser wurde es noch nie abgebildet wie in diesen Tagen. Fehlt eigentlich nur noch Götzi, leider.
Ja, Götzi zu teuer wahrscheinlich, was soll ich sagen?
Ja, wahrscheinlich so war es.
Herr Götze,
nochmal, ich muss ja, wir verstehen diese Witze, bloß die Menschen da draußen.
Nein, Götze, die Menschen da draußen wissen, dass wenn Djokovic doch noch heimgeschickt wird, du als Lucky Loser einspringst. Weil Uwe ja keine Zeit hat, weil Uwe ja kommentieren muss. So ist die Sache.
Doppel. Oder spielen wir mal einen
Ja, okay, aber da muss man Uwe.
Uwe jetzt in München ist.
Ja, Uwe müssen wir aber da jemand zur Seite stellen, der noch nie Tennis gespielt hat, weil Uwe so viel stärker ist als wir beide, dass es komplett sportlich wertlos ist.
Du hast mich nicht verstanden, ich spiele mit Uwe.
Achso, okay, gut, dann ist in Ordnung, ja, dann passt.
Wenn er sich herablässt.
Danke für die Blumen und einen schönen Tag, allerseits.
Pause.
Ja, hier ist Heiner Brand und Sie hören Sportradio 360.de.
Und jetzt
ist es Zeit für die German Power Rankings. Die wöchentliche, völlig subjektive Rangliste aller deutschen Sportler, Teams, Trainer, Spielerfrauen. Exklusiv produziert, verantwortet und dem gesamten Internet zur kritischen Würdigung hingeworfen. Von sportradio360.de.
So, Praise was coming in letzte Woche. Wir sind wieder da, Producer Senior und Junior. Unser letztwöchiger Sieger, Robin, hat dann ein bisschen versagt, dass er gegen Ogier Aliassim verliert. Wahnsinn eigentlich, und in dieser Woche kann man gar nicht reinnehmen, aber nicht, weil er schlecht gespielt hätte, sondern...
Ja, gar nicht gespielt. Das ist schwer für die Power Rankings, gar nicht zu spielen.
Ja, und das ist eben die Krux an dem Ganzen. Also Alexander Zverev müsste eigentlich jede Woche am Start sein, so wie früher Felix Neureuther jede Woche am Start ist, aber natürlich, wenn er nicht spielt, der Junge, dann kann man ihn nicht mit reinnehmen. Haben wir sonst noch jemand auf dieser sogenannten Liste, wo man sagt, okay, immer im Blickpunkt, aber eben nicht dabei?
Maxi Kleber hatte ich.
Ja, du hast Kleber vorgeschlagen, ja.
Für die Power Rankings vorgeschlagen.
Warum?
Wegen seiner 6-3er als Big Man. Aber er hat halt sonst nicht so viel getroffen. Aber mit den Mavs gegen die Bulls gewonnen. Ja, und die waren ja eigentlich in Top-Besetzung, bis auf Caruso. Und
wer ist Caruso? Schön, dass du den Mavs kennst, ja?
Ja, und sie haben selbst ja ohne Porzingis gespielt. Also es ist schon eine sehr gute Teamleistung, aber... Ja, er hat halt sonst nicht einen Korb getroffen, außer seinen 6-3ern. Ja, okay. Und in den letzten Spielen auch nicht so überragend. Aber ich hatte ihn mal vorgeschlagen für die Liste.
Okay. Ja, wir behalten ihn im Auge. Wen behalten wir noch im Auge?
So wie immer Leon Dreiseitel
natürlich. Ja, zwei Tore jetzt geschossen im neuen Jahr. Reicht noch nicht ganz in dieser Woche, Leon. Aber wir haben dich auf dem Zettel. Wen noch?
Wieder Basketball, Dennis Schröder.
Ja, Dennis auch die letzten zwei, drei Spiele jetzt nicht so stark, dass man sagt, er muss zwingend rein.
Aber ich glaube, wenn die Celtics sich jetzt mal ein bisschen zusammenreißen, könnte der jetzt in den nächsten Wochen auch mal
fast zum Stand
sein Debüt dieses Jahr geben.
Stimmt, ja.
Und? Letzter, den wir nicht vergessen dürfen, Moritz Seider.
Ja, spreche ich dann mit dem Heiko wahrscheinlich, also wenn ich Heiko erreiche, bisschen drüber von den Detroit Lions, von den Detroit Red Wings, selbstverständlich. So, schwierig ist natürlich ganz, ganz viel Wintersport, aber ich glaube, wir müssen uns darauf einigen, Robin, dass wir Alpin einen Mann und eine Frau nehmen und damit fallen zwei, die es eigentlich vielleicht verdient hätten, leider diese Woche durch.
Durchgefallen diese Woche Linus Strasser und Johannes Strolz. Es tut uns leid.
Es tut uns wirklich leid. Also um einen Strolz tut es uns leid und es tut uns auch um einen Linus leid. Hast du es gesehen übrigens überhaupt?
Ich habe es mir sogar angeschaut, ja, aber nur weil ich gesehen habe, dass 14 Österreicher in den Top 10 waren nach dem ersten Durchgang.
Ja.
Und da habe ich angemacht.
Ja, also Linus ist Dritter geworden, nachdem er 15. war nach dem ersten Durchgang. Und Johannes Strolz hat gewonnen, aber wir machen es das zumindest als kleine Regel. Alpiner Skisport, männlich nur einer. Und wer kann es in dieser Woche nur gewesen sein?
Es muss Manu Feller gewesen sein.
Ja.
Allein aus Sympathie muss es eigentlich jede Woche Manu Feller sein. Aber diese Woche hat er sich's auch wirklich verdient.
Ja.
Mit jeweils...
Eigentlich mit drei Rennen, oder?
Ja, er war ja in Zagreb nach dem ersten Durchgang, den hätte er, also da wäre er sicher auf den ersten Platz gefahren, so schnell wie der war.
Ja.
Und dann halt noch seine zwei zweiten Plätze, schon sehr stark.
Ja, der zweite Platz im Riesentorlauf war natürlich knapp vor Pintero und auch im Slalom war es knapp vor Strasser und hinter Strolz, aber fast sowas wie Konstanz. Und das erste Mal, dass er im Slalom diesem Jahr ins Ziel gekommen ist, Thomas Wagner hat ja auch gesagt, ich liebe Feller. Und damit hat er völlig recht. Wir lieben Feller auch. Also Manu auf jeden Fall Top 5.
Manu auf jeden Fall Top 5.
Und bei den Frauen, naja, bringen wir es hinter uns.
Lena Dürr muss.
Muss.
Wir haben keine Wahl.
Ja, es muss. Ja. Stark. Schon in Kranjska-Gora. Das Rennen hätte Schifrin gewonnen. Machen wir uns nichts vor, wenn sie nicht eingefädelt hätte. Das Rennen in Schladming hat Michaela Schifrin gewonnen, aber Lena Dürr in Schladming Dritte. Und ich mache ihr keinen Vorwurf, dass sie ihre gute Startnummer, vor allen Dingen in Kranjska-Gora, ausgenutzt hat. Good for her. Sehr, sehr stark und sicherlich auch Kandidatin für Olympia, weil wenn die Holdener ja immer rausfliegt, wenn es ernst wird, und dann sind eh nur Schiffler und Wurber vor ihr. Also ganz, ganz gut. Also Lena Dürr, aber ich glaube für Top 5 reicht Lena Dürr.
Also da reicht ein vierter und ein dritter Platz nicht. Da muss schon.
Da muss mehr hin.
Da muss schon einmal mindestens Silber kommen.
Ja, gut. Wen haben wir noch?
Wir können ja mal die Sportart komplett wechseln und zu Matthias Walkner schauen, der Dienstag kurzzeitig die Führung übernommen hat bei der Dakar.
In der Dakar. bei den Motorrädern. Ja, er hat es ja schon mal gewonnen vor keine Ahnung wie vielen Jahren. Jetzt ist er wieder als Zweiter, Stand jetzt, aber muss auf jeden Fall, war er letztes Jahr, letzte Woche auch in den Power Rankings, muss dabei sein. Okay, also Matthias Wagner haben wir am Start.
Haben wir auch in der Top 5 wahrscheinlich, oder?
Ja, denke ich schon. Oh, es wird sehr österreichisch heute. Tut mir ein bisschen leid, weil wenn wir jetzt deutschsprachige Rankings haben, dann müssten wir, kurzer Schwenker zurück, eigentlich auch Marco Odermatt dazu nehmen, der ja Deutsch spricht und in der Schweiz. Aber okay, Odermatt nächste Woche.
Und der wird auch die Gesamtweltcup gewinnen, oder?
Ja, wird Super-G jetzt in Wengen gewinnen, wird dann bei der Abfahrt gut abschneiden. Also nächste Woche schaut sehr, sehr gut aus für Marco Odermatt.
Ja, und letzte Woche dabei, diese Woche vielleicht Franz Wagner?
Ja.
Ich meine, 15 Punkte gegen die 76ers, 9 gegen die Pistons und dann nochmal 16 gegen die Wizards ist also für einen Rookie auf jeden Fall sehr gut, aber wenn wir ihn jetzt so hohen Maßstäben unterlegen, dann ist es vielleicht, reicht vielleicht diese Woche nicht ganz für die Top 5.
Ja, vielleicht nicht für die ganze, aber auf jeden Fall erwähnenswert. Was ist mit dem Pöltl? Pöltl hat man letzte Woche auch drin.
Pöltl auch stark. 17 Punkte gegen die 76ers am 8. Jänner, 11 gegen die Nets und dann 12 gegen die Knicks, aber auch jetzt nichts, was überragend ist. Da ist fast noch die 6-3er von Maxi Kleber besser.
Ja, ich merke schon, du möchtest den Kleber rein reklamieren. Ja. Da müssen wir in dieser Woche eine Wildcard hast du ja. Also die beiden haben wir auch und ich denke, dass sie schon Teil der Power Rankings sein sollten, aber Top 5 wird ganz, ganz schwierig.
Ja, ich habe übrigens noch eine Überraschungs-Wildcard, von der du gar nichts weißt.
Oh Gott,
bitte. Aber die, ich weiß auch nicht, ob die dann reinkommt.
Nee, Timo Werner für sein Tor im FA Cup.
Nein, der nicht. Obwohl er sich einfach auch verdient hat.
Ja, das ist natürlich generell hier der Modus operandi. Es ist, glaube ich, viel einfacher, in die Power Rankings reinzukommen, wenn ein deutscher oder österreichischer Sportler im Ausland was reißt. Ja. Als zum Beispiel in der Bundesliga. Natürlich, wenn Matze Ginter, unser Lieblingsnationalspieler, der Weltmeister, mit 4 Toren Gladbach zum Sieg gegen, ich weiß gar nicht, gegen die Spieler an diesem Wochenende schießt, sollte er überhaupt noch in Gladbach sein, dann kommt er auch rein. Aber es ist leichter, sich von auswärtig zu qualifizieren für die Power Rankings als inwärtig. So.
Aber wir können ja gleich in der Bundesliga bleiben.
Weil?
Wir haben hier auf der Liste stehen Leon Goretzka. Ich weiß noch nicht, wie der sich qualifiziert hat, ob dieses schönste Tor des Länderspieljahres reicht oder ob das reicht, dass er keine Knie-OP bekommt. Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, das muss reichen.
Aber ich weiß nicht, wie der sich da reingemogelt hat, aber er steht auf der Liste.
Ich kann mir an das Tor A nicht erinnern. B habe ich aufgeschrieben, es war gegen Ungarn. Bin mir nicht einmal sicher, ob es gegen Ungarn war. Aber es gab wohl eine Abstimmung. Ich weiß nicht, wer abgestimmt hat. Ich weiß gar nichts, aber ich weiß nur, dass Leon Goretzka gewonnen hat, das angeblich schönste Tor für die deutsche Fußballnationalmannschaft 2021 geschossen zu haben.
Also für mich nicht mal in der Top 10. Ich weiß nicht mal, ob wir 10 Spieler haben, aber er wird selbst bei 9 Spielern außerhalb der Top 10 stehen.
Gut, raus mit Leon. Haben wir sonst noch wem?
Wir haben noch ein paar. Wir haben Wolfgang Mayer, den DSV-Alpin-Chef,
Weil
er sich so schön über Olympia aufgeregt hat.
Ja, der Wolfi, das war großartig. Also Wolfi ist eigentlich mein Favorit in dieser Woche. Das habe ich ja dann auch getweetet. Der Ruhrpoet hat dann den YouTube-Link dazu gesetzt. Davor hat schon Maxi Ost, unser lieber Freund, auch darauf hingewiesen. Also Wolfi Mayer, ein ganz, ganz starker Kandidat. Ja, apropos Wintersport.
Noch? Ja, apropos Olympia auch.
Ah, Olympia, bitte.
Claudia Pechstein, 8. Nominierung bekommen für Olympia.
Claudia Pechstein, 8. Nominierung. Das ist natürlich stark, das ist Wahnsinn eigentlich. Jetzt wissen wir natürlich, und ich weiß gar nicht, wie die Sache juristisch ausgegangen ist, aber es gab ja vor ein paar Jahren mal doch ernste Zweifel hinsichtlich Claudia Pechstein, aber 8. Olympianominierung, das ist schon unfassbar.
Wie alt ist die denn bitte?
Wie alt ist Claudia Pechstein? Achtung, ich mache das, was ich sonst...
Doch, alle 4 Jahre, das sind doch... Ist sie seit 32 Jahren Profis oder?
Es gab einmal die Geschichte, dass 92 und 94 49 Jahre sind.
Was?
Geboren 1972.
Was? Okay, dann muss sie vielleicht möglich in die Top 5 rein einfach. Also das ist ja Wahnsinn.
Ja, das ist schon Wahnsinn. Das ist eigentlich schon Wahnsinn. Ja, also Claudia Pechstein, warum auch nicht? Ja, Top 5. Ja, gerne, bitte.
Skispringen und nordische Kombination hätten wir noch im Angebot. Erstmal zum Skispringen.
Gerne hätten wir übrigens Biathleten reingenommen, aber da war am Wochenende gar nichts los. Ja, Skispringen bitte.
David Huber, Sieg in Bischofshofen im Einzel und in der Mannschaft.
Ja, okay. Kurze kleine Einschränkung. Erstens, schön, dass die Österreicher auch ein Springen gewonnen haben bei der Vierschanzentournee. Das ist den Deutschen dann nicht gelungen. Da ist dem David Huber einfach was abgerissen. Beim letzten Springen der Vierschanzentournee, am Wochenende dann beim Einzelspringen in Bischofshofen. Ich habe schon verdrängt, wer gewonnen hat, aber nicht David Huber. Aber am Sonntag dann wieder die Österreicher in der Mannschaft gewonnen. Deutschland Sechster, auch weil es den Geiger Karl hingelegt hat. Ja, David Huber, guter Kandidat, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Für die Top-Kampf. Bin mir auch nicht sicher. Aber vom Karl Geiger gehen wir zum Vincent Geiger. Nordische Kombination, ja. Sieg in Val di Fiemme. Und am Samstag dann auch zweiter Platz.
So, also der Vincent ist weggelaufen am Sonntag, als ob es keinen Morgen gäbe. Ich weiß auch nicht, warum ich es gesehen habe, aber in diesem Moment habe ich es gerade gesehen. Und eigentlich müsste man da Johannes Lampard da ja auch mit reinnehmen, der nämlich am Samstag gewonnen hat, am Sonntag Dritter geworden ist. Ja, am Sonntag Zweiter ist, glaube ich, der Rizek geworden. But, wenn man sich das jetzt anschaut, ich ledere ja gerne gegen den Biathlonsport auch, weil es immer das Gleiche ist und weil es zu viele Disziplinen gibt, die komplett gleich sind. Aber wenn man sieht, bei einer Staffel im Biathlon sind 26 Nationen am Start und bei einer Staffel in der nordischen Kombination sind 7 Nationen am Start oder 8 maximal. Also irgendwo, klar, Biathlon muss man nicht hupfen, ist nicht so gefährlich, besser. Und bei der nordischen Kombination ist halt auch so, Norwegen, Österreich oder Deutschland. So, und vielleicht hier und da ein Japaner. Das ist mir zu wenig und grandiose Leistung von Vincent Geiger, grandiose Leistung auch von Johannes Lampater, aber ich sehe keinen der beiden in den Top 5.
Ja, aber wenn du das ansprichst, nur 2 Nationen können gewinnen oder in diesem Fall auch nur eine, da fällt für mich leider auch komplett der Bob- und Rodelsport raus, weil es auch also für einen Laien der langweiligste Sport überhaupt ist. Man merkt gar keine Unterschiede und schaut nur auf die Zeit, die sich dann um ein halbes Tausendstel unterscheidet und es gewinnt eh immer nur Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier sagen dürfen im deutschen Podcast.
Wir dürfen es sagen,
weil
das ist ein österreichischer
Podcast. Ja, okay, aber Bob und Rodel ist ja der Haupt Bringer von Goldmedaillen für Deutschland.
Das ist so.
Ich weiß nicht, ob wir das dann überhaupt, ob wir jetzt gecancelt werden, aber das ist ja der langweiligste Sport überhaupt. Aber ich habe auf der Liste stehen eben trotzdem Felix Loch, weil er im Sprint gewonnen hat in Sigulda, wenn ich das richtig ausspreche.
Und?
Und, Laura Nolte habe ich auch noch aufstehen. Ja, bitte. Die hat im Bob gewonnen in Winterberg.
Ja, okay. Und wer uns öfter schon gehört hat, weiß, Bob und Rodeln geht gar nicht, weil einfach der Energieaufwand, diese Bahnen zu betreiben, in keinem Verhältnis dazu steht.
Wie langweilig der Sport ist.
Ja, wie langweilig der Sport ist. Und ja, gut, Skifahren ist auch, jeder Sport ist bedenklich, aber vom Skifahren, mit diesen ganzen Rennen, der Rennzirkus irgendwie trägt das ja doch dann zum wirtschaftlichen Gelingen von irgendwas bei, was natürlich keine Entschuldigung für irgendwas sein darf. Aber, also bei aller Liebe. Nee, also Bob und Rodel nicht in meiner Sendung. Jetzt schreibt mir gerade der Einkommen, was will er denn? Nee, ist doch nicht der Einkommen. Und bitte.
Soll ich jetzt die Teams oder willst du jetzt die Wildcard, die
Na, mir einfach... Zuerst die Wildcard, die dir einfach so spontan eingefallen ist.
Er hat einfach für sein Lebenswerk, weil er geehrt wurde in dieser Woche, Dirk Nowitzki.
Ja, natürlich. Natürlich, Dirk ist, ich weiß nicht, mit wem ich gesprochen habe, über deutsche Sportler und ich bin eigentlich wirklich nur bei 2 deutschen Sportlern vorbehaltlos immer im Lager dieser deutschen Sportlerin und dieses deutschen Sportlers gestanden. Katharina Witt selbstverständlich und dann Dirk Nowitzki. Wahrscheinlich gibt es noch ein paar Leichtathleten, die ich wirklich gern mag, aber bei Dirk, ja, es ist ein schöner Wildcard-Kandidat, aber ob sie jetzt wichtiger ist, bei uns in den Power Rankings zu sein oder dass sein Trikot in der Halle in Dallas unter dem Hallendach hängt, da bin ich mir nicht ganz sicher.
Ja, und seine Statue wird ja dann auch hoffentlich demnächst kommen.
Ja, das auch.
Okay, dann zu den Teams jetzt.
Ja, Teams ganz schwierig diese Woche.
Ja, ganz schwierig. Also SC Magdeburg wäre natürlich ein guter Kandidat.
So, Andreas Daubitz hat letzte Woche völlig richtig gesagt, dass der SC Magdeburg ja eigentlich die Power Rankings anführen müsste. Aber Andreas, das ist genau dieses Zverev-Phänomen. Wenn der SC Magdeburg nicht spielt in dieser Woche, dann kann der SC Magdeburg auch nicht die Nummer 1 in den Power Rankings sein, die sie sich sicherlich verdient hätten mit nur einer Saisonniederlage in Flensburg, aber geht halt nicht. Sorry.
Geht nicht, aber weißt du, was schon geht? Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern. Auch wenn man das Spiel kann ja eigentlich nicht 2-1 ausgehen. Nein. Aber Bayern muss 4 Tore schießen und wenn Gladbach vorne mal irgendwie bisschen besser die Chancen ausspielt, dann müssen die auch mindestens 4-5 Hütten machen.
Ja, aber die Bayern müssen halt 7
machen. Ja, gut. Ja. Dann soll es 7-6 ausgehen, ist auch noch besser für die Zuschauer. Aber also das war wirklich ein verrücktes Spiel.
Verrücktes Spiel, unverdienter Sieg, aber wurscht. Gladbach ganz, ganz valider Kandidat, dass sie diejenige Mannschaft sind, die in dieser Woche reinkommen.
Ja, einfach weil sie vielleicht, also das ist ja zumindest die Hoffnung, die Liga nochmal ein bisschen spannend machen. Das Leipzig vom 15. Platz nochmal schnell vorbeischauen kann.
Ja, also Leipzig, das war natürlich auch eine Frechheit, wieder diese Chancen, die die vergeben haben. Also der Silva, dieser Kopfball zuerst und dann auch vor dem Elfmeter.
Ich komme nicht drüber hinweg, wie Silva vor zwei, drei Spielen aufs leere Tor den Ball auf die Latte chippen wollte, warum auch immer. Also da komme ich immer noch nicht
drüber. Ah, furchtbar. Okay, also Mannschaft, Gladbach, ja, können wir möglicherweise akzeptieren. Gibt es noch andere Kandidaten?
Einen letzten hätte ich noch, die deutsche Handballnationalmannschaft. Haben gegen Frankreich gewonnen.
Ja, Vorbereitungsspiel.
Ja,
ist ganz schwierig. Werden wir ja gleich drüber mit Götzi und mit Uwe Semrau sprechen. Ganz, ganz schwierige Geschichte. Also ich glaube, die müssen wir rausschmeißen. So, wie würden unsere Rankings ausschauen? Also ich plädiere fast für Wolfi Maier auf 1.
Ja, wir können erstmal das Team, das ist ja Gladbach dann jetzt,
glaube ich. Ja, Gladbach ist da. Ja, genau. Gladbach. Sind wir ja, okay. Team natürlich auch schwierig, ja. Die Bayern gewinnen gegen Kaunas, die Basketball Bayern, verlieren aber in der Liga gegen Chemnitz. So, das ist schon mal schlecht. Dann Bonn hatten wir letzte Woche, aber die verlieren wieder in Crailsheim. Auch schwierig. Und auch die Eisbären Berlin, die wir letzte Woche, glaube ich, hatten wir die Eisbären oder war es Bonn? Na, ich glaube, wir hatten Bonn sogar, aber die Eisbären Tabellenführer, ja, auch schwierig. Ja, also das ist ganz, 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 ganz ungut im Moment. Und deshalb ist als Team im Moment ist, glaube ich, Borussia Mönchengladbach. Damit sind wir gut bedient.
Wollen wir erstmal vielleicht die Top 5?
Ja, du hast die zusammen. Top 5. Wolfi Maier 1, wer ist 2?
Wolfi Maier 1, okay, notiere ich mir. Manu Feller 2.
Ja, Manu Feller 2, da schließt sich der Kreis in dieser Woche nach zwei fantastischen zweiten Plätzen.
Okay, jetzt wird schon schwerer. Jetzt
haarig, ja. Wen haben wir noch in die Top 5?
Also Strasser und Strolz sind ja raus, weil die alle einfach, ja, zweimal Skifahren geht ja nicht.
Zweimal Skifahren geht nicht, ja.
Das ist schon mal klar. Dann... Ja, Claudia Pechstein einfach, weil es mich so überrascht hat.
Ja,
einfach, weil es mich so überrascht hat. Ich wusste
auch nicht, dass sie schon 49 ist.
Also wie kann das denn sein?
Ja, also okay, Claudia Pechstein.
Hat sie auch theoretische Chancen, irgendwas zu holen, oder ist
sie
nur zur Show dabei?
Na, zur Show ist sie auf keinen Fall dabei. Wenn Claudia Pechstein zu Olympia fährt, dann sicherlich, weil es ja erstens eine Norm gibt und weil sie zweitens dann sicherlich Chancen hat, dort was zu reißen. Also Claudia Pechstein auf 3, gut.
Okay.
Jetzt haben wir fast jemanden vergessen.
Ja, Matthias Wagner, ja. Den sehe ich auch gerade. Können wir einen geteilten dritten Platz machen?
Machen wir einen geteilten dritten Platz und dann aber gleich zum fünften Platz. Natürlich. Also Matthias Wagner und Claudia Pechstein auf 3 und 5.
Boah, also ich würde Basketball diese Woche rausschmeißen, Franz und Jakob, und vielleicht zwischen David Huber und Vincent Geiger entscheiden.
Ja Gott, wenn ich jetzt gerade davon gesprochen habe, wie ärmlich eigentlich die Geschichte in der norwegischen
Konkurrenz. Ja, ich würde auch einen David Huber vorne sehen.
Ja, Moment, aber das Mannschaftsspringen am Sonntag, da waren auch nur 8 Nationen dabei, aber immerhin bei der Verschanzen-Tournee habe ich ein paar Russen gesehen und ein paar Leute aus Nationen. Naja, okay, also David Huber Nummer 5.
Ja, es muss David Huber sein, weil also Leon Goretzka ist nicht unsere Top 5 und dann sonst bleibt keiner übrig. Aber wir hätten noch einen, den wir natürlich erwähnen müssen, aber der es nicht reingeschafft hat. Er ist zwar der jüngste Bayern-Bundesliga-Profi, aber also,
das ist ja noch zu wenig.
Ja, er hat ja halt noch nichts gezeigt. Er hat halt gespielt.
Und er hat natürlich, wenn man es jetzt vergleicht mit dem Moukoko von Borussia Dortmund, der reinkommt als Sturmspitze, der in 24 Spielen als Jugendlicher 800 Tore gemacht hat, auf den wird er ganz anders geschaut. So, und jemand wie Paul Wanner, der, wenn ich es richtig verstanden habe, Mittelfeldspieler ist, von dem wird nicht gleich erwartet, dass er die Bayern mit dem Ausgleich bedient gegen Gladbach. Aber toll. Wir wissen, dass er ein ehemaliger Klassenkamerad von deiner kleinen Schwester ist. Und schön.
Reicht trotzdem nicht für die Power Rankings.
Nein, reicht
nicht. Reicht trotzdem nicht. Trotz Klassenkamerad, aber das reicht nicht.
Hallo, Sie hören Christoph Daum, Sportradio 360.
Es geht weiter in der Big Show 542 mit Stefan der Voice Heinrich, der Motorsportblog steht an. Grüß dich, der Voice.
Ja, also da komme ich ja nicht drum rum.
Ja, das ist richtig.
Du rufst, das ist doch wieder Ruf in der Wüste, gar keine Frage.
Ja, dein Problem ist, du gehst halt auch immer hin. Das ist ein schönes Problem zu haben, aber selber schuld, wenn du rangehst. Also, die Dakar bewegt sich schön langsam ihrem Ende zu. Matthias Wagner liegt nach wie vor sehr, sehr gut im Rennen, aber ich kann mir vorstellen, dass das weltweit nicht die größte Story ist, die Platzierung des Matthias Wagner. Oder wie schauen wir da aus?
Nö, aber dass er als einer der Favoriten auch in die Rallye gegangen ist, nachdem er sie ja vor einigen Jahren schon mal gewonnen hat und vor allem jetzt im vergangenen Jahr zum zweiten Mal den Marathon Rallye Raid Weltcup hat gewinnen können, der jetzt 2022 sogar aufgewertet worden ist zu einer echten WM mit Segen also der FIA und der FIM, dem Motorradweltverband. Das bedeutet also natürlich noch ein bisschen mehr und er ist tatsächlich in Schlagdistanz. Die vorletzte Etappe ist gerade bei Redaktionsschluss, möchte man sagen, kurz vor deinem Anruf, Jens, zu Ende gegangen. Und es sieht tatsächlich nach einem klassischen Dreikampf aus. Es hat sich in den letzten Tagen seit dem Ruhetag dann doch in der zweiten Hälfte ein bisschen sortiert und ein paar sind einfach rausgefallen aus der Entscheidung. Aber es ist immer noch erstaunlich, dass nach 11 von 12 Etappen bei den Motorrädern zumindest die Top 3 nur 7 Minuten auseinander sind. Das hat es selten gegeben, zeigt aber eben auch, wie wettbewerbsintensiv das ist und wie wichtig diese Veranstaltung für die unterschiedlichen Motorradhersteller weltweit ist.
Wagner war ja kurzfristig auf Platz 1, oder? Meine ich, für einen nach.
Ja, so ist es auch, ja. Aber es ist natürlich immer dieser Jojo-Effekt, von dem wir ja bei Sportradio auch schon berichtet haben im letzten Jahr und so ist es auch dieses Jahr. Das heißt, diejenigen, die die Etappe eröffnen müssen aufgrund der vorgeschriebenen Startreihenfolge, sind die, die dann halt immer in die Navigationsprobleme reinfahren. Ja. Die, die dann etwas weiter hinterherfahren, die haben das einen großen Vorteil, können die Spuren der Vorausfahrer lesen und wenn die einen Fehler machen, ihnen entgegenkommen, wissen sie auch, okay, hier ist es falsch. Genau das war in den letzten Tagen auch der Fall, deswegen ist auch taktisches Fahren angesagt. Es sind jetzt inzwischen die Motorradfahrer 37 Stunden unterwegs und haben morgen eben die Schlussetappe. Und um drei geht's noch. Sieg zwei sind quasi aus der Pira Mobility Group, KTM, eben mit Matthias Weidner, aktuell auf Platz 3. Dann in Führung aktuell, aber nur ein paar Minuten vorne, Sam Sunderland, der die Etappe heute gut absolviert hat, richtig angegriffen hat und damit die Gesamtführung wieder übernommen hat. Auf der KTM baugleichen Gas-Gas-Maschine. Und dann haben wir noch Quintanilla aus Chile, der für die Honda-Fraktion steht, während man sagen muss, Yamaha scheint heute jetzt abgeschlagen zu sein. Sie haben Probleme gehabt, auch wenn Arjen van Beveren lange Zeit der Franzose vorne mitgekämpft hat, auch Führender in der Gesamtwertung war. Da geht nichts mehr. Und auch der Vorjahressieger Kevin Benavides, der ja von Honda zu KTM gewechselt ist, hatte am Mittwoch einen Motorschaden und fährt jetzt mit Joker-Regelung weiter, darf also dann mit entsprechendem Rückstand den Kollegen als Wasserträger helfen. Der hat heute die Spuren gelegt und der hat Matthias Weidner geholfen und jetzt ist morgen alles offen, alles oder nichts und ich bin sicher auch, Weidner, der sich seit Rennbeginn tatsächlich immer in den Top 5 aufgehalten hat, fährt sehr clever, sehr überlegt. Da ist noch alles drin, 7 Minuten sind eigentlich gar nichts.
Letzte Etappe also morgen, auch natürlich für die vierrädrigen Freunde und Al-Attiyah, Vorname habe ich leider vergessen, scheint auf dem besten Weg zu sein, die Dakar ein weiteres Mal zu gewinnen. War mein letzter Stand oder hat sich da jetzt so massiv viel verändert, The Voice?
Nee, hat sich nicht verändert. Du hast recht, der heißt im Übrigen Nasser.
Nasser Al-Attiyah,
aber der ist natürlich wirklich ein Katari, das heißt, der ist in der Wüste wirklich groß geworden und hat in den letzten Jahrzehnten so viel Erfahrung gesammelt, nicht nur bei der Dakar, sondern bei vielen anderen Wüstenmarathon-Rallyes auch, dass der aktuell tatsächlich offenbar das beste Paket bildet, eher sein Co-Pilot, denn Navigation war in diesem Jahr auch wieder tricky, es haben sich eine Menge Leute verfahren, auch bei den Autos. Dazu müssen wir sagen, gab es eine Reglementsänderung und die kam eindeutig sowohl Toyota wie auch dem Team BRX, die Hunter Autosport, mit dem zum Beispiel Sebastian Loeb aktuell auf Platz 2 tobt. Der will beim 8. Start ja unbedingt noch gewinnen, das wird jetzt aber schwer. Aber die haben davon profitiert, das heißt, die Autos dürfen größere Räder verwenden, was Reifenschäden auf den Steinetappen, auf den Steinwüstenetappen verringert. Sie dürfen haben einen längeren Federweg zugestanden bekommen und ganz, ganz wichtig, sie dürfen auch breiter fahren, also größere Spur haben, was die Stabilität natürlich vor allem dann auch im tiefen Sand deutlich erhöht. Und man muss sagen, dass der Nasser Al-Attiyah seit Rallye-Beginn eigentlich vorne ist. Er war einer der Favoriten, ist jetzt so weit vorne, dass es schwer wird für Loeb, den Rekord-Rallye-Weltmeister tatsächlich den noch einzuholen. Platz 2 wäre aber natürlich trotzdem ein super Ergebnis für Loeb. er kommt näher ran, sein Traum neben 8 Rallye-WM-Titeln eben auch mal die Dakar zu gewinnen. Und der kann ja nicht genug kriegen. Wir hatten schon vor 2 Wochen bei der Vorschau auf die Dakar Jens bei Sportradio ja angekündigt. Er ist ja eh ein ganz wilder. Der lebt, der kann nicht genug kriegen. Denn der beendet jetzt die Rallye am Freitag. Am Samstag fliegt er dann in die Schweiz, am Sonntagvormittag nach Monte Carlo. Dann wird er noch einen kurzen Test am Sonntagnachmittag haben mit dem Ford Puma Rallye 1, dem ganz neuen Rallye-Auto, nach dem neuen Reglement. Und am Montag beginnt die Streckenbesichtigung. Und am 20. geht es dann los mit dem Klassiker der Monte Carlo Rallye, als erstem von 13 geplanten WM-Rallyes. Also der Löb, der will es wirklich wissen. Man muss sagen, der M-Motorsport-Chef von Ford, der ihn jetzt für die Monte Carlo verpflichtet hat, als One-Off, also zunächst mal nur die Rallye, der hat jetzt 16 Jahre dran gebaggert, den Sebastian Löb mal in sein Team zu bekommen. Und nach 16 Jahren hat es endlich jetzt geklappt. Also da sind die Erwartungen auch entsprechend hoch, ist keine Frage. Und wenn die Monte gut laufen sollte, dann kann man sich vorstellen, dass der Löb noch öfter für das M-Ford-Sportteam antreten könnte in diesem Jahr.
Entschuldige bitte mein Kurzzeitgedächtnis, aber nochmal zurück zu Nasser Al-Attiyah. Fährt der die normalen Rallyes dann auch mit, die 1010 Rallye, also die Finnland Rallye, oder ist der wirklich ein Mann der Wüste und sonst nichts?
Der ist ein Spezialist schon für die Marathon-Rallyes, aber der ist auch in der Gruppe N diverse klassische Rallyes, wie 2010 oder wie San Remo, auch schon gefahren. Aber sein Spezialgebiet eindeutig ist Afrika und die langen Rallyes über 7 bis 10 Tage. Und vor allem tatsächlich wirklich die Wüste. Das hat er einfach unheimlich drauf. Das könnte der 4. Sieg für ihn werden und sieht wirklich gut für ihn aus. Er hat natürlich auch das Glück ein bisschen, dass die neuen Experimental-Audi mit komplexem Hybrid-, Elektro- und Verbrenner-Kombination der Antrieb, dass die noch so Probleme haben bei ihrem Debüt. Denn die Werks-Audi, die 3 Autos, die eingesetzt werden, sind super schnell. Aber eben noch nicht zuverlässig. Und was wirklich so ein bisschen überraschend ist, muss man sagen, wir hatten es ja vor einer Woche bei dir schon gesagt im Motorsport-Talk, Jens, dass tatsächlich diese RSQ e-tron Probleme mit den klassischen Elementen haben, die bei jedem Rallye-Auto drin sind. Also nicht mit ihrem sehr fortschrittlichen Antrieb, was man hätte vermuten können, sondern die Achillesferse eindeutig bei den Audi waren die Dämpfer. Und das ist eigentlich sehr kurios. Das zeigt aber auch, dass sie nicht so gut vorbereitet waren, wie man es für einen Werkseinsatz eines deutschen Herstellers eigentlich erwarten kann. Wir sagen dann eigentlich immer gerne, wir Insider, wenn ein deutscher Hersteller als Werk irgendwo antritt, dann ist das so, wie wenn die Fußballnationalmannschaft antritt. Dann musst du gut vorbereitet sein. Und dass die jetzt permanent alle mit den Dämpfer an der Hinterachse gehadert haben, Stefan, Peter Hansel, Carlos Sainz Senior, und Matthias Ekström, ist schon ein bisschen peinlich und wäre vermeidbar gewesen. Aber es ist eindeutig die Zukunft und dann wird jetzt sicherlich im Hinblick aufs nächste Jahr, Stefan Peter Hansel hat schon gesagt, Mr. Dakar 2023 müssen wir gewinnen, da gibt es keine Ausreden mehr. Potenzial haben sie, aber bei der Dakar, wir haben so viele Schnurren, Peinlichkeiten, Unfälle, unvorhergesehene Ereignisse, abenteuerliche Geschichten erlebt. Das weiß auch ein Peter Hansel, der die Rallye zwar schon 14 Mal gewonnen hat, aber der weiß auch, dass immer wieder mal was passieren kann. Sie haben viel geschraubt, sie haben aber auch ein paar Tagesetappen gewonnen, haben also so ein bisschen gezeigt, was mit diesem Elektro-Hybrid-Antrieb möglich ist, eben auch bei einer langen Rallye wie die Dakar. Und insofern haben sie jetzt Hausaufgaben und ein großes Pflichtenheft abzuarbeiten.
Vom Hybrid gehen wir gleich eins weiter in eine Formel, wo nur elektronisch gefahren wird, in die Formel E. Da gibt The Voice einen prominenten Zuwachs, aber keinen prominenten Fahrerzuwachs.
Nee, Fahrerzuwachs wissen wir noch nicht, aber nachdem wir ja tatsächlich auch schon sagen mussten, dieser mit dem Alleinstellungsmarke gekennzeichnete einzige Formel-Rennserie mit Elektromotoren hat tatsächlich ja relativ viel Aderlass vornehmen müssen, denn Audi ist ausgestiegen, BMW nach Saison 7, Mercedes wird aussteigen nach der bald beginnenden Saison 8, die ja am 28. 29. Januar dieses Jahres in Saudi-Arabien beginnt, da wo gerade die Dakar ihre Kreise zieht. Mercedes wird Ende der Saison aussteigen. Weiterhin dabei bleiben wird aus Deutschland Porsche, dazu natürlich Jaguar und Nissan. DS, also das die Luxusmarke von Citroën Renault, wird weiter dabei sein. Und genau da kommt jetzt ein Tochterunternehmen aus Italien, denn zur DS Automobil Group gehört jetzt auch Maserati, die ja einen tollen Klang haben. Und man muss sagen, die haben natürlich eine Riesentradition aus vor allem im Grunde in den 20er, 30er, 40er, 50er Jahren. Unter anderem mit den Siegen bei der Targa Florio, bei den großen Langstreckenrennen, 1000 Kilometer vom Nürburgring, 1000 Kilometer von Monza, und natürlich auch mit dem Formel-1-Titel von Juan Manuel Fangio, dem legendären Argentinier. In den letzten Jahren, der jüngeren Vergangenheit, war es vor allem GT-Sport, da hatten sie auf Kiel gelegt den Maserati MC12, und der hat tatsächlich zwischen 2004 und 2010 14 Hersteller- und Fahrertitel in den GT-Rennserien weltweit geholt. Unter anderem auch Erfolg bei den 24 Stunden von Spa, so ein bisschen als Krönung. Dann hatten sie aber eine Motorsportpause eingelegt, weil auch der Straßenverkauf der italienischen Edelsportwagen ein bisschen in Stocken geraten ist. Nun hat man Maserati wieder ein bisschen aufgepäppelt. Die Produkte auf der Straße sind gut und sie wollen offenbar auch einen Elektro-Supersportwagen an den Start bringen. Und deswegen jetzt der Einstieg tatsächlich mit dem Gen 3 Auto. Also ab 2023 ist Maserati mit dabei.
Man muss sagen, ich dachte dieses Jahr schon. Okay, ich dachte dieses Jahr schon.
Nein, dieses Jahr noch nicht. Die müssen sich erstmal vorbereiten. Okay. Auch wenn sie den Antrieb von DS verwenden werden. Aber es ist trotzdem, Jens, ein richtiges Aufatmen in der Formel 3 zu spüren, nachdem ja doch so viele Herstellerausstiege in letzter Zeit zu verkraften waren.
Na gut, vielleicht haben sie auch Lust auf die DTM. Gerhard Berger wird sie gerne nehmen. Da bin ich mir einigermaßen sicher. Ja, The Voice. Und dann haben wir ja im Herbst 2020 einen Mann gefeiert, der ein bisschen zu seinem Weltmeistertitel gekommen ist wie die Jungfrau zum Kind, nämlich Juan Mir, damals auf der Suzuki. Und das kommt dann nicht so oft vor, oder? Oder kommt das eigentlich öfter vor, dass ein ehemaliger Weltmeister das Motorrad wechselt?
Nee, das kommt nicht so oft vor. Vor allem, da müssen wir aktuell gerade sagen, 2020, 2021 gab es relativ wenig Wechsel, auch jetzt von 2021 in der Motor-WM-Saison in der Königsklasse auf 22 gab es kaum personelle Änderungen. Also die Werksteams von Ducati, von Yamaha, von Suzuki, gerade erwähnt mit Juan Mir, von Honda und von KTM, gehen ja auch mit den gleichen Fahrern nun in die kommende, in die anstehende Saison. Da werden im Übrigen bald die ersten Testfahrten auch beginnen. Da werden wir mit Sicherheit bei Sportradio auch auf dem Laufenden bleiben und die Zuhörer informieren. Aber klar ist in der Tat, dass Juan Mir, wenn einer Weltmeister war mit einer Marke, ist der eigentlich mit der verbunden. Und ganz offenbar ist er aber so unzufrieden, wie es gerade bei Suzuki läuft, dass nicht wenige Insider ziemlich sicher sind, dass der wechseln wird. Und klar ist auch, mit der Verletzung, der erneuten Verletzung von Marc Márquez, nach seinem Enduro-Motocross-Crash und dem Problem mit der Doppelsicht, die er ja hat, mit den Augen, muss Honda dringend reagieren. Sie wissen immer noch nicht, und wir wissen es nicht, obwohl gerade Ende Dezember von Honda ein Bulletin von der Honda Racing Corporation rauskam, und da gab es diese typischen Durchhalteparolen: es sieht gut aus und wir bleiben optimistisch und die Reha funktioniere bei Marc Márquez, aber der achtfache Weltmeister, wir wissen nicht, ob der bei den Vortests dabei sein kann. Es ist nicht bestätigt, dass er in diesem Jahr tatsächlich auch die Grand Prix fahren kann. Und offenkundig gibt es da jetzt eine große Unsicherheit. Diese Abhängigkeit von Honda, von Marc Márquez ist so eklatant, dass klar ist, die müssen einen Siegfahrer holen. Klar ist auch, dass Sal Espargaró, der Spanier, der ja als neuer Teamkollege im letzten Jahr zu Repsol Honda von Márquez gekommen ist, es nicht sein wird. Der ehemalige KTM-Fahrer hat sich nicht richtig durchsetzen können, hatte ordentliche Schwierigkeiten in seiner Debütsaison und ist nicht den Fahrer, den Honda braucht für den Fall, dass Márquez wieder ausfällt. Deswegen, Juan Mir, das sieht alles danach aus, als würde er tatsächlich für die Saison 2023 wechseln und zu Honda gehen. Das würde für alle Seiten, wenn es denn so käme, und die Zeichen sehen gut aus, würde für alle Seiten wahrscheinlich Sinn machen. Nur da muss Suzuki gucken, wen sie dann stattdessen holen. Aber wir haben ja in diesem Jahr, sollten wir nicht vergessen, in der kommenden Saison dann doch eine Menge junge Fahrer, die jetzt aufsteigen, auch die schon ein Rookie-Jahr hinter sich haben und die großes Potenzial haben, die 21, 22, 23 Jahre alt sind. Also da tut sich gerade einiges. was nicht nur mit dem Rücktritt von Valentino Rossi zusammenhängt, sondern damit, dass auch ein Jack Miller bei Ducati nicht so durchmarschiert ist, wie erwartet. Und ich glaube, dass da tatsächlich so langsam ein Generationswechsel stattfinden wird in der MotoGP.
Und wenn dieser Generationswechsel, es wird übrigens in unserem Motorsportteil keinen Generationswechsel geben, denn Stefan de Vos-Heinrich ist unersetzlich, unersättlich sowieso, was seinen Motorsportkonsum angeht, da nicht, aber den Generationswechsel in der MotoGP und in allen Rennserien werden wir begleiten. De Vos, ich danke dir herzlich, wir werden kommende Woche dann, wenn ich es richtig jetzt mir notiert habe, dann ist es ja der erste Tag der Rallye Monte Carlo, der kommende Donnerstag, der 20. Da werden wir dann sicherlich ausführlich über diesen Klassiker sprechen. Für heute war es das mit dem Motorsport. Danke dir, The Voice. Kurze Pause.
Hi, hier ist Philipp Kohlschreiber und ihr hört Sportradio 360.
Die Big Show 542 geht weiter, Sportradio 360 und Tom Heberlein macht seinen ersten, gibt seinen ersten Auftritt im Jahr 2022. Servus Tom.
Servus Jens.
Geht's für dich nach Peking? Ich weiß es gar nicht.
Nein, ich sagen wir mal so, der Kelch ist an mir vorübergegangen, zum Glück.
Ja, echt. Ja. Also aber der SED ist vertreten in Peking, oder?
Mit? Der SED ist mit solider Mannschaftsstärke vertreten, ja.
Okay.
Die Leute, die hinfahren müssen, sind gerade damit beschäftigt, alles zu organisieren, Handys, PCR-Tests, noch ein PCR-Test, keine Ahnung. Also alle etwas angespannt gerade.
Ja, denke ich mir, überhaupt keinen Spaß. Ja, Lukas Zara, Roman Stelzel, die wir letzte Woche gehabt haben, die sind ja auf dem Weg. Ich glaube, der Johannes Knut, der vielleicht noch dazukommt, wird auch fahren. Und die Saskia, die wir dann gleich im Anschluss zum Biathlon befragen, auch. Wer auch auf dem Weg nach Peking ist, wahrscheinlich ist Wolfi Meier. Und ich habe ihn am Samstag, ich war begeistert von seiner Tirade, weil er natürlich da ein paar, glaube ich, sehr unangenehme Wahrheiten ausgesprochen hat in Adelboden. Er hat aber im SED, wie ich höre, davor schon ein Interview gegeben. Ist sowas, ich kenne ihn ja überhaupt nicht, ich kenne den Namen natürlich seit Jahren, aber mir ist noch nie irgendwie Interview irgendwie aufgefallen. Ist das ein typischer Wolfi Meier gewesen oder war das schon was Außergewöhnliches?
Es ist, glaube ich, schon außergewöhnlich gewesen, dass er das so öffentlich gesagt hat, was letztendlich ein Beweis dafür ist, dass ihm da wirklich was extrem unter den Nägeln gebrannt hat. Also Wolfi Meier scheut sich nicht in der Öffentlichkeit klare Kante zu zeigen, auch klar Stellung zu beziehen. Meistens tut er das ja häufig auch im sportlichen Bereich. Dann hat er aber in der Regel vorher mit den Leuten gesprochen. Also es ist dann für die meisten keine Überraschung mehr, wenn er dann in der Öffentlichkeit ein bisschen kritischer mit jemandem zu Werke geht. Und dieses Thema, das hat ihm ganz offensichtlich unter den Nägeln gebrannt. Also wer ihn kennt, der weiß, dass er in letzter Zeit ein bisschen diplomatischer geworden ist, was seine Äußerungen angeht, aber da ist ihm offensichtlich dann salopp gesagt ein bisschen der Kragen geplatzt. Und ja, ich habe jetzt mit vielen Leuten darüber gesprochen, weil es ist ja auch rund gegangen, und alle sind der Meinung, ja, endlich sagt's mal einer.
Jetzt hat, Wolfi Meier hat ja gesagt, also sinngemäß gebe ich es wieder, naja, warum fahren die Leute hin? Weil da eben auch viel Kohle dran hängt, nämlich in Sachen Förderung. Und er sagt, die Politik müsste einfach sagen, okay, wenn ihr dort nicht hinfahrt, haben wir volles Verständnis dafür, das beeinflusst die Fördertöpfe nicht. Wer ist denn da sein Ansprechpartner eigentlich? Gibt es eigentlich in Deutschland, in Österreich weiß ich, das ist der Kogler, aber gibt es in Deutschland überhaupt sowas wie den Sportminister oder ist das gar nicht die Zuständigkeit eines Ministeriums? Spricht er da mit dem DOSB? Wer ist da der Ansprechpartner?
In Deutschland ist das Bundesinnenministerium. Der Sport ist in Deutschland dem Bundesinnenministerium zugeteilt und das Bundesinnenministerium verteilt natürlich Fördergelder. Und diese Fördergelder werden verteilt, also jetzt alles stark vereinfacht ausgedrückt, logischerweise, diese Fördergelder werden verteilt entsprechend der Erfolge des jeweiligen Verbandes. Genau. Das Bundesinnenministerium oder auch, sagen wir mal so, Ministerien in Deutschland greifen natürlich auch ein dadurch, indem Sportler halt bei Zoll angestellt sind, bei der Bundeswehr angestellt sind, bei der Bundespolizei angestellt sind. Die haben da also einen regulären Job, sind damit abgesichert. Das ist eines der großen Felder, die ja, die Ministerien dem Sport, mit dem Sport beackern, dass die Leute halt ja eine solide Basis haben. Felix Neureuther zum Beispiel war ja in Wahrheit jahrelang beim Zoll angestellt. Deswegen ist er am Saisonende immer noch die Zollmeisterschaften mitgefahren.
Ja, und in Wahrheit wird er das Salär, das ihm der Zoll gezahlt hat, nicht gebraucht haben. Der gute Felix, der in, ja, der, in der Wiener Maria-Hilfer-Straße zu Hochzeiten von Hirscher war ein riesengroßes Plakat mitten in Österreich, in der Hauptstadt Österreich, von Felix Neureuther, weil die Österreicher einfach den Neureuther cool und lässig fanden und das natürlich völlig zu Recht. Ja, okay. Also das Innenministerium müsste also sagen, pass mal auf, okay, wir verstehen die Bedenken, ihr müsst dort niemanden hinschicken, diese Olympischen Spiele werden keinen Einfluss auf die Fördertöpfe haben. Das ist das, was sich Wolfi Mayer wünscht.
Ja, wenn man es jetzt ganz weit, wenn man es jetzt ganz weit treibt, dann wäre das mit Sicherheit so. Also das ist jetzt ja nicht eine neue Idee. Also wir hatten vor der Saison mal ein Interview auch mit dem Felix, der hat auch gesagt, also wenn du die Leute nicht hinschickst, dann müsstest du natürlich A, die Unterstützung der Politik haben. Einerseits, dass die Politik halt sagt, nee, wir fahren da nicht hin. Und dann eben auch die Unterstützung der Politik im Sinne von, wir greifen euch finanziell unter die Arme, wir schauen, dass ihr nicht auf der Straße steht, weil eben die Olympischen Spiele halt nun mal das Schaufenster sind oder das größte Schaufenster sind, in das sich ein Sportler stellen kann. Und wenn er da halt Erfolg hat, dann zieht es ja, wie wir alle wissen, durchaus den ein oder anderen Sponsorenvertrag nach sich. Und das ist, glaube ich, das, was Wolfi Mayer meint, obwohl er natürlich auch weiß, dass das im Prinzip ja so nicht funktionieren wird.
Ja, das ist klar. Okay, kommen wir zum Sportlichen. Ja. So lange ist er nicht mehr hin, bis nach Peking, aber kommen wir zum Sportlichen. Mir hat das Herz natürlich gelacht am Wochenende. Das hat sich auch in den German und vielmehr in den deutschsprachigen Power Rankings niedergeschlagen mit einer Spitzenplatzierung für Manuel Feller. Nicht die Nummer 1, aber Nummer 1 war Wolfi Mayer. Aber Manuel Feller war schon der Zweite. Das Wochenende in Adelboden war natürlich, wir haben mit Thomas Wagner schon drüber gesprochen, aber konzentrieren wir uns auf das Sportliche. Es war bemerkenswert, weil der Felix in der ARD ja gesagt hat, naja, pass mal auf, der Linus hat Startnummer 16 im zweiten Durchgang. Es könnte ein Vorteil sein, weil vor ihm die Piste präpariert ist, wird und dann ist der Linus da runtergefahren. Felix hat zuerst gesagt, Top 8 sicher und irgendwie hat man dann fast mit dem Sieg spekuliert. Bis der Strolze gekommen ist und Strolze hat meinen Segen. Aber für mich, Tom, ist dieses Rennen hat mir gezeigt, abgesehen von dem Wahnsinn mit den Zuschauern, aber das macht für mich die Geilheit des Skisports aus. Weil das sind Artisten, dieser Lauf war nicht einfach, die Sicht war scheiße, aber es war einfach ganz, ganz großer Sport am Wochenende in Adelboden.
Gebe ich dir völlig recht. Es hat schon mit dem Riesenslalom am Samstag angefangen, aber der Slalom am Sonntag, der war natürlich richtig, richtig schön knackig. Also ich meine, ich gebe ganz offen zu, ich bin immer wieder begeistert, wenn ich diese Kamera sehe, die dann von hinten die Läufer drauf hat, wenn die in dieses, in diesen Abgrund da hinabspringen, ohne einen Fallschirm hinten dran zu haben. Also das ist echt absoluter Wahnsinn. Also es ist, natürlich lebt dieses Wochenende in Adelboden einfach von diesem Berg, von dieser Atmosphäre und natürlich von diesem unfassbar geilen Zielhang. Aber ja, auch beim Riesenslalom hast du natürlich gesehen, das ist einfach unfassbar knackig, da dieses Flachstück, dann ist alles wellig, dann geht's da mal. Du kriegst überhaupt keinen Rhythmus rein als Läufer, wenn du da runterkommst. Und dann, ja, wie gesagt, dann kannst du halt in diesen letzten 20 Fahrsekunden kannst du halt alles verlieren, was du dir vorher erkämpft hast. Und das macht halt die Besonderheit dieser Strecke aus, dieses Hangs aus, dieses Kuenisberglis aus. Und ja, also ich sitze da auch davor. Ich mache es jetzt auch schon ein paar Jahre, aber ich sitze da auch davor und denke mir, meine Güte, ist das eine geile Scheiße, was die da veranstaltet.
Ja, ist es ja. Ja.
Ja. Ja. Und dann hast du noch so einen Verrückten wie den Neureuther am Mikrofon, bei dem du den Eindruck hast, der fährt neben denen her und will sie dann ins Ziel tragen und ist total begeistert. Also das finde ich trägt dann noch dazu bei, dass dir das so richtig Laune macht, dass da einer sitzt, der total mitfiebert mit ihm.
Ja, also ja. Felix war vor allen Dingen am Sonntag großartig dann auch mit Schmelzer. Wo dann auch gefragt wurde, Felix, du hast diesen Podcast ja schon gemacht, was erfährt man? Und Felix überlegt eine Sekunde und sagt nur alles. Und also, es hat einfach so gut gepasst, dann auch von der Situation her. Und dann auch das mit dem Experten. Ich weiß nicht, wie ist der zweite Deutsche, der da reingefahren ist, der gesagt hat, die Sicht war gar nicht so schlecht. Und Felix hat davor gesagt, die Sicht ist eine absolute Katastrophe. Und das hat er dann aber auch so humoristisch großartig aufgelöst, die Situation. Es war wirklich berauschend fast. Jetzt musst du aber den Felix darfst du loben. Du musst aber auch den Feller loben, der in diesem Jahr in keinem Slalom bis dato ins Ziel gekommen ist. Und dann bei Scheißbedingungen einen wirklich couragierten zweiten Lauf hingeprügelt hat.
Ja, muss man einfach sagen. Also gut, ich gebe offen zu, ich finde Feller großartig, weil der einfach...
so ein geiler Typ.
Der hat einfach diesen Schuss Wahnsinn, den man einfach braucht, um eine coole Socke zu sein. Die sind alle unfassbar geil darunter gefahren. Das kann man nicht anders sagen, gell? Also Strasser von Anfang an richtig gut. Feller großartig und dann natürlich, soll ich euer sagen, euer Strolz?
Nein, er ist Vorarlberger, das ist irgendwo zwischen uns und euch ist er irgendwo.
Ah, okay, alles klar. Nee, Feller ist einfach eine coole Socke. Man darf jetzt nicht vergessen, der hatte zwar eine relativ, darf ich scheiß sagen, scheiß Saison im Slalom, aber im Riesenslalom ist er halt einfach richtig gut zurzeit, gell? Ich meine, der Einzige, der mit dem Odermatt ist ganz weit vorne, aber der wenigstens halbwegs ihn noch aus der Distanz sehen kann. Also ja, es ist erstaunlich, dass er da so solide fährt und im Slalom dann doch ab und zu mal ein bisschen auslässt. Gell? Ja, aber gut, das war natürlich eine geile Show.
Er hat, glaube ich, ein kleines bisschen zumindest von Weitem, würde ich sagen, dass er seinen Stil ein bisschen verändert hat. Er hat doch echt gepumpt, immer dieses Auf und Ab mit dem Oberkörper. Das hat er einigermaßen eingestellt. Und im Riesentorlauf am Samstag fand ich tatsächlich, der hat ja massiv aufgeholt im zweiten Durchgang auf dem Odermatt. Mhm. Da ist ihm halt wirklich der erste Durchgang nicht gut gelungen, aber der zweite, schön, Manu Feller. Ja.
Ja. Du, 8 Rennen, 6-mal im Ziel, 4-mal am Podium. Da kannst du nichts meckern.
Kann man nicht meckern. Ist gut. Wird für Österreich ganz schwierig jetzt mit dem Strolz. Der Gstrein natürlich einen super ersten Durchgang gehabt. Der Blackie ist noch nicht ganz wieder da, aber ist auch gut. Also, ja, schön. Kannst du mir bitte nur kurz sagen, ich habe es vergessen, was ist mit dem Pertl? Hat sich der Pertl vor der Saison verletzt? Der ist ja letztes Jahr, glaube ich, Vize-Weltmeister geworden oder Dritter im Slalom, Adrian Pertl, und ich höre gar nichts.
Hat sich der nicht in Madonna das Kreuzband gerissen oder vor Madonna
das
Kreuzband?
Das muss der Vorschau gewesen sein, weil er ist mit der Vorschau gefahren. Na, okay.
Also ich glaube, der Strolz durfte doch deswegen weiterfahren, weil er praktisch den Startplatz vom Pertl gekriegt hat. Also der muss ich irgendwann mal verletzt haben. Ich gebe offen zu, ich habe das jetzt nicht so komplett auf dem Schirm. Aber ich glaube, der Strolz und irgendwann um Madonna rum hat er dann den Platz vom Pertl gekriegt. Sonst wäre er irgendwie auch aus dem österreichischen Team da rausgeflogen. Ja. Also komplett rausgeflogen.
Jetzt kommt ein ganz, ganz lässiges Wochenende auf uns zu. Mit Wengen, mit 4 Rennen sogar. Also am heutigen Zeitpunkt unserer Ausstrahlung. Der Super-G ist schon vorbei. Dann 2 Abfahrten und ein Slalom und dann Kitzbühel mit 2 Abfahrten. Slalom, das wird ganz, ganz groß werden. Wir gehen weiter zu den Frauen, wo es ja für die Deutschen, also Lena Dürr, muss man sagen, also erstmal Chapeau, dass sie in die erste Gruppe gekommen ist, und ganz ehrlich, das imponiert mir schon, auch in Kranjska Gora. Da hat sie, und da war die niedrige Startnummer sicherlich ein Vorteil, aber man muss es erstmal ausnutzen, und den zweiten Ducken hat sie auch runterbekommen. Platz 4 und Platz 3, Tom, das ist alle Ehren wert, und das dünkt mich so ein kleines bisschen schon aus deutscher Sicht optimistisch für die Olympischen Spiele, weil das wäre so ein Klassiker, so ein Wasmeier 92er Schicksal.
Tja, was soll ich jetzt dazu sagen? Also ich glaube, wir stehen alle immer
sie noch. Sie hat es für den Papa getan.
Ja, sie hat es für den Papa getan. Es ist ja schon bemerkenswert. Also ich glaube, wir waren alle erstmal ein bisschen überrascht, dass er da in Levi Dritte wird. Dann waren wir überrascht, dass er nochmal Dritte wird. Dann waren wir überrascht.
Aber da haben wir gesagt, entschuldige Tom, da haben wir gesagt, okay, Levi, das ist eigentlich, sagt überhaupt nichts aus, das ist nur flach, aber immerhin, okay.
Genau, dann Killington Fünfte, auch nicht schlecht. Gut, dann hat sie 2 Ausreißer gehabt, 18 und 11, da war sie ein bisschen krank. Gut, und dann fährt sie jetzt da in Kranjska Gora, was ja jetzt auch nicht irgendwie ein Idiotenhügel ist, gell, fährt sie da auf 4, wie du schon gesagt hast, und jetzt auf der Planai, also, ja, ich meine, Night Race, Männer, immer eine Show, und wie die Mädels da gestern runtergefahren sind, fand ich übrigens grundsätzlich sehr beeindruckend, und irgendwie hat Frau Dürr einen Lauf, gell, also.
Ja, ist ja gut vorher.
Kann man nicht anders sagen, und ja, es ist, angenehm überraschend, was ihr da gerade treibt. Ob das letztendlich dann bei Olympia irgendwie zu höheren Weinen reicht, keine Ahnung, wage ich jetzt fast mal ein bisschen zu bezweifeln, weil...
eins und zwei sind weg normalerweise. Also wenn sie ins Ziel kommen, sind eins und zwei weg.
Eins und zwei sind weg und dann, meine, die Holdener fährt natürlich gerade auch schon relativ gut. Und dann ist es halt einfach so, da hat sie dann... wenn du die Chance hast, eine Medaille zu gewinnen, wenn du weißt, du bist dran, musst du mit dieser Erwartungshaltung, die du dann letztendlich auch an dich selber stellst, halt auch erstmal umgehen. Also das ist eine andere Hausnummer. Gell? Mhm. Das ist dann nicht ein Weltcuprennen auf der Planei, sondern das ist dann halt, auch wenn es blöd ist, in Peking, ein olympisches Rennen. Das musst du dann erstmal runterbringen. Aber sie macht eigentlich einen relativ stabilen Eindruck. Also warum nicht, gell? Hm. Ich meine, wir haben 4 Medaillen bei der WM geholt, von denen wir, ja, okay, würde ich mal sagen, 4 nicht erwartet
haben. Ja, genau. Und das in dem Robert Baumann, so lieb ich ihn habe, aber dem wird so ein Lauf auch nicht mehr abreißen, es sei denn, die Umstände sind wieder so. Aber man hat bei der Lena Dürr, finde ich, nie den Eindruck, dass sie komplett am Limit fährt und dass sie rausfliegen könnte. Das spricht natürlich schon auch für sie.
Ja, das kann man schon so sagen. Also zum Beispiel, ich hatte den Eindruck, dass er den zweiten Lauf in Kranz-Kagora eigentlich ein bisschen hergeschenkt hat. Also ich hatte ein bisschen so das Gefühl, als ob sie da fast schon wieder zu verhalten fährt, weil sie Angst hat, sie verliert irgendwas. Und gut, am Schluss hat es dann trotzdem noch einigermaßen gut ausgeschaut. Also ja, sie steht relativ stabil auf dem Ski, schaut gut aus. Sie wirkt ja immer ein bisschen langsam. Das wirkt ja immer ein bisschen so, als ob sie da rumschleicht. Also nicht so aggressiv wie jetzt die Vlhová oder wie die Schiffrin. Aber ja, es ist schnell.
Gar keine Frage. Ja. Und apropos Schiffrin, ich glaube, sie hat auch in Kranz-Kagora gewonnen. Es ist halt bis jetzt immer so gewesen. Die Vlhová war ja die war zweimal unter Druck bis jetzt in diesem Jahr, finde ich. Das war das erste Mal in Killington, wo sie einen Fehler macht. Und das war gestern Abend in Schladming. Okay, vielleicht ist sie auch, hat sie gewusst, wenn ich da Zweite werde, und das werde ich auf jeden Fall, dann habe ich den Slalom-Weltcup gewonnen, ist auch gut. Aber es ist halt wirklich so, und das sehe ich natürlich durch die absolute rosarote verblendete Brille des größten Schiffrin-Fans im deutschsprachigen Raum. Aber mit den Startnummern, die Vlhová hat immer, hat sie gestern eins gehabt? Ja genau, gestern hat sie auch eins gehabt. Sie hat immer eine Startnummer vor der Schiffrin, und das ist im Slalom, also in Zagreb war es natürlich Wahnsinn, weil sie die 1 gehabt und Schiffrin 7. Irgendwann wird sich dieses Blatt mal wenden. Ich würde es einfach mal gern umgekehrt sehen. Ich würde gern Schiffrin 2 und Vlhová 7 sehen. Und die ist natürlich brillante Slalomfahrerin, aber ich finde, Schiffrin ist back, und ich habe einfach mitgeweint mit ihr. Ich habe, glaube ich, noch lauter geschluchzt als sie das wirklich gewonnen hat. Großartig, es war schön. Und weißt du aber, was ich danach gemacht habe? Danach habe ich mir auf YouTube ein Rennen rausgesucht vom Hirscher, ich glaube 2018 war es, wie er in Schladming gewonnen hat, mit voller Hütte. Und das ist ja das Traurige. Ja. Es ist natürlich völlig klar, dass das nicht geht in diesen Zeiten, außer man ist in Adelboden. Aber mit voller Hütte so ein Rennen, das wäre einfach nochmal 2 Stufen höher gewesen. Und wenn die Männer in 2 Wochen in Schladming fahren, wird ja auch keiner zuschauen dürfen.
Ja, das ist ganz bitter. Ich meine, was Zuschauer ausmachen, das hast du halt am Wochenende in Adelboden gesehen, wo halt unten dieser Kessel ist, wo halt schon 5.000, 6.000 Leute einen Rabatt machen können. Und wenn du dann Schladming hast, wo dann, keine Ahnung, 45.000 bis 50.000 an der Piste stehen, ist das natürlich schon eine richtig geile Nummer. Und ich glaube zum Beispiel auch, dass die Mädels gestern abgefeiert hätten, wenn sie hätten kommen dürfen. Weil es ist halt einfach es ist einfach ein richtig geiles Stadion, muss man sagen.
Ja, also mit meinen Steuergeldern bezahlt übrigens. Da möchte auch keiner wissen, also wie viel Kohle da versickert ist, wer sich da alle die Taschen voll gemacht hat in Schladming 2013. Das ist so einfach so versandert, wie es in Österreich halt mal ist. Da gab es eine Untersuchung. Ja, haben ein paar Leute nicht rechtschaffen gehandelt. Ist aber wurscht, ist Österreich, das vergessen wir jetzt einfach. Klassischer Österreicher.
Wir sind uns sicher, dass das nicht auf irgendeinem Konto bei Schröcksnadel landet.
Ja, der hat sicherlich auch seinen Schnitt gemacht. der Professor Doktor. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob in diesem Fall. Ja, aber der hätte es auch am wenigsten, hätte es auch am wenigsten nötig. Also ich weiß es nicht. Aber ich habe nur, mein Eindruck war, dass damals ich ein, zwei Artikel im Standard gelesen habe, die einzige Zeitung, die man ernst nehmen kann in Österreich, und dass da schon Artikel drinnen waren, die auch den Rechnungshof zitiert haben. Na, ist egal. Jedenfalls, du hast völlig recht. Überragendes Stadion. Ich bin sehr dafür, dass ohne Zuschauer gefahren wird, weil es ist Wahnsinn, was der Adelboden war. Auch wenn das 2G, 2G Plus, Thomas Wagner hat es ja auch erklärt, ja, es ist alles einverstanden. Und lieber schaue ich am Rennen auch zu mit Zuschauern, aber ich war einverstanden damit, dass keines das Rennen ohne stattgefunden hat.
So. Gut, in Schladming 50.000, das wäre dann, glaube ich, schon der...
Ja, das wäre nochmal...
Das wäre ein Megaspreader geworden. Also ja. Das, ja.
Keine nee. Frage. So, nee. Am Wochenende also Wengen. Weiß gar nicht, Tom. Wirst du dich, ist es Wengen das, worauf du dich am meisten konzentrierst, oder wird es dann doch der Saisonauftakt des glorreichen 1. FC Nürnberg sein, der dich in Bann hält?
Naja. Also ich bin schon noch so Skifan, dass ich dann schon in erster Linie Ski gucke. Und außerdem Lauberhorn ist halt einfach eine mördercoole Strecke mit unfassbar schönem Panorama. Und allein schon die Tatsache, dass die da 4,5 Kilometer zu Tal prügeln müssen, ist einfach richtig, richtig schön.
So, gell? Pass auf, aber eigentlich
ja.
Ist es nicht nur der Sprung über den Hundschopf, der natürlich Wahnsinn ist, und dann der Zielhang. Ansonsten fahren wir diese 4,5 Kilometer eigentlich, könnte man natürlich böserweise auch über Kitzbühel fahren, sagen, wenn du in Kitzbühel aus dem Steilhang draußen bist. Bis zum Seitelarmsprung fährst du sowieso Hockey, und nach dem Seitelarmsprung fährst du eigentlich auch Hockey, bis du dann an der Hausbergkante bist. Ja. Und in Wengen ist es ja auch. Also, aber natürlich der Hundschopf, dieses Panorama, das ist einzigartig, und da gebe ich dir dann doch gerne, aber doch recht.
Ich finde es immer wieder schön zu sehen, wie die dann von gefühlt 150 auf 30 runterbremsen müssen am Brückli-S oder Kernen-S. Dieser totale Anachronismus des alpinen Rennsports. Es ist immer wieder lustig, dass nicht noch irgendwie einer vorher blinkt, bevor er abbiegt.
Das stimmt. Auch eine Schlüsselstelle, bevor es dann durch diese kleine Unterführung durchgeht. Schön.
Genau so ist es, ja.
Schön.
Ja.
Wir freuen uns auf dieses Wochenende. Ja, natürlich. Ja. Ich bin in Österreich, ich werde es im ORF anschauen, wo einfach der Patriotismus noch richtig gelebt wird. Anders geht's ja nicht. Ja, vielleicht schalte ich auch, ich weiß nicht, wie es ZDF ist wahrscheinlich in Adelboden, könnte ich mir vorstellen. Felix hat ja nur alle zwei Wochen Schicht. Felix wird dann wieder in Kitzbühel sein.
Genau, es ist ZDF, hat dieses kommende Wochenende, genau. Ja. Zauchensee und Wengen.
Okay. Genau. Sowas will ich gar nicht hören. Pause!
Hallo, hier ist Dennis Herrmann und ihr hört Sportradio 360.
Ich habe sie lange angekündigt und ich freue mich, dass sie kurz vor ihrer Abreise nach Peking noch mal ein paar Minuten für uns Zeit hat. Und sie, das ist die fantastische Saskia Leite von der Süddeutschen Zeitung. Saskia, schönen guten Abend, wir nehmen am Mittwochabend auf. Ich hoffe, es geht Ihnen gut.
Ja, Grüße zurück.
Ja, also die Kollegen Zara, die Kollegen Stelzel, der Kollege Heberlein, der ja nicht hinfährt, aber der kriegt's von den SED-Kollegen mit. Wie weit sind deine Vorbereitungen abgeschlossen oder sind sie noch im Gange, was diese Reise nach Peking angeht? Mit PCR-Tests, mit allem drum und dran. Der Kaiser ist ja in Melbourne und ist aber nur nach Melbourne geflogen zum Tennis, weil er dort dann rechtzeitig eine vom IOC akkreditierte PCR-Teststation gefunden hat. Das ist komplett irre. Wie viel Prozent hast du schon erledigt?
Oh Gott, wenn ich das jetzt zusammenrechnen müsste, lieber nicht. Also die Vorbereitungen laufen, das sind jetzt noch 3 Wochen ungefähr, für mich jedenfalls. Ja, also Selbstisolation läuft ja schon seit dem 1. Januar mehr oder weniger.
Nein.
Und ja, schon. Es ist ja, man will ja nicht, also wenn du dich am 1. irgendwie irgendwo ansteckst, ne, dann wird es halt irgendwie hinten raus immer schwierig, oder ja, kann es halt hinten raus immer noch schwierig sein, negative Tests zu kriegen oder so negativ, dass das für den Chinesen auch negativ ist.
Ja, okay. Na, das ist natürlich selbstverständlich. Diese Disziplin zeichnet dich aus. Wir haben im vergangenen Jahr, wer sich erinnern kann, und ich hoffe, es haben alle gelesen, aber Saskia hat mit Dorothea Wierer ein mitreißendes, sehr, sehr nettes Interview geführt, wie ich fand. Und ich kann mich erinnern, zum Saisonstart in diesem Jahr im Biathlon hat Sigi Heinrich, dem ich beim Biathlon wirklich gerne zuschaue. Also Sigi rutscht manchmal ein bisschen ab in wie man halt vor 30 Jahren kommentiert, aber es ist wurscht. Sigi kennt sie alle und Sigi hat natürlich auch ein Herz für Dorothea Viera und ich hatte so den Eindruck, dass er der Doro eigentlich schon ja den Blumenkranz geflochten hat. Schön, dass du Zeit für uns gehabt hast, aber naja, man sieht ja, deine Karriere neigt sich jetzt wirklich dem Ende zu. Hat er natürlich so nicht gesagt, weil er ein Charmeur der alten Schule ist, aber plötzlich ist die Doro wieder da. Dritter Platz, also wir nehmen am Mittwoch auf, jetzt in Ruppolding im Sprint. Hast du das ein kleines bisschen so kommen sehen? Hat sich das die letzten Wochen angekündigt, dass Doro tatsächlich in Peking um eine Medaille mitkämpfen könnte?
Ja, also man hat das schon an den Ergebnissen gesehen, dass sie da jetzt wieder auf dem aufsteigenden Ast war, sozusagen, sag ich mal. Ich weiß jetzt nicht, was in der Vorbereitung war, ob sie da krank war, was da schiefgelaufen ist. Auf jeden Fall der erste, also der Saisonstart war ja wirklich nicht gut, sowohl läuferisch und dann halt auch im Schießen und jetzt ist sie dann wieder vorne dabei, also das kann man schon sehen. Und also für sie ist ja, was ja auch in diesem ganzen, dieser Sigi Heinrich Komponente sozusagen ja mitschwingt, Olympia wahrscheinlich die letzten Olympischen Spiele und vielleicht auch die letzte Station. Man hat ja schon vermutet, dass sie in nach der WM in Antholz zurücktritt. Also ja, da diesen Druck haben einige jetzt, glaube ich.
Ja, also das wäre natürlich für sie, wäre es Wahnsinn, die nächsten Olympischen Winterspiele in Italien. Aber nochmal jetzt 4 Jahre draufzulegen, und das hat sie uns ja eigentlich auch gesagt, also dir damals in einem Interview, dass nach Antholz schon die Gedanken war, soll sie überhaupt weitermachen, dass sie sich jetzt nochmal 4 Jahre da hochraffen kann, das ist eher unwahrscheinlich. Eine andere Frau, die mir jetzt die letzten Jahre gar nicht so aufgefallen ist, aber die regelmäßig vorne mitläuft, die schon vergangenes Wochenende in Oberhof mit vorne mitgelaufen ist, mit einem dritten Platz, jetzt ist sie heute Vierte geworden, das ist Zinara Alimbekova. Alimbekova aus Weißrussland. Ist das wieder so ein Phönix aus der Asche gewissermaßen, oder hat sich bei der auch eine nachvollziehbare, aus deiner Sicht nachvollziehbare Entwicklung über die letzten Jahre ergeben?
Also ich bin immer fasziniert, welchen Namen du dir denn rausfischst.
Naja, gerade Weißrussland, haben die nicht so eine Geschichte, die Domracheva, war die nicht immer nur zu groß anlässen, oder verwechsel ich sie? Nein, ist schon die Domracheva gewesen.
Domracheva war die große. Ja. Die große Daya, so die, naja, Queen nicht, wie hat man denn früher mal gesagt, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, aber so die grauen Damen des Biathlon. Ja. So, das war noch, Domracheva, genau. Und jetzt Alimbekova war meiner Meinung nach, hat die tatsächlich auch schon WM-Medaillen gewonnen. Da müsste ich jetzt aber auch noch mal ins Archiv gehen. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so oft
erfahren. Möchte ich dir auf jeden Fall ersparen.
Sie ist nicht der Phönix aus der Asche. Also Okay. Das ist ja auf keinen Fall.
Okay, na, das ist schon mal gut. So, jetzt habe ich ein selten offenes Wort. Wir hatten Denise Herrmann ja hier eigentlich auch schon, nicht eigentlich, sondern wir hatten sie zu Gast, damals während der Corona-Pause. Und Denise Herrmann dünkt mich ein kleines bisschen zweifelnd im Moment zu sein. Und das Zweifeln bezieht sich bei ihr ganz selten aufs Laufen, aber auch da ist sie bei Weitem nicht mehr so überlegen, wie sie vielleicht mal war. Wie ordnest du die Selbstkritik oder generell auch die Form von Denise Herrmann im Moment ein?
Ja, also es ist schon jetzt ein Status, wo Alarmglocken auf jeden Fall schrillen können. Sie hat es ja letztes Jahr auch schon mal so, dass sie am Anfang der Saison sehr gut war. Und dann so ein bisschen Abfall hatte. Das war dann eher so die Erklärung, dass sie irgendwie auch läuferisch einfach ja drüber war und sozusagen sich schon in Bestform geprügelt hat im Saisonaufbau, mehr oder weniger. Und das wollte sie, glaube ich, dieses Jahr besser machen. Gar nicht so das Problem, aber beim Schießen sieht man halt echt, dass das so ein mentales Ding wieder geworden ist irgendwie. Also ja, also im Oberhof, im Verfolger hat sie 8 Fehler gehabt. Das ist schon echt eine Menge, ne?
Ja, aber ich glaube,
sie sagt ja selber auch, es ist ein mentales Problem, ne? Also.
Ja, hat es
da, aber. Und dahin ist es schon immer ein weiter Weg, finde ich. Also Athleten geben das ja selber ungern zu, weil sie auch nicht darauf angesprochen werden wollen, weil sich das dann auch immer weiter verstärkt, ne?
Aber hattest du nicht, gerade weil du Oberhof ansprichst und mit den 8 Fehlern, sie war nicht die Einzige, die an diesem Schießstand, also diese Single-Mix-Staffel, Lisa, wie heißt die nochmal? Theresa Hauser, jedenfalls ja. unsere eine der ganz Großen mittlerweile, mit Simon Eder. Also der Eder hat ja auch, der schießt zwar grundsätzlich immer schnell, aber diesmal hat auch ja. sehr schnell daneben geschossen. Es hat ja alle ganz große, hat allen ganz große Probleme gemacht. Hast du mir, ich glaube du warst, die mir mal erzählt hat, dass du auch von den Trainern gehört hast, dass dieser Schießstand in Oberhof sei generell einer der schwierigsten und diesmal hat der Wind ja teilweise gepfiffen, dass es nicht mehr feierlich war.
Ja, es war schon schwierig. Da muss man sich natürlich jetzt auch nochmal in den Rennen einzeln angucken, ne? Wann kommt die Böe rein? Mhm. Das kann ich jetzt so aus dem Stand auch nicht mehr sagen. Aber also aus den letzten Schießergebnissen der, keine Ahnung, wenn du jetzt die letzten 5 Rennen anguckst, sage ich mal, da waren immer Fehler dabei, die nicht hätten sein müssen, was sie auch dann selber sagt und wo sie dann auch in den Interviews immer sagt, dass sie irgendwie ja den Gedanken dann vielleicht schon woanders war und das ist immer so eine Konzentrationssache, sowas Unnötiges mehr oder weniger, was man auch bei jungen Athleten eigentlich oft immer versucht rauszukriegen. Ja.
Ist aus deiner Sicht Denise Herrmann dennoch die größte Hoffnungsträgerin bei den Frauen, was olympische Medaillen anbelangt?
Ja, ich glaube schon. Also Franziska Preuß, es ist halt jetzt die Situation, dass sie ja eigentlich total konstant auch in den, auch also letztes Jahr dann am Ende war und aufs Treppchen gekommen ist und da dachte man so, ja, jetzt war sie wirklich mal gesund und konnte auch das auspacken sozusagen und darf sich dafür belohnen, was sie eigentlich drauf hat. Und damit hat sie auch so ein bisschen wieder angefangen jetzt am Anfang der Saison, aber ja, dann ist sie jetzt verletzt, irgendwie umgeknickt in Frankreich. Mhm. Hat dann Corona jetzt auch noch Ende Dezember sozusagen gehabt. Das ist natürlich ganz schwer. Also wenn du irgendwie Anfang Dezember dein letztes Rennen hattest und dann jetzt in dieser ganzen Gemengelage irgendwie nochmal dich in Olympiaform zu bringen, ja. Also das ist schwer. Also ja, im Zweifel ist es tatsächlich von der Veranlagung heraus, das ist ja auch Denise Herrmann, ne? Also die hat ja auch in Östersund, ich weiß nicht mehr, ob es ihre erste WM war, es kann auch schon die zweite gewesen sein als Biathletin, aber da ist sie irgendwie gleich Weltmeisterin geworden und hat Medaillen gewonnen und die schafft schon zu solchen Höhepunkten da zu sein, aber die Ausgangslage jetzt ist glaube ich so schwer wie noch nie.
Und bei den Männern ist es ja so, Johannes Kühn ist wahrscheinlich derjenige, der die besten Aussichten gehabt hat, aber wenn ich das jetzt nicht ganz falsch verstanden habe, jetzt hat's ihn erwischt mit Corona, oder?
Genau, jetzt hat's ihn erwischt, also gestern oder heute war der Test positiv. Das ist halt auch echt, also ja, das ist ja. mental für die Sportler jetzt ja auch krass. Also ich bin irgendwie, begegne keinem Menschen mehr seit dem 1. Januar so ungefähr. Und ja, die machen weiter in ihrem Weltcup-Zirkus. Auch die Nationen halten das ja auch unterschiedlich, ne? Also manche lassen jetzt ja, die Norweger lassen jetzt, glaube ich, nicht alle, aber die meisten Ruhpolding ja schon aus. Andere fahren nach Antholz nicht. Und also, ja.
Naja, also die Reuseland ist ja noch dabei, hat auch heute mal ganz elegant den Sprint gewonnen. Ruppolding, wie gesagt, wir zeichnen am Mittwochabend auf.
Das war Elvira Oeberg, oder? Ja, es war Elvira Oeberg.
Was, die Oeberg hat heute gewonnen? Oh, sorry.
Hat sie noch, die ist später ins Ziel gekommen und
dann habe ich da
noch abgezogen.
Moment, ja natürlich, selbstverständlich, genau. Eigentlich eindeutig 21 Sekunden sehe ich jetzt hier.
Übrigens für mich die spannendste Person überhaupt, also schon seit Saisonstart, finde ich, weil in ihr sieht man so eine Dahlmeier, finde ich, wenn sie irgendwie, ja, wie eine Irre die Rennen zu Ende läuft und irgendwie die Mixstaffel mit 3 Strafrunden noch auf den 3. Platz, glaube ich, bringt, oder 4. sind sie geworden, am Ende ist ja egal, ne, und ja.
Elvira ist die jüngere Schwester und dieser, glaube ich, wie alt ist sie? 22, 21, ist ja noch extrem jung für eine Ausdauersportlerin.
Sie ist jung, ja. Ich meine, sie ist schon 24, aber trotzdem noch verhältnismäßig jung, ja.
Ist es ein kleines bisschen überraschend, dass Johannes Tinnes Bø jetzt nicht alles in Grund und Boden rennt, zumindest nicht die letzten Tage und Wochen? Oder ist das einfach eine natürliche Entwicklung, dass diese Dominanz, die er vielleicht vor 2 Jahren gehabt hat, wobei das war ja auch jetzt nicht ganz so, war ja auch ab und zu knapp, aber mir fehlt ein kleines bisschen in den vorderen Rängen der Ergebnisliste.
Also auf jeden Fall, ja. Also er hatte ja letztes Jahr schon Probleme, er hatte da irgendwie vor der WM noch an seinem Gewehr rumgebastelt. Und seitdem ist es halt wirklich, hat man das Gefühl, er will irgendwie, weiß ich nicht, vor jedem Rennen irgendwie wieder was Neues ausprobieren und da hat sich irgendwie so eine Unsicherheit eingeschlichen. Also ja, und das ist ja dann nicht nur das Schießen, nicht nur die Schießfehler an sich, sondern auch Zeitverluste, wenn er sich da irgendwie beim Liegenschießen immer erst 5-mal die Position ändern muss, bevor er dann wirklich richtig liegt und loslegen kann. Also es ist schon, ja, hätte ich jetzt vor 2-3 Jahren nicht gesagt oder nicht gedacht, dass es jetzt tatsächlich diesen krassen Abfall gibt.
Also ich möchte dich jetzt nicht in eine Ecke drängen, aber hast du, ich bin mir sicher, weil du natürlich eine brillante Journalistin bist, aber hast du mal dich ausführlich mit dieser Thematik auch auseinandergesetzt oder mit Trainern gesprochen, wenn du sagst, am Gewehr herumbasteln, wie viel darf denn da gebastelt werden? Weil ich mit meiner jugendlichen Naivität gehe ich davon aus, dass die im Grunde genommen mit dem Einheitsgewehr schießen.
Nee, also das machen auch ganz viele Athleten machen das. Hm. Dass sie irgendwie, keine Ahnung, dann wird tatsächlich irgendwie am Gewehr nochmal irgendwie 3 Millimeter am Schaft oder irgendwo abgehobelt, weil die Athleten dann der Meinung sind, dass es halt im Anschlag dann besser an der Schulter anliegt oder, weiß ich nicht, am Kinn oder was auch immer, ne? Also ja. Solche Geschichten. Und wenn du dann ganz grobe Veränderungen vornimmst, dann hast du natürlich auch wieder eine ganz andere, ja, Zeit, an der du dich, die du brauchst, um dich daran zu gewöhnen und damit umzugehen. Und ich habe mir auch irgendwie so ein bisschen gedacht, keine Ahnung, weil er im Laufen immer so gut war und also er ist ja dann irgendwie schon ein Perfektionist und Schießen, ne, man hat ja immer gesehen, der konnte irgendwie 1-2 Strafrunden schießen oder halt Nachlader nochmal bemühen und war immer noch vorne vor allen anderen und irgendwie wollte er das halt auch noch besser machen und hat sich da, glaube ich, so ein bisschen verheddert, habe ich das Gefühl.
Ja, es ist schon ganz spannend. Also auf der anderen Seite, wenn man sich so überlegt, also die Tennisspieler, wo das Gerät noch wichtiger ist, ich war mal in der Firma von Babola und das, klar, im Nachhinein betrachtet ist es völlig klar, dass dort die Spieler hinkommen und dass der Schläger so austariert wird, dass wirklich Gramm für Gramm was passt und dass das mit diesem Schläger, der dann im Geschäft zu kaufen ist, genau überhaupt nichts zu tun hat. Ja. Und natürlich muss es beim Gewehr wahrscheinlich auch so sein. Könnte ich mir nur vorstellen, wenn es denn erlaubt ist, dass manche ja. auch mit Gewichten arbeiten irgendwie, dass es vielleicht auf der Seite ein kleines bisschen schwerer ist oder nicht. Oder sind
naja, mit Gewichten weiß ich jetzt nicht. Also die Waffe muss, glaube ich, ein Mindestgewicht haben.
Okay.
Und dann kann man halt so ein bisschen austarieren, ne? Und da hat auch dann auch jeder sein eigenes Gefühl, wie es ihm besser. Also eine super leichte Waffe ist ja vielleicht auch nicht immer das Optimum, wenn du gar nicht mehr merkst, dass du was in der Hand hast. Weiß ich nicht.
Nee, also das ist ja auch der Fehlschluss beim Tennis. Wenn du denkst, okay, jetzt habe ich einen super leichten Tennisschläger, damit kann ich durchziehen wie ein geistesgestörter. Ja, mag schon sein, aber das heißt ja nicht, dass man dann den Ball dann automatisch besser trifft. Ja, genau. Gut. Also wir freuen uns auf bewegte und bewegende Tage in Ruhpolding. Aber Saskia, ich weiß ja von dir, dass du mindestens noch 2 weitere große Leidenschaften hast. Die eine lebst du im Hallenbad deines Vertrauens aus, solltest du jemals eins gefunden haben in Hamburg. Nämlich, das ist die Schwimmerei. Aber die Handball-Europameisterschaft, wir haben ja vorhin mit Götzi und mit Uwe Semrau schon drauf geschaut. Österreich ist in einer Gruppe mit Deutschland, mit Weißrussland und mit Polen. Jetzt will ich dich nicht an den österreichischen Chancen fragen, sondern eher nach den Deutschen. Sag mal, nach deiner Erwartung, wenn du eine hast an die deutsche Nationalmannschaft, wo ja wirklich ein riesiger Umbruch eigentlich stattgefunden hat.
Haben die anderen denn gesagt?
Die anderen haben gesagt, dass man diesen Probesieg jetzt vielleicht nicht unterbewerten sollte, den Probespielsieg gegen Frankreich, aber der Europameistertitel ist dann doch relativ weit weg.
Ja, also das ist, glaube ich, auch was, worauf sich, glaube ich, alle einigen können. Also, dass man da einen Titel gewinnt, das sehe ich auch nicht. Man hat ja gesehen, wo die Deutschen die letzten Jahre waren, wo sie deutlich besser besetzt waren. Also.
Ja, gut.
Das kann ich mir jetzt wirklich nicht vorstellen.
Ja, es ist ohnehin schwieriger, wenn man sich die anderen Gruppen anschaut, dann und ich die eine nehme mit Kroatien, Serbien, Frankreich. Das ist schon mal spannend. Das sind dann doch immer die üblichen Verdächtigen, die hier am Start sind. So, jetzt bist du vorbildlicherweise schon in der Vorbereitung auf Peking, aber ich gehe davon aus, dass du am Wochenende dennoch irgendwas auf deinem beruflichen Zettel haben wirst, meine liebe Saskia. Was wird das sein?
Ich würde mir die Rennen angucken, natürlich in Ruhpolding, aber ansonsten.
Gibt es denn Chancen, weil es gibt ja manche Verbände und auch Tennisturniere, die das wunderbar einrichten, aber gibt es für Journalisten, die nicht vor Ort sind, auch Chance, da über Teams oder über Zoom, gibt es da Pressekonferenzen oder macht das die IBU nicht?
Doch, die IBU macht das. Das ist auch eigentlich ein sehr gutes Angebot, muss man sagen, seit der Corona-Pandemie. Also man hat da tatsächlich Zugang zu den Pressekonferenzen nach jedem Rennen. Und ja, manchmal kommt auch was bei rum. Okay. Kommt immer darauf an, wie viel Lust die Athleten dann darauf haben.
Naja, gut, da überlege ich jetzt gerade mal, wer hat bei den Tennis-Pressekonferenzen Lust auf die Fragen von Huber? Ganz, ganz wenige. Saskia, Danke herzlich. Vielleicht geht sich's ja, wie der Österreicher sagt, noch einmal aus, bevor du nach Peking fliegst. Und ansonsten werde ich dich dort quälen. Nur das Glück, dein Glück ist ja, dass ich da mit den Zeiten immer durcheinander komme und immer zu unmöglichen Zeiten anfrage und dass du dann sagen wirst, sorry, aber da penne ich gerade, ausnahmsweise.
Ja, wir werden sehen.
Wir werden sehen. Saskia Leite, damals in Pyeongchang wussten wir, wir müssen ja eine Heizdecke schicken. Ich weiß gar nicht, wie ist da die, hast du dich darüber schon ein bisschen informiert?
Ja, das ist natürlich eine der ersten Sachen, die man jetzt so in Pyeongchang geprüft macht, die Temperaturen zu checken. Und ich war dann auch verwundert, weil es nur minus 10 Grad werden sollen. Also Pyeongchang war ja doch manchmal minus 20 und richtig heftig. ja, aber minus 10 reichen, glaube ich, auch, wenn man da... Aber es, ja, am Ende weiß ich gar nicht, an welchen Strecken ich stehen darf oder ob ich überhaupt meine Zeit einfach nur drinnen verbringen muss. Also, ja, mal sehen, aber ich werde ausgerüstet sein. Erfrieren werde ich nicht.
Nein, um Gottes Willen. Also bitte wieder diese Mütze mitnehmen. Die war fantastisch, die du in Pyeongchang gehabt hast. nur mir macht das ein kleines bisschen Hoffnung jetzt, dass wir eben nicht Sochi-Wetter haben, weil mich interessiert natürlich am meisten der alpine Skisport und in Sochi waren die Verhältnisse teilweise ja extrem grenzwertig, weil es eben so warm war. Und minus 10, ja, das ist zumindest für die Skipisten, keine Ahnung, wie die ausschauen, keine Ahnung, wie viele Berge und wie viele Wälder dafür gestorben sind für die Skipisten, aber sollten dann wenigstens hart und eisig sein. Na gut. Schauen wir mal. Pause. Big Show 542.
Servus, das ist der Martin Buchhüser und ihr hört Sportradio 360.de.
Debakelalarm in 3, 2, 1. Zwei angeblich erwachsene Männer, die ein Rollenspiel probieren.
Eddie Baby, when you first...
I'm sorry, I don't like being called Eddie Baby.
Na sauber.
Look, my lad, I know a dead parrot when I see one, and I'm looking at one right now.
Kann man die nur aufhalten?
Can I call you Frank? Why Frank? Frank's a nice name.
Jens, wer bin ich?
Du bist Marcel Hirscher.
Auf geht's, ich muss auf den Berg.
Herr Hirscher, glaubt man Ihrem Instagram-Feed, dann verbringen Sie in den letzten Tagen wieder enorm viel Zeit auf den Skipisten. Und zwar zwischen den Toren. Bahnt sich da ein Comeback an?
Lassen Sie mich hier eines ein für alle Mal festhalten. Es wird kein Comeback von mir im Skiweltcup geben. Zumindest nicht auf Atomic-Skiern und schon gar nicht 2021.
Moment, 2021 ist längst Geschichte und mittlerweile haben Sie ja auch eine eigene Skimarke. Max Girardelli hat erst letzte Woche in der Big Show gesagt, dass Sie die beste Option sind, Ihre Vendier-Skier wirklich im Weltcup zu etablieren. Wie weit liegt er damit von der Wahrheit entfernt?
So weit wie ich beim Slalomtraining mit den Skispitzen von der Torstange. Aber da kann man halt auch immer einfehlen.
Aha. Und wie dürfen wir den Abschied Ihres Vaters Ferdinand aus dem Trainerteam des ÖSV interpretieren?
Gar nicht. Aber wenn dem Papa Fahrt ist, darf der gern bei meinem Training vorbeischauen. Ah, schau, da ist er ja schon. Hast die Stecken dabei, Ferdl?
Markus, wer bin ich?
Du bist Patrick Schick?
Exzellent erkannt.
Herr Schick, der Kollege Charles Arangis hat Ihnen im Dezember die Chance auf einen Bundesliga-Hattrick versaut. Jetzt hätten Sie mit dem Treffer gegen Union eine neue Serie starten können. Dann pfuscht Jonathan Tah dazwischen. Macht es Ihnen überhaupt noch Spaß, bei Leverkusen zu spielen?
Kein bisschen. Auch wenn ich in den letzten Tagen stets was anderes gesagt habe, aber nur so kann ich meinen Preis in die Höhe treiben. Was der Arangis da in Freiburg macht, weiß ich nicht, aber mein Weihnachten war damit voll im Kanal. Stell dir das mal vor. Patrick Schick überholt Fritz Walter. Was für eine Schlagzeile.
Auch wenn es der falsche Fritz Walter gewesen wäre?
Es gibt ein richtiges Leben im Falschen.
Ah ja, nun, im Sommer waren Sie mit der tschechischen Nationalmannschaft im Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft. Nun geht es in den Playoffs zur WM zunächst nach Schweden. Danach wartet der Sieger aus der Partie zwischen Russland und Polen. Werden wir Sie mit Ihrem Team Ende des Jahres in Katar sehen?
Kommt drauf an, ob die Bayern ihr Trainingslager noch in diesem Jahr in Katar ansetzen.
Jens, wer bin ich?
Du bist Alexander Zverev.
Aber ja, Ihnen geht es gut?
Danke, kann nicht klagen. Dieses Hin und Her mit Novak Djokovic, geht das den übrigen Tennisspielern nicht grandios auf den Senkel?
Djokovic, Djokovic. Lassen Sie mich kurz nachdenken. Ah ja, interessanter Spieler, scheint auf einem guten Weg zu sein.
Aber dieses ganze Einreisetheater, die Ausnahmegenehmigung, ist das alles an Ihnen spurlos vorübergegangen?
Ich bin im Tunnel. Eigentlich seit dem US Open Finale 2020, das ich übrigens niemals verlieren darf. Und im Tunnel schaut man nicht nach links und rechts, sondern geradeaus. Manchmal wird es lichter, so wie in Turin oder Tokio, und manchmal dunkler, so wie bislang immer bei den Slams. Aber umdrehen oder abbiegen geht ja nicht.
Und am Ende des Tunnels, was erwartet Sie dann? Eine Umarmung von Freundin Simone Tomala?
Simone, Alter, wenn ich mein Tennisleben nur halb so schlampig bestreiten würde wie Sie Ihre Recherche, ich hätte wahrscheinlich vergessen, für die Australian Open zu nennen.
Markus, wer bin ich?
Du bist Stefan Horngacher.
Richtig.
Was genau machen Sie nochmal beruflich?
Ich bin Cheftrainer der deutschen Skispringer.
Stimmt, jetzt wo Sie es sagen. Herr Horngacher, wieder ist es nichts geworden mit einem deutschen Tourneesieg. Am vergangenen Sonntag dann sogar nur Platz 6 im Mannschaftsspringen in Bischofshofen. Was ist los mit den deutschen Adlern?
Woher kommt eigentlich immer diese Assoziation mit den Adlern? Was spricht dagegen, ab sofort von den deutschen, norwegischen oder österreichischen Störchen zu reden? Oder den Gänsen? Wer rettet den Anfängen jeglicher Diskriminierung, auch und vor allem im Tierreich?
Aber der 6. Platz.
Ach, der Geiger Kali ist ausgerutscht, der Laie Stefan war gar nicht dabei. Was soll ich mich da aufregen? Lass die Österreicher von 0 Zuschauern in Bischofshofen gewinnen, wir schlagen dann einfach in Peking zu.
Apropos Aufregung, apropos Peking. DSV Alpin-Direktor Wolfgang Mayer hat angedeutet, dass er mit Manipulationen seitens der Veranstalter in Peking rechnet. Teilen Sie diese Befürchtung?
Überhaupt nicht. Was soll bei uns passieren? Na gut, Sie könnten eines machen. Sie könnten wieder die menschlichen Weitenrichter einsetzen. Das erinnert mich ein kleines bisschen an Lahti 1978. Da haben sie dem Lipburger Lis einfach mal ein paar Meter weggenommen, damit der Reisernen die Goldene gewinnt. Aber sonst, komm, die Chinesen haben eh keine gescheiten Hupfer, denn du kannst 10 Luken dazugeben und die hupfen trotzdem nicht über den Vorbau. Ich glaube, wir sind safe.
Hi, hier ist David Wolf und ihr hört Sportradio 360.
So, Big Show 542, es geht weiter in den USA, es geht weiter in Boston mit Heiko Oldorp. Heiko, moin.
Hallo.
Marco Rossi, ganz ehrlich, ich hatte den Namen mal gehört, ich meine auch irgendwo im Standard gelesen zu haben, ja, österreichischer Nationalspiel im Eishockey, aber so richtig groß rausgebracht hast du ihn erst. Was kann der Junge, was hat er dir gezeigt bei seinem Trip nach Boston?
Ja, erstmal muss man sagen, wir sind etwas spät dran, denn Marco Rossi hat vergangenen Donnerstag sein NHL-Debüt gegeben, als 8. Österreicher. Er hat dann 2 Tage später auch noch gespielt beim Heimspiel gegen Washington, wurde dann wieder runtergeschickt in die AHL. Aber es war trotzdem, glaube ich, was Besonderes für ihn und auch für die Familie. Und zwar waren seine Eltern, also Marco Rossi, muss man erstmal sagen, ist Thomas Warneck war, glaube ich, ist ja nach wie vor der, wenn es um NHL und Österreich geht, der bekannteste, der beste gewesen. Und der wurde, glaube ich, wann immer er gedraftet wurde, war er 5th overall. Und Marco Rossi wurde jetzt 2020, als Tim Stützle an 3. Stelle gedraftet wurde, wurde er an 9. Stelle gedraftet von Minnesota. Dann, ja, hat er sich vielleicht auch, Tim Stützle hat ja gleich dann angefangen, vor einem Jahr sein NHL-Debüt gegeben und war ja auch gleich Stammspieler in Ottawa. Und ich weiß nicht, ob Marco Rossi Ähnliches in Minnesota vorhatte, aber im Januar 2021, also vor einem Jahr, hat er dann Covid gehabt und hat sich da eine schwere Herzmuskelentzündung zugezogen. Das ging über Monate und Ärzte haben ihm sogar gesagt, dass sie nicht garantieren können, dass er Leistungssport weiterhin betreiben kann. Das war nachher erst im Mai, da kam dann die endgültige Entwarnung und ja, dass es doch wieder gehen wird. Und das ist das Wichtigste, das muss man, glaube ich, bei seiner Geschichte immer mit bedenken, dass ja Österreichs vielleicht größtes Talent, vielleicht zweitgrößtes Talent, halt in ganz jungen Jahren gerade auf dem Sprung in die NHL vorm möglichen Karriereende schon stand. Und
deshalb, das hat ihn, also er hat gesagt, er dankt Gott, er noch Leistungssport betreiben kann. Und dann hat er jetzt, dadurch, dass es in Minnesota auch einigermaßen gut lief, hat er erstmal in der AHL angefangen bei den Iowa Wild, hat da super gespielt und ist dann jetzt aufgrund von, es gibt ja viele Covid-Fälle, es gibt mittlerweile mehr als 100 verschobene Spiele und jedes Team ist quasi mit Covid-Fällen betroffen und ist da jetzt hochgezogen worden. Seine Eltern, die waren zu Besuch in Iowa noch zu Weihnachten und Silvester, sind am 1. Januar dann zurückgeflogen nach Österreich. Am 2. Januar ruft der Sohn an, Mama, Papa, ich spiele in 3 Tagen. Ich
bin gerade hochgezogen worden
in den NHL-Kader. Ja. Ich spiele am Donnerstag, am 5. Januar spiele ich in Boston. Die sofort... Vater hat zuerst gedacht, das ist ein Witz, aber dann sind sie gleich zurückgekehrt, also zum Flughafen, haben Flug genommen und waren dann hier in Boston dabei. Ich habe auch das Glück gehabt, ich habe für Sky Austria gedreht und habe Marco dann nach dem Spiel interviewt und dann hörte ich so im Vorbeigehen, wie dann jemand von Minnesota Wild von Presseabteilung auf ihn zukam und sagte, hey Marco, your parents are here. Dann habe ich ihn gefragt, ob ich mitkommen kann. Sagt er, ja klar. Und dann habe ich die Kamera laufen gelassen, wie er dann in die Halle ging. Und als er in die Halle kam, da brach ein großer Jubel aus. Da waren so 10, 12, 15 Leute, unter anderem auch seine Eltern. Und die waren halt überglücklich und haben ihn umarmt alles. Und ja, das hat sich halt alles gelohnt. Er hat auch nicht viel Zeit gehabt. Ich meine, das muss man auch mal sehen. Da sind die Eltern, die dann halt dein Leben lang dich begleiten, die auch mit Angst haben, was passiert mit dem Sohnemann, da mit der Herzmuskelgeschichte. Und die dann extra 5000 Kilometer angeflogen kommen, um bei deinem Debüt dabei zu sein. Und alles, was du dann hast, sind ja vielleicht maximal 5 Minuten, weil dann heißt es schon, okay, ab unter die Dusche, in Bus zum Flughafen und zurück nach Minnesota. Ne? Aber gut, er hatte selbst keine Zeit groß zum Feiern, aber der Vater sagte, ja, wir werden auch schon 1 oder 2 Bier verhaften hier in Boston. Ne?
2 Sam Adams also, gehen immer.
Genau, Sam Adams Winterlager, ne? Der immer bei Sam Adams gibt's für alle 4 Jahreszeiten gibt's eine spezielle Edition. Dann hat er noch gespielt gegen Washington und dann kamen aber etatmäßige Kräfte von der Covid-Liste wieder zurück. Das war alles abzusehen und jetzt wurde er erstmal wieder zurückgeschickt nach Iowa. Aber ja, der wird wiederkommen. Der war gleich der Center in der 2. Reihe. Das war wunderschön, also zu sehen, wirklich wie ja ziemlich unbeeindruckt, der da aufgetaucht ist oder aufgetreten ist, 3-2 auch noch gewonnen gleich sein Debüt. Das war der erste Sieg zuvor. Er hatte Minnesota 5 Spiele nacheinander verloren. Die war so ein bisschen in so einem Slump. Und dann haben sie das Spiel gewonnen, haben sie danach auch gegen Washington hatten sie verloren oder haben sie das auch noch gedreht? Ich weiß gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall sagt er, ja, das war ein Kindheitstraum und war auf jeden Fall eine schöne Geschichte.
Ist er denn gut? Ich meine, überzeugt er dich? Du bist ja der Gourmet. Du siehst so viel Eishockey, ich kann es ja nicht mehr sagen.
Er muss ja nicht mich überzeugen, er muss die Trainer überzeugen. Ne? Und ich habe ihn auch gefragt dann, wie geht's jetzt eigentlich weiter? Weil so sagt er, ja, das weiß er selber halt nicht. Aber er ist sich darüber im Klaren, genauso wie so ein J.J. Paterka, der ja auch Ende Dezember für 2 Spiele mal aus der AHL zu den Buffalo Sabres in den NHL-Kader hochgezogen wurde, dann wieder runtergeschickt wurde. Oder jetzt Lukas Reichel. Der ist ja im selben Draftjahr, da wurde der an 17. Stelle gedraftet. Wie gesagt, Stützler an 3., Rossi 9., Reichel 17. von den Eisbären Berlin. Der wird heute bei den Chicago Blackhawks sein NHL-Debüt geben. Der wurde auch hochgezogen. Und das ist halt einfach mal in dem Alter, mal oben reinzugucken, mal sich zeigen zu können, das ist was. Und das sagt natürlich was aus, wenn du der Center in der 2. Reihe bist. Er ist kein... Also wenn man, sag ich mal, einen Leon Dreiseitel kennt oder auch andere Center, er ist eher klein, er ist untersetzt.
Tiefer Schwerpunkt hat man da, glaube ich.
Ja, aber er ist unwahrscheinlich quick, schnell, quirlig und hat, glaube ich, auch dieses nötige Selbstvertrauen, dass er sagt, ja, ich gehöre hier hin. Und ich glaube, in dem Alter oder... Wo er jetzt ist, da sollte man nicht enttäuscht sein, wenn man jetzt wieder runtergeschickt wird. Das liegt nicht an dir. Also, das war eigentlich egal, wie du spielst. Du normalerweise, jetzt gibt's auch noch dieses zusätzlich aufgrund der vielen Covid-Fälle diesen Taxi-Squad, also dieses, wie sagt man, diese Gruppe, die da noch verlängerter Arm ist, damit man halt dann, falls spontan am Spieltag oder so noch jemand wegen Covid ausfällt, dass auf die zurückgegriffen werden kann. Das ist so der nächste Schritt. Das ist einfach, ich glaube, darauf arbeitest du hin, dass du dich da zeigen kannst, dass du diese Chance bekommst. Und er wird die weiterbekommen. Und das ist jetzt sein erstes richtiges Jahr, erst in Nordamerika. Und der Junge ist gerade 20. Und ich glaube, nächstes Jahr wird er dann wieder im Trainingscamp oben mittrainieren. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass da eventuell ein Platz für ihn ist. Also wie gesagt, bloß weil er zurückgeschickt wurde, das ist jetzt absolut kein schlechtes Zeichen.
Hm. Jetzt würde ich ja bei meinen Power-Rankings Moritz Seider gerne mit reinnehmen. Auch weil du immer so schwärmst, aber ich sage dann zum Robin auch immer, naja, das ist ein Verteidiger. Ich habe fast keine Kriterien. Nach welchen Kriterien wird eigentlich ein guter Verteidiger in der NHL und dann eben auch Moritz Seider beurteilt? Weil du kannst ihn ja nicht an seinen Toren messen.
Nee, kannst du nicht. Also ich würde ihn auf jeden Fall an seinem Alter erstmal messen. Ne? Hm. Der Junge ist 20 Jahre. Der ist ganz interessant. Also ich weiß nicht, wie viele Deutsche mittlerweile Moritz Seider kennen, aber ich habe hier in Boston einen Kollegen, einen Journalistenkollegen, der als, wann war Seider das zweite Mal da in Boston? Ende November, glaube ich. Da hatte ich noch auf ihn gewartet und dann kam er vorbei und sagte, der Kollege, auf wen wartest du denn noch? Ich sage, ja, auf Moritz Seider. Oh, den habe ich in meinem Fantasy-Team. Und da habe ich so gedacht, wow, da ist ein 20-Jähriger aus Deutschland, ein Rookie, und den nimmst du in dein Fantasy-Team. Naja, also Moritz Seider ist halt jemand, der ist, das war ein fließender Übergang. Der hat, vor zwei Jahren hat er noch in der DEL gespielt, in Mannheim, war gleich Rookie des Jahres, ist danach ja nach Amerika gegangen, hat ein Jahr hier gespielt bei den Grand Rapids in der AHL, wollte dann eigentlich in die NHL, aber dann kam Covid, die Liga ist ja erst dann im Januar 2021 angefangen, Seider wollte aber dann eigentlich zurück nach Mannheim da ausgeliehen werden, DEL ging ja auch erst später los, dann ist er nach Schweden gegangen und das war, glaube ich, ein richtiger Schritt. Schwedische Liga ist besser als die DEL. Und da ist er gleich Verteidiger des Jahres geworden. Als 19-Jähriger, das musst du mal überlegen. Danach ist er bei der WM bester Verteidiger geworden. Und egal, mit wem man spricht, die sagen alle, also seine Präsenz, nicht nur, weil er, ich glaube, 1,93 ist er.
Okay, nee, der ist nicht Marco Rossi, was den Körperbau angeht.
Nee, aber muss man ja auch nicht, muss man ja auch nicht. Ne? Also das Gute ist bei ihm aber, er hat so eine Präsenz. Er hat, er weiß schon vorher, bevor er den Puck bekommt, was er damit macht. Das hat mir Franz Reidel schon vor fast drei Jahren gesagt. Damals war Moritz Seider halt gerade in der DEL und da war aber schon klar, der wird mal richtig einer. Dann natürlich macht er noch Rookie-Fehler, das ist ja klar, aber was der mitunter auch schon für Moves drauf hat, wenn man sich mal sein erstes Tor anguckt, könnt ihr mal googeln bei YouTube, das war gegen Buffalo war es, meine ich, in der Verlängerung. Da kriegt er links außen an der Bande die Scheibe, ein, zwei Tricks und dann oben reingehauen das Ding. Und das, da war er gerade mal vier Wochen in der Liga, glaube ich. Also wenn man mal überlegt, dass der 20 Jahre erst ist, was der schon für eine Übersicht hat, was der für eine Schlittschuhtechnik hat, für eine Stocktechnik, wie selbstbewusst der mittlerweile auch ist. Und ich glaube, er hat mittlerweile 20 Assists schon, ein paar Tore sind auch dazugekommen noch. Und wenn man dann noch sich überlegt, neulich war auch so ein schönes, das war gegen Washington, da hat er drei Leute gecheckt nacheinander. Und wenn der wird bestimmt noch 8 bis 10 Kilo Muskelmasse draufpacken in den nächsten Jahren. Also der ist so von der Statur her ein Uwe Krupp und durch die Muskelmasse, die noch dazu kommt, auch ein Uwe Krupp. Aber er ist dreimal besserer Schlittschuhläufer, als ein Uwe Krupp war. Und das würde, glaube ich, auch ein Uwe Krupp zugeben. Das wird einer, ich glaube, ich kann Tim Stützle schlecht einschätzen. Tut sich im zweiten Jahr etwas schwerer, hat jetzt aber auch seine Rolle da, glaube ich, gefunden wieder. Aber das war so ein bisschen, es hat gedauert im zweiten Jahr. Der hat ja ein starkes Rookie-Jahr gehabt in Ottawa. Aber Moritz Seider, glaube ich, auch wenn man so hört, was die in Detroit von ihm sagen und so, ne, also wie begeistert sie sind und dass der wirklich die Zukunft ist, da sind ja einige. Lucas Raymond ist ein weiterer Rookie da, der jetzt da spielt, der stark spielt. Also das ist wirklich die beiden sind so die Zukunft dieses Vereins und was da auch schon für Vergleiche kommen und so. Ich meine, Detroit ist eines der Top-Teams so in der Historie der NHL, was da für großartige Spieler gespielt haben, als Verteidiger natürlich vor allen Dingen Henrik Lidström, der Schwede. Und wenn du mit solchen Leuten mitunter schon verglichen wirst oder in deinem Alter bessere Werte hast, als die in deren Alter damals hatten, als die so alt waren wie du, das ist schon vielversprechend. Ich glaube trotzdem, dass er mit Detroit die Playoffs verpassen wird, ist aber keine Schande, aber der ist zwar, man muss immer wieder sagen, er ist 20 Jahre, er spielt aber nicht wie ein 20-Jähriger, er spielt nicht wie jemand, der gerade erst 2,5 Monate in dieser Liga spielt, sondern er spielt wirklich schon sehr abgewichst, kann man schon fast sagen. Das macht unwahrscheinlich Spaß, dem zuzugucken. Und der ist auch im Kopf, er ist eigentlich komplett, also so bescheiden, aber trotzdem selbstbewusst zugleich. Also wenn man ihn sieht, wie er auftritt auf dem Eis und dann mit ihm 10 Minuten später spricht, wenn er vom Eis runter ist, frisch geduscht und so, das ist faszinierend, diese Wandlung.
Hm. Ja, wie viel verdient jemand wie Seider? Gibt es da auch so ein Minimum, mit dem er einsteigen
ja,
er muss?
War ja, na klar, kann man nachgucken, habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber klar, er ist ja an 6. Stelle gedraftet worden, war ja auch eine Überraschung damals. Das war der Draft 2019, ja. Und da hieß es noch, wow, wie können die den an 6. Stelle draften? War auch dieses typische, ne, also Leute, die dann halt direkt aus der DEL kommen wie er, die werden, glaube ich, so ein bisschen unterschätzt noch, weil man hat sie noch nicht gesehen hier in Nordamerika. Und das ist dann immer so ein bisschen, ist ja in der NBA mitunter auch so, obwohl alles internationaler geworden ist, ist da immer noch so ein bisschen Arroganz. Naja, er hat drüben gespielt, er spielt in Deutschland, in Mannheim. Aber kann er es denn auch hier auf dem Eis und so? Und deshalb war klar, oh Mensch, an 6. Stelle so einen schon. Aber Steve Eiserman, die Detroit Red Wings Legende und der GM, der ihn dann gezogen hat, der hat halt gesagt, ich glaube, wir mussten ihn so früh nehmen mit unserem ersten Pick, weil ich glaube, als nächstes hätten die an 29. Stelle Zugriffsrecht gehabt oder so irgendwie späte 20er und dann wäre er weg gewesen. Hm. Und das sagt natürlich viel aus, ne? wenn du sagst, also für den setzen wir so einen Pick ein, dann willst du ihn unbedingt haben. Und ja, bislang hat er vollends überzeugt. Ich würde sogar sagen, der hat noch die Erwartungen übererfüllt bislang. Und das wird auf jeden Fall ein Cornerstone da, also eine Säule irgendwann da bei den Detroit Red Wings. Und ist auch erstaunlicherweise, wenn man so guckt, die Deutschen in den letzten Jahren haben wir was die NHL angeht, fast nur nur Stürmer hervorgebracht. Dreiseitel, Cahoon, Tobias Rieder, dann Lukas Reichel, JJ Peterka, Tim Stützle und Seider ist seit Jahren mal wieder ein Verteidiger und der auch dann so hoch gedraftet wurde und der sich nach sehr kurzer Zeit schon absolut etabliert hat. Es macht eine Freude, ihn zu sehen. Also wirklich, kann ich nur empfehlen, wer da mal gucken will. Er ist auch im Powerplay, wird er schon eingesetzt, deshalb hat er auch seine 20 Assists oder sogar schon mehr, weil die einige Powerplay-Tore haben, da ist er immer mit beteiligt. Großartig. Ganz, ganz tolle Zukunft, muss man generell sagen, glaube ich, das deutsche Eishockey, was da hier jetzt gerade in Nordamerika repräsentiert wird. Viele vielversprechende Talente.
Ja, ich finde, also, weil du ihn ansprichst, Steve Eiserman, das war für mich damals so der erste, wo ich mir, abgesehen von den Russen auf der anderen Seite, natürlich mit Makarov, mit Schluktow, mein Lieblingsspiel im Nachhinein betrachtet, obwohl man wahrscheinlich gar nicht so ausgesprochen hat, Kasatonov, Larionov, das waren natürlich die großen Russen, aber der Eiserman, kann ich mir erinnern, Robert Seger im ORF war es, da hat mich der Name so fasziniert, auch dann, wie ich gesehen habe, wie man Eiserman schreibt, einer der ganz großen Ikonen, das passt super zusammen. Wenn du jetzt sagst, okay, Detroit wird die Playoffs nicht erreichen, wie sieht's
aus? Moment, wir sind noch nicht ganz zur Halbzeit angekommen, aber im Moment, also das ist, glaube ich, auch nicht das Ziel, aber die sind so auf dem richtigen Weg seit Jahren. Generell muss man ja sagen, ich glaube, diese Transition-Periode da hat länger gedauert, als sie sich gewünscht haben, weil diese, ne, als die großen Stars dann dazu, Lidström, Zetterberg, Kronwall, als die dann nachher mehr oder weniger einer nach dem anderen zurückgetreten sind und die Junge kamen nach, das hat jetzt schon einige Zeit gedauert. Die waren ja irgendwann mal, 20, ich weiß die Zeit, mehr als 20 Jahre, glaube ich, nacheinander hatten sie die Playoffs erreicht. Und dann irgendwann war Schluss. Dann ging es zum Schluss auch nur noch, oh, schaffen wir die Playoffs? Und dann war aber gleich erste Runde Schluss. Und jetzt sind sie schon viele Jahre nicht mehr dabei gewesen. Und wie gesagt, das hat, glaube ich, alles länger gedauert. Aber die haben das Tal auf jeden Fall durchschritten. Die sind auf dem Weg nach oben wieder. Und Problem ist halt, die spielen in einer starken Division. Die spielen in einer Division mit Tampa Bay, Meister der letzten beiden Jahre, mit Florida, Stanley Cup Finalist Favorit, kann man das so sagen. Also, also egal wen man fragt, viele haben Florida dabei, wenn es um den Finalisten geht. Dann hast du Toronto Maple Leafs, zwar seit Jahren irgendwie underperformed, aber trotzdem ganz viel Talent. Du hast die etwas älteren, jetzt Boston Bruins noch dabei. Das sind schon mal vier Vereine, die für die vier Playoff-Plätze in Frage kommen. Deshalb wäre es, ich glaube nicht, dass sie es schaffen. Aber wie gesagt, die haben das Tal durchschritten. Die machen viel richtig mittlerweile in Detroit. Und wenn man die Talente sieht, die sie da haben, die jetzt schon spielen, die regelmäßig spielen, die jetzt schon Einfluss haben auf das Spiel, dann kann man sich für die Detroit Red Wings, für den Verein, für die Fans einfach nur freuen.
Wenn man jetzt sich so die Division anschaut, wo die Edmonton Oilers drin sind, die haben 5 Spiele weniger ausgetragen, wenn ich die Statistik richtig interpretiere, als die Divisionsführer. Die Vegas Golden Knights haben eigentlich einen guten Winning Percentage oder Punkte Percentage vielmehr. Und dennoch erhebt sich großes Wehklagen in Edmonton. Die müssen sich ja auch sorgen, die Playoffs zu erreichen.
Ja, na richtig. Also die Edmonton hat, glaube ich, von den letzten 11 Spielen 2 gewonnen. Also die waren am 2. Dezember noch bestes Team der Liga und haben seitdem, glaube ich, ist der Rekord 2-9-2. Die haben riesige Probleme. Die haben normalerweise stand jetzt, die leben jetzt noch von ihrem guten Saisonstart. Was wir schon öfter gesagt haben, die sind halt zu ausrechenbar. Die haben 2 Superstars, aber kein Team. Und die haben jetzt, auch gerade hier viel diskutiert wird in Nordamerika, Evander Kane, haben sie ihn schon verpflichtet oder wollen sie ihn verpflichten? Wer will, kann mal nachgucken. Der Evander Kane ist nicht auf dem Eis aufgefallen, ist ein guter Spieler, aber hat häuslicher Gewalt ist gerade aufgefallen, wurde von den San Jose Sharks freigestellt deshalb und ist aber leider zu gut, als dass so einer dann nicht von anderen Vereinen verpflichtet wird. Und Edmonton ist wohl einer der Frontrunner und da wurde Connor McDavid, der das Jahrhunderttalent, das Gesicht der Liga, gerade gefragt auf einer Pressekonferenz gestern, was er denn zu den kritischen Stimmen sagt, von den Medien, von den Fans. Er sagte mehr oder weniger zusammengefasst, ja, mir egal, was die Fans sagen, was die Medien sagen, wir wollen hier gewinnen. Und das ist eigentlich schade, das ist aber auch typisch NHL. Also sprich, Kopf runter, Tunnelblick auf und alles, was uns helfen kann zu gewinnen, das nehmen wir. Wir kümmern uns nur um das, was auf dem Eis passiert. Das kannst du aber nicht mehr machen 2021 oder 2022, sondern wenn da jemand ist, der ja sehr fragwürdige Sachen macht in seiner Freizeit, der was dann auch in Richtung Kriminalität schon geht, tut mir leid, dann kann ich da nicht einfach sagen, ja, wir brauchen ihn aber, um zu gewinnen. Aber das ist halt typisch NHL. Ne? Sobald es da um irgendwelche, im Vergleich zur NBA, sobald es da um irgendwelche Menschenrechtssachen geht und Ungerechtigkeiten, alles drum und dran, dann tun die sich so schwer. Und das sieht man ja auch immer wieder, wenn dann mal so mit Rassismus, das ist immer noch ein großes Problem, wo sie nach wie vor nicht richtig wissen sollen, was sie da machen sollen. Und ja, das wird gerade viel diskutiert, wie Connor McDavid da ja quasi so eine Art Bill Belichick abgegeben hat, dem ja auch alles scheißegal ist.
Die Mannschaft gewinnt.
Solange das gut fürs Team ist, ist es scheißegal, ob das jetzt jemand ist, der Leute abgeknallt hat oder der ein Schwerverbrecher ist. Scheißegal. Der hilft uns auf dem Platz, also holen wir ihn.
So, abschließend noch ein kurzes Wort zu einer Legende, aber die sind wir untergegangen, aber John Lester, der wirklich Unfassbares geschafft hat, nämlich zuerst hat er die Red Sox oder hat geholfen, die Red Sox zum World Series Titel zu werfen und dann hat er das bei den Cubs, was ja fast die noch größere Leistung ist, weil die Cubs mussten noch länger warten. John Lester ist zurückgetreten.
Ja, und er hat ja auch noch Krebs gehabt, Hodenkrebs.
Ja, okay, genau, also das ist Wahnsinn. Also ist das in Boston die Story gewesen gestern oder wird er mittlerweile als Chicago Cup wahrgenommen?
Die Story ist ja immer schwer. Ne? Also wir sind hier wenige Tage vor dem Wildcard-Game der Patriots bei den Buffalo Bills. Die Celtics spielen auch und die Bruins auch. Die Bruins haben jetzt gerade 6 Spiele von den vergangenen 7 gewonnen. Und dann ist das mit John Lester natürlich im Baseball sicherlich eine Geschichte oder ein Hinhörer. Aber jetzt die Top-Story, also es muss schon was Besonderes sein, wenn hier im Anfang Januar
Baseball
die Top-Story ist. Aber klar, du hast es gesagt, er war 2013 ganz wichtig, ohne John Lester. Ich weiß jetzt nicht mehr seinen Rekord da damals gegen die Cardinals, ja, gegen Detroit in der Conference-Finale und dann gegen St. Louis, ne?
Ja, bin mir nicht ganz sicher. St. Louis war auf jeden Fall 2004. Das ist natürlich eine Schande.
Ja, das ist ja klar. Weiß, dann 2007 war Colorado, die haben sie gesweept. Ja. Und dann meine ich 2013 war Detroit mit Jim Leyland, mit dem alten Trainer noch im Halbfinale. Und dann meine ich 4-2 gegen die Cardinals gewonnen. Da war er natürlich, ohne John Lester gewinnst du, glaube ich, da die World Series nicht. Aber damals war es ja noch viel beeindruckender, dass er halt nach seinem Hodenkrebs zurückgekommen ist und dann das Ding gewonnen hat. Er war ja das Ace wieder. Und es war schon so ein bisschen schade, dass er nachher also als Red Sox-Fan oder für die Red Sox, dass er weggegangen ist nach Chicago dann. Aber gut für ihn, weil da hat er ja dann, ja, würde ich auch sagen, die noch etwas größere Geschichte geschrieben. Wenn er jetzt 2-4 schon dabei gewesen wäre hier.
Das wäre es,
ja. Die Red Sox, das wäre natürlich, ich glaube, eine bessere Baseball-Geschichte gibt's nicht, dass du erst den Fluch des Bambino besiegst nach 86 Jahren und dann nach, wie viel waren es, 108 Jahren auch den Fluch von Billy the Goat. Mhm. Aber ich glaube auch so schon, ich meine, wer kann das sagen, dass er für die beiden, ja, geschichtsträchtigen Franchises geholfen hat, die World Series zu gewinnen. Also ich glaube, er ist einer von den Leuten, die weder in Boston noch in Chicago jemals wieder für ein Bier bezahlen müssen.
Wie Theo Epstein wahrscheinlich auch. Also 2013 World Series Boston Red Sox over St. Louis Cardinals 4-2. Ja. MVP damals, der absolut unbescholtene David Ortiz. Danke, ja. Das war's. Danke dir. Heike, wir machen eine kurze Pause.
Und damit zum unbescholtenen Novak Djokovic.
Ja, genau. Damit geht's weiter.
Hi, hier ist Britta Steffen und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 542, Tennis müssen wir natürlich und wollen wir natürlich auch noch unterbringen in dieser Ausgabe. Und die Australian Open sind mal ausgelost. Bei den Frauen sind wir uns relativ sicher, dass es so bleiben wird. Bei den Männern, ich weiß nicht, ob wir es hoffen sollen, dass es so bleiben wird. Das werden wir gleich besprechen. Und das tun wir mit von Eurosport, von DAZN, von Amazon, mit Oliver Fasnacht. Grüß dich, Oliver.
Hallo und danke für die Einladung und Grüße an euch beide.
Und der beide, das ist Marcel Meinert von Sky. Grüß dich, Marcel.
Hallo, grüß euch.
Marcel, manchmal ist Twitter ja doch ganz witzig. Und da las ich also gestern die Frage, ich weiß nicht, wer sie gestellt hat, aber sind denn diese Australian Open schon vorbei? Weil man hat wirklich den Eindruck, also seit Tagen werden wir bombardiert und bombardieren vielleicht auch selber ein kleines bisschen mit. Und dabei haben die Matches noch gar nicht begonnen. Bist du schon ermüdet von der ganzen Gemengelage?
Ja. Total. Ich würde einfach nur Tennis gucken und über Tennis sprechen wollen, aber das ist im Moment ja eigentlich nicht möglich und es ist leider nicht absehbar, wann das dann mal aufhört, selbst wenn dann eine Entscheidung in besagter Causa fällt, was denn da möglicherweise noch alles nachkommt. Es ist doch einfach nur grässlich, weil es nur Verlierer gibt in diesem ganzen Chaos.
Sehe ich auch so, Oliver, oder könnte irgendjemand noch aus dieser Causa als Gewinner aussteigen?
Aussteigen hätte jemand als Gewinner können, als er gemerkt hat, dass Dokumente nicht so sind, wie sie sein sollten. Ich verstehe auch überhaupt nicht, warum jetzt so getan wird, als ob er alle richtigen Dokumente gebracht habe. Ich lese immer wieder, dass er ja alles getan habe, um hier korrekt einzureisen. Aber ich meine ganz ehrlich, die ganze Geschichte, es ist so schwierig, sich da einigermaßen ruhig und cool jetzt damit zu beschäftigen, weil es einfach auch nervt. Und wenn ich nicht in meiner Funktion als Kommentator der Australian Open und wir alle, wie wir jetzt hier zu dritt sprechen, nicht in unserer beruflichen Funktion das verfolgen müssten jeden Tag und auch alle Stunden fast schon. Und ich habe mir auch das angetan, diese nächtliche Nummer hier, das habe ich mir angeschaut. Ein absoluter Wahnsinn. Irgendwann ging es dann natürlich nicht mehr. Wenn man das nicht tun würde, dann einfach nur Tennis-Fan und interessierter wäre, Marcel und Jens. Ich meine, wie würde es dann wohl denen gehen? Ja, dann würde man einfach nur sagen, was macht euren Scheiß alleine?
Genau.
Und hör bitte auf, für alles irgendwelche Plädoyers und Antworten zu finden. Fakt ist, jetzt hat er noch Ärger mit Spanien. Ich verstehe überhaupt nicht, bei jedem anderen Menschen, jedem anderen Bürger würde gesagt werden, pass auf, das sind die Vorschriften, du hast angekreuzt, du wirst nicht reisen, du bist gereist. Tut mir leid, war keine Absicht. Ach, interessant. Bei jedem anderen würde man sagen, komisch, der Test soll eigentlich am 16. gewesen sein. Jetzt habe ich aber gesehen, irgendwelche IT-Experten haben es rausbekommen, 26. Was ist da los? Jeder andere würde gesagt bekommen, Entschuldigung, wer einen positiven Test hat, muss in Quarantäne. Quarantäne heißt aber nicht, heißt nicht mal, dass ich einkaufen gehe. Also warum soll es dann heißen, mich mit Kindern zu treffen, Interviews zu geben und so weiter. Ich verstehe überhaupt nicht, wo man überhaupt noch irgendwas an Positiven finden soll. Das sind alles Vergehen. Das ist zum Teil so, dass er sogar wirklich gefährdet ist, Gefängnisstrafen, vielleicht auch Bewährung, wie auch immer, zu bekommen. Ich kann nicht nachvollziehen, wie man dafür noch Gründe finden will, was er alles richtig gemacht haben soll. Es erschließt sich mir einfach nicht. Es tut mir wirklich leid. Und es wurscht, ob der Djokovic heißt, der oder die oder das oder wer auch immer. Die Regeln müssen für alle gleich sein. Und ich finde, er hat sie alle gebrochen. Und zu sagen, sein Manager oder sein Agent hätte da einen Fehler gemacht. Leute, für wie blöd will man uns eigentlich verkaufen in der ganzen Causa?
Ja. Oliver, das, was du da gerade alles erzählst, das ist ja mehr oder weniger nur in Anführungszeichen das, was jetzt alles noch obendrauf gekommen ist, über die grundsätzliche Fragestellung, darf er eigentlich einreisen? Denn wir können es doch eigentlich runterbrechen. Und das hat ja der australische Premierminister heute Morgen auch nochmal gesagt. Ohne eine doppelte Impfung kommt man in Australien nicht rein. Punkt. Niemand. Gar keiner. Es gibt von den besten 100 Tennisspielern der Welt sind 97 geimpft. Von einem Tennis-Centrum wissen wir, dass er zu Hause geblieben ist. Von einem wissen wir noch nicht, wer das ist. Möglicherweise, oder ich gehe mal davon aus, dass der aber auch nicht hingefahren ist. Und dann reden wir noch über einen einzigen, über Novak Djokovic. Alle anderen haben die Regeln anerkannt und haben gesagt, okay, wenn ich nach Australien fliegen will, dann ist das so, dann muss ich das machen und dann mache ich das auch dementsprechend. Und jetzt versuchen wir für einen einzigen hier eine Extrawurst zu braten. Das ist doch den Australiern überhaupt nicht zu vermitteln. Das ist doch absurd. Und dass Tennis Australia dieses ganze Spiel mitspielt, ist wirklich
wunderlich. Ja gut, aber Marcel, ich habe ja nicht nur draufgesattelt jetzt. Also du versuchst es ja jetzt sozusagen als den entscheidenden Punkt zu sehen. Er hätte sowieso nicht einreisen dürfen, wenn ich dich richtig verstehe, ja. Nach den Regeln. Aber nun gibt es ja trotzdem nun mal diese mehrfach geprüften Ausnahmeregelungen. Und ich hätte das sogar mir noch weismachen lassen. Da, ganz ehrlich, also wir sind ja alle nicht naiv, aber da hätte ich mir das sogar noch eingehen lassen, wenn es wirklich das gibt und mehrere Gremien darüber schauen und unabhängige Gremien und so weiter und so weiter. Und es ist ja nicht nur Djokovic, es sind ja auch noch andere, deren Namen aber nicht bekannt geworden sind. Voratzova beispielsweise, die ist ja schon wieder nach Hause geschickt worden. Weiß auch nicht, warum Djokovic noch da ist, aber vielleicht sind das unterschiedliche Punkte. Nur das hätte ich mir schon noch eingehen lassen, wenn es diese Ausnahmeregelung gibt und er zum Beispiel etwas vorlegt, das sagt, ich kann mich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen. Dann hätte man darüber ja noch reden können, aber das, was ja hier jetzt passiert ist, er hat die Ausnahmegenehmigung bekommen, dann gab es einen Formfehler, deswegen ist ihm letztlich dieses Visum wieder erteilt worden und trotzdem muss aber ja noch extra entschieden werden und ich frage mich halt, was muss man denn noch entscheiden, wenn scheinbar Täuschungen vorliegen? Da muss ich auch überhaupt nichts mehr, da will ich auch gar nicht mehr hören. Ich will es einfach nicht mehr hören. Ich will auch nicht diese, das ist eine reine Strategie, dieses ein bisschen was zugeben, aber natürlich alles nicht absichtlich gewesen. Also da steckt schon eine kriminelle Energie dahinter, wenn das wirklich so ist, dass er das alles, so wie jetzt rausgekommen ist, getan hat. Da kann ich auch nicht sagen, ich habe eine Fehleinschätzung gemacht mit dem Interview mit L'Equipe. Das ist doch keine Fehleinschätzung, der ist doch nicht 10. Der weiß doch, was er macht, oder? Ich könnte mich da einfach nur aufregen.
Ja, natürlich. Natürlich.
Okay, gut. Jetzt ist er also ausgelost. Wir wissen nicht, ob er am Montag tatsächlich spielen wird, aber wollen doch, also ich hoffe, dass wir einen Blick auf das Sportliche werfen wollen. Es kann natürlich sein, dass sollte Djokovic in den nächsten Tagen eben nicht spielen wir können, dann wird er, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht durch einen Lucky Loser ersetzt auf der Einser-Position. Dann würden die, so hat es mir Alex Antonitsch vorhin gesagt, die gesetzten 3, 5, 9 würden umgesetzt werden. Also Zverev würde dann wahrscheinlich das Tableau oben anführen. Also Rublev,
habe ich gehört.
Rublev, ja, hab ich auch
gehört. Rublev wäre von 5 auf 1.
Okay.
Und ja. wenn es jetzt nächste Woche sein sollte, dann ist es eben schon eine Frage der Lucky-Loser-Regelung. Also
ja,
es,
okay, nächste Woche ja.
So habe ich es gelesen.
Okay. Ja, das wäre natürlich dann, das wäre die Krönung. Er gewinnt nicht gegen Kecmanovic. Das Spiel wird für Dienstag angesetzt, Montag wird er ausgewiesen, und dann das Turnier schon begonnen wird aus, wird.
Ich möchte noch mal was sagen, weil du jetzt ja, schon abschließt das Thema. Ich weiß nicht warum, aber weil wir müssen
ja weil ich am Montag schon ewig drüber gesprochen habe, weil
ach
ich
so, das weiß ich nicht,
weil ich mit dem Tennismagazin extra drüber gehe.
Ja, wusste ich nicht.
Okay, ist okay.
Ich meine, wir müssen nur eines sagen: Wenn das alles nicht stimmt, was da momentan vorgelegt wird und man ihm an den Karren fährt, dann bin ich der Letzte, der dann nicht sagt, okay, dann muss das aufgeklärt werden, weil mir geht's hier nicht um Djokovic. Das ist sowieso schon viel zu viel, dass man sich so mit ihm beschäftigen muss, der für mich ein klarer Favorit fürs Turnier gewesen wäre. Ja. Und auch unter den Bedingungen jetzt, wenn das jetzt alles im Sauberen geklärt würde, dann wäre das alles auch nochmal ein extra Push für ihn wahrscheinlich gewesen und dann hätte es wahrscheinlich überhaupt keiner auch nur annähernd eine Chance gehabt, ihn in 5 Sätzen niederzuringen, weil das ist ja wie Krieg, habe ich den Eindruck teilweise. Das ist ja Wahnsinn, was da momentan stattfindet und auf jeden Fall ist er einer, der schlimme Zeiten erlebt hat, Stichwort Krieg, geflohen, dagegen und unter schwierigen Bedingungen aufgewachsen. Der Mann kann sich auch gegen 10 und 15.000 oder 8.000, wenn es die Hälfte jetzt sind, durchsetzen, auch wenn die Fans gegen ihn sind. Also das hätte ihn eher sogar noch gepusht, glaube ich. Nur der Punkt ist, mir kommen zu viele Unregelmäßigkeiten, zu viele Dinge. Und wenn jetzt Spanien auch noch gegen ihn möglicherweise ermittelt, da wird doch eine Riesennummer daraus. Und deswegen zum Abschluss, sorry, dass ich das jetzt hier kurz als Monolog sage, aber zum Abschluss nochmal, wenn es ein Abschluss sein soll. Ja, er hätte rechtzeitig als Gewinner rausgehen können aus der Causa. Nämlich um einfach zu sagen, er hat Fehler gemacht, er sieht es ein, es sind andere, die können ihre Verwandten beim Sterben nicht besuchen, um es mal hart zu sagen, und ich komme hier rein, ich bin nicht der König und nicht der Kaiser und auch nicht Jesus, man möchte es der Familie vielleicht nochmal mitteilen, und ich fliege jetzt wieder zurück, ich werde daraus lernen, ich werde mich impfen lassen und wenn ich es nicht kann, lege ich was vor, aber dieses ganze Versteckspiel und dann noch ein bisschen und dann gebe ich davon noch was raus, das ödet einfach nur an und da kann er nicht mehr als Sieger aus diesem Ding hervorgehen. Der Zeitpunkt ist verpasst. Hm. Es kann noch viel schlimmer kommen und ich verstehe es einfach nicht.
Wir atmen. Marcel, ja. Alexander Zverev würde, wenn er nicht doch noch umgesetzt wird, aber gehen wir mal davon aus, erste Runde gegen Daniel Altmaier. Das finde ich schade für den Altmaier, dem ich gerne am Tennisspielen zuschaue, aber der wird da keine Chance haben. Mögliches Viertelfinale gegen Nadal und mögliches Halbfinale eben gegen Djokovic. Die Auslosung von Alexander Zverev, jetzt mal ganz grob betrachtet, ist auf einer Skala von 1 bis 10. Wenn 10 das Beste ist, wie gut aus deiner Sicht, Marcel?
Oh, die ist schon knackig und anspruchsvoll. Also wenn 10 das Beste ist, dann glaube ich, also jetzt mal seine Ansprüche, dass er sich gegen niemanden verstecken muss und so weiter, jetzt mal rausgelassen, das hätte insgesamt schon besser kommen können. Also mehr als irgendwas zwischen 3 und 4, glaube ich, ist das nicht. Also auch ein Schapovalov kann er sehr zeitig, das ist das Achtelfinale, glaube ich, bekommen. Das hätte man sich durchaus anders hinstellen können. Lloyd Harris wäre dritte Runde, wenn ich das hier gerade richtig sehe. Ja. Also das ist durchaus komplex. Dennoch die Ansprüche, die Ziele, die er sich gesetzt hat, sind klar formuliert. Da müssen wir auch nicht drüber sprechen. Insofern wird er sich hinterher auch nicht hinstellen und über eine schwere Auslosung dann sich beschweren, wenn es dann darum gehen sollte, sondern er würde dann immer sagen, okay, es lag dann an mir, aber klar sind so Kleinigkeiten, die dich dann möglicherweise etwas besser oder etwas schlechter in so ein Turnier dann hineinkommen lassen. Und gerade so hinten raus, Shapovalov, Nadal, Djokovic, gut, das wäre in der anderen Hälfte definitiv einfacher gewesen.
Ja, oder Opelka als einer, der mit dem Aufschlag zum Teil ganze Matches gewinnen kann. Und bei Anderson weiß man es natürlich nie, wie fit er ist, wie gesund er antreten kann. Aber auch die könnten es ja in der vierten Runde sein. Ja, ich bin noch gar nicht mal sicher, ob Shapovalov überhaupt so weit kommt. Aber wenn, klar, dann hat er gute Form und dann hast du völlig recht, dann ist der auf jeden Fall ein Prüfstein in der vierten Runde. Wie geht's dann weiter? Ich sehe das hier gerade nicht so gut.
Ja, für wenn, dann wäre eben Nadal, also es wäre dann Nadal aus.
Ach so.
Und ja, okay. Ja, und dann muss man mal sehen. Gut oder schlecht, also ich vermute eher gut, Oliver, aber nicht nur für Zverev, auch für Medvedev. Man hört überhaupt nichts von denen. Es ist nur Djokovic, Djokovic, Djokovic. Die können sich auf dieses Grand Slam Turnier in einer Ruhe vorbereiten, wie sie, vielleicht irritiert sie diese Ruhe sogar. Niemand will was wissen von ihnen, außer ab und zu, was sie von dieser Causa halten.
Ja, schade eigentlich, ne? Also das ist, das, weil ich, also es wird ihnen keiner wird jetzt irgendwie ein Problem damit haben, dass er nicht ständig gefragt wird. Aber es wird halt leider vom Sport so viel abgelenkt durch diese ganze Geschichte. Aber klar, du, vielleicht kann sich das jemand zunutze machen und sagen, wunderbar, ich habe hier meine Ruhe, alles gut. Aber wenn es das dann ist, was für Leistung sorgt oder nicht, dann sprechen wir, glaube ich, über ein Niveau, in dem, auf dem Vorbereitungen unter Interesse, größerem Interesse jetzt keine Störung sein sollten. Also ich glaube, das ist jetzt nur ein kleiner Aspekt.
Marcel, du hast ja den ATP Cup begleitet, gemeinsam mit Stefan Hempel und natürlich mit Dauerarbeiter Patrick Kühnen. Jetzt haben die Kanadier gewonnen. Lustigerweise haben Oliver und ich beide zum Abschluss des letzten Jahres gesagt, wir sind komplett enttäuscht von Felix und auch von Shapovalov. Jetzt gewinnen die Kanadier das. Auger Aliassime gewinnt dann auch gegen Batista Agut. Shapovalov haben wir angesprochen. Traust du dem Felix, der ja im Halbfinale sicherlich auch durch die Umstände begünstigt, vergangenes Jahr US Open gestanden ist, traust du dem Felix viel zu?
Er hat ja Wimbledon zuvor abgeliefert. Also ich würde den auf keinen Fall jetzt komplett rausnehmen. Ich muss gerade gestehen, ich habe seine Auslosung
nicht. Ja, habe ich mir auch nicht genau angeschaut.
Russuvori, erste Runde. Okay. Zweite Runde, Davidovic Fokina oder Bolt, Australier. Dann gegen Evans, Goffin, Popirin, Rinderknecht oder, in der nächsten Runde. Und von oben käme Rublev, aktuell noch. Und Cilic ist drin in dem Draw und ein paar Qualifikanten, ja.
Das ist auch schwer. Das ist auch schwer. Und über die Distanz. Ich bin gespannt. So einen guten Start ins Jahr hat er jedenfalls noch nicht. Das Selbstvertrauen wird riesig sein. Ich hatte einen wirklich guten Eindruck von ihm. Auch in kritischen Situationen hätte das Ding gegen Zverev auch gut und gerne aus der Hand geben können. Das hat er sehr, sehr anständig gemeistert, hinten im dritten Satz. Und insofern auf dem Zettel haben, aber da müssen sich jetzt alle erstmal durch und reinbeißen. Die wenigsten Bedenken habe ich ehrlich gesagt noch bei Medvedev, auch wenn man da denkt, zweite Kyrgios. Aber das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass der tatsächlich aus dem Nichts kommt und dann in der Lage ist, diese Maschine da auf einmal zu zerteilen. Das glaube ich dann auch nicht im Endeffekt. Und insofern ja, hat Medvedev da schon sehr, sehr gute Karten. Und natürlich die Frage, über was für eine Distanz kann Stefanos Tsitsipas gehen, da bin ich auch gespannt.
Ja, also das zweite Rundenmatch Kyrgios gegen Medvedev wäre zumindest das, was man, glaube ich, atmosphärisch sehr dicht beschreiben könnte. Wir machen eine ganz kurze Pause mit Marcel Meinert und mit Oliver Fasnacht und schauen dann gerne auch noch ein bisschen weiter zu den Frauen, aber wenn es noch was zu den Männern zu sagen gibt, dann auch gerne das.
Hi, hier ist Sven Sören Christoffersen und ihr hört Sportradio 360.
Ja, die Big Show 542 heute mit zwei Tennisteilen, dem Ereignis angemessen. Die Australian Open beginnen am Montag ab 1 Uhr früh. Eurosport wird alle Matches übertragen. Wer nicht oder wer mehr als ein Gerät zur Hand hat, das ist übrigens großartig, im Eurosport Player kann man tatsächlich jedes einzelne Match auf jedem Platz, egal ob Einzel oder Doppel, sich anschauen. Es ist ein ganz, ganz großes Angebot. Die Männer, ich weiß nicht, ob wir die schon abschließend behandelt haben, vielleicht ja, bei den Frauen Ashley Barty an Position 1 gesetzt. Oliver, sie hat vergangene Woche in Adelaide das Turnier gewonnen, das 500er. Diese Woche war sie in Sydney eigentlich auf der Teilnehmerliste, hat dann zurückgezogen, fand ich auch toll, weil da steht ja immer ein Grund dabei und ich glaube, bei Barty war a change of plans oder change of schedule, finde ich interessant, ja. Ob man dann das der Nummer 74 der Welt auch zugestanden hätte, aber egal. Mats Wilander hatte ich letzte Woche am Start hier und auch über Eurosport und der hat gemeint, naja, er fühlt ganz deutlich Ashley Barty bei den Frauen. Was fühlst du, Oliver? Weil die Auslosung für Barty mit möglicherweise, ich glaube, Achtelfinale Osaka, das ist natürlich kein Pappenstiel. Und dritte Runde Georgie, wenn die sich spürt, nicht nur vor der Kamera, sondern auch auf dem Tennisplatz, auch nicht ganz einfach.
Interessante Einschränkung, die du da gerade... Da ist doch glatt wieder ein Angriff zu hören. Nein, klar. Das ist, ich weiß nicht, wie Osaka, wie sie dann letztlich drauf sein wird. Ich höre und erlebe und sehe, ja, was ist da körperlich los, ja. Ich kann's nicht beurteilen, weil Osaka hat in den letzten ein, zwei Jahren eigentlich immer bei Vorbereitungsturnieren irgendwann rausgezogen. Ist ja ganz gut, dass es diesmal ein bisschen früher war. Hätte sie sich allerdings auch vorher eventuell überlegen können, dann wäre Petko ein bisschen weiter gekommen. Denn die hat wirklich einen guten Satz gespielt. Also das war jetzt nicht so schlecht gegen Osaka. Aber gut, jetzt ist es so, sie tritt an und dann wird sie hoffentlich auch gesund sein. Bei Barty haben wir ja schon drüber gesprochen auch. Ich erwarte von ihr dann auch jetzt durch diese ganzen Entscheidungen nicht bei den Finals anzutreten, erwarten wir natürlich jetzt auch entsprechende Leistungen. Die Auslosung ist natürlich schon, also auch Bencic in Form möchte sie vielleicht auch nicht zwingend in der vierten Runde haben. Aber wenn sie in guter Form ist und wenn sie gut reinkommt ins Turnier über eine Qualifikantin, deren Name natürlich noch nicht feststeht, danach Gracheva oder eine andere Qualifikantin, also das sollte schon machbar sein, dann denke ich, wird sie da auf jeden Fall ihren Weg gehen. Ich habe jetzt nur leider nicht gesehen, wie es weitergeht, weil ich finde das alles so wahnsinnig unübersichtlich.
Viertelfinale Sakkari, wenn denn Sakkari so weit kommt, das wäre eine Möglichkeit. Und Krejcikova okay. Wäre das standesgemäße Halbfinale.
Oder Jabeur, ne? Geht auch im Viertelfinale. Ja.
Da muss man natürlich auch sagen, Jabeur heute aufgegeben nach dem ersten verlorenen Satz gegen Kontaveit, da weiß man natürlich auch nicht wie gut es ihr geht.
Ja, sie kann durchziehen, Barty. Vielleicht kann sie durchziehen. Ich glaube, so schlecht ist jetzt die Auslosung nicht, bis auf halt, wenn Osaka in guter Form ist, klar. Dann wird das natürlich ein heißes Duell im im Achtelfinale, ja, vierte Runde.
Da muss man natürlich Naomi Osaka auch mal erst so weit kommen. Es gibt ja vielleicht ein spannendes Duell auch in der ersten Runde, wo wir aus deutschsprachiger Sicht, ich zumindest, Marcel schon auch Interesse dran habe, weil Torben Belz ja der Coach von Emma Raducanu ist und Raducanu hat eigentlich die Spielerin, von der ich sage, dass sie das größte Potenzial verschleudert hat, nicht Madison Keys, sondern Sloane Stephens gezogen. Also es ist eine ganz, ganz spannende erste Runde. Vielleicht dazu ein Wort, Marcel, aber dann auch ein Wort zu Angelique Kerber, die es nicht leicht getroffen hat, wie ich finde, weil sie ohne Vorbereitung hinkommt, dann spielt sie in der ersten Runde gegen Kanepi und wenn Kanepi sich spürt, denke ich, dann kann sie auch den Kerber fast vom Platz schießen.
Was spürt Marcel Meinert hier?
Was spürt Marcel? Wir spüren heute ja. Was spürst du, Marcel?
Mein Gott, ist das ein Gespür heute. Ja.
Wer hat hier das entsprechende Gespür? Also ich spüre, dass die Nummer zwischen Raducanu und Sloane Stephens irgendwie gar nicht so offen ist, weil dieses ganze Drumherum und alles, was da gerade passiert, Emma Raducanu schon noch viel zu viel ist. Also diese Art und Weise in Sydney, ja, sie ist mit Torben Belz dann direkt danach gleich wieder auf den Trainingsplatz gegangen. Sie will es unbedingt, aber ich glaube, das ist ein verdammt weiter Weg, auch nur im Ansatz das zu bestätigen, was da bei den US Open passiert ist. Dass es möglich ist, wissen wir alle, aber momentan spricht, ehrlich gesagt, relativ wenig dafür, dass sie schnell wieder diesen Zug, diesen
Schwung aufnimmt und Sloane Stephens ist für mich dann da schon die Favoritin, frisch verheiratet. Herzlichen Glückwunsch noch an der Stelle. Ich glaube, die wird das machen in dieser Partie. Und wenn ich mir die Auslosung dann von Angelique Kerber und auch der Deutschen, die da sonst noch so übrig sind.
Andrea Petkovic auch ganz, ganz unglücklich. Muss man leider sagen, ja.
Shikova, Tatjana Maria gegen Maria Sakkari, also muss man ja fast in der zweiten Runde ohne deutsche Spielerinnen dastehen, ohne jetzt Angelique Kerber zu nahe zu treten. Aber erste Runde Grand Slam Turnier, das kennen wir nun in- und auswendig, wie schwierig das sein kann. Und dann noch nach so einer Pause, wo wir überhaupt nichts über ihren körperlichen Zustand wissen, das wird sehr, sehr spannend sein zu sehen, wenn sie dann über diese Hürde drüber ist. Auch da habe ich jetzt noch nicht weiter vorausgeguckt, aber klar, dann geht auch da alles, so offen ist das bei den Damen, aber Kanepi, ja, hat sie auch schon zweimal geschlagen, das ist allerdings eine Ewigkeit her, glaube ich. Die sind vor 12 Jahren schon mal aufeinander getroffen, 13 das erste Mal. Also die kennen sich gut, aber das ist in der Tat eine sehr gefährliche Auslosung. Ich weiß noch gar nicht, ob Jule Niemeyer schon das Hauptfeld erreicht
hat. Ja, hat sie heute ganz, ganz glatt 1-1 hat sie, glaube ich, gewonnen. Die dritte Runde. Wollte ich noch erwähnen. Das ist schön, also dass Niemeyer da wirklich die Qualifikation geschafft hat.
Genau. Auch ganz wichtig, da so ein Zeichen zu geben, weil wir da wirklich, wirklich dünn besetzt sind. Das ist jetzt keine neue Erkenntnis, aber es wird einem halt dann gerade bei den Grand Slam Turnieren immer wieder brutal vors Auge geführt. Und wenn du dann bei Petko und bei Angie mal in den Pass reinguckst, dann denkst du, okay, das könnten relativ triste Jahre werden, wenn da nicht was passiert.
Ja, und ich weiß ja nicht, wie die Qualifikanten aufgeteilt werden, aber Ashleigh Barty beginnt ja gegen eine Qualifikantin. Das wäre natürlich eine ganz interessante Aufgabe für Jule Niemeyer. Oliver, wenn du magst, Angie Kerber würde in der dritten Runde, glaube ich, auf Leyla Fernandes treffen. Da gab's ja was in New York City, wo ich sage, ein Match, das Kerber niemals verlieren darf. Aber wer bin ich schon, dass ich sowas sage? Ich bin zwar im Stadion gesessen, aber ich kann es mir bis heute nicht erklären, wie sie das verlieren konnte. Und dann ist sie aber auch auf dem Ast von Aryna Sabalenka, die du ja auch schon seit Jahren beobachtest. Und Sabalenka scheint im Moment das zu erfahren, was die Golfer unter Yips kennen. Die kann plötzlich nicht mehr aufschlagen. Hast du sie überhaupt auf deinem Zettel?
Ja und nein. Sabalenka, die Auslosung ist erstmal okay. Anne Lee ist auch nicht einfach in der zweiten Runde, wenn sie denn die erste übersteht, klar, sonst können wir ja nicht davon sprechen. Wondrushova ist auch da drin in diesem Draw, schon in der dritten Runde wäre das die Gegnerin. Aber wenn sie da durchkommt, dann sehe ich keine Gefahr, weder von Kerber noch von, wer könnte es sein, ja, weiß ich jetzt nicht. Also Leyla Fernandes. Ich finde das alles unglaublich schwer zu greifen, muss ich ganz, ganz, ganz ehrlich zugeben. Ich finde momentan unglaublich schwer zu sagen, wer da wirklich in Topform ist. Kommt Muguruza richtig durch? Kann Cornet ein Stolperstein in der zweiten Runde sein? Halep zuletzt hat sich ganz gut präsentiert, aber wenn Stevens in Form ist, wer weiß. Also Halep traue ich schon zu, dass sie die vierte Runde erreicht. Aber ich finde es echt kompliziert auch schon zu sagen, ob überhaupt wirklich Petkovic ausscheidet. Also ich finde sogar, dass sie gute Chancen hat gegen Krejcikova.
Oliver, heute 2-0 oder 0-2 gegen Garcia. Die Krejcikova...
Wer ist denn Garcia noch?
Naja, stimmt natürlich, aber doch immerhin ein Viertelfinale. Ja,
ja, aber das ist alles nur Vorbereitung. Ich fand, Petko hat nicht schlecht gespielt. Sie hat ihre ganz gute Ansätze, hat zum Teil auch gut serviert. Das muss Krejcikova erstmal bringen. Ja, also ich sehe da wirklich eine große Chance für ein Upset. Und traue Petkovic zu, dass sie Krejcikova schlägt. Aber klar, das ist natürlich, wenn man nach Setzliste Nummer 4 und so weiter, dann wissen wir alle, was Krejcikova spielen kann. Aber das ist nicht unmachbar. Und ansonsten ist es halt total, total offen. Wenn ich Azarenka sehe, der würde ich auch immer mehr zutrauen. Svitolina kann ich nicht einschätzen. Ich weiß nicht, könnt ihr die alle so gut jetzt schon zu Beginn des Jahres einschätzen?
Also Svitolina, wenn ich das sagen darf, bin ich ein bisschen enttäuscht, weil ich weiß ja, dass die mit Günter Bresnik und mit Graeme Office natürlich hauptsächlich da mit auf Teneriffa war. Und ich dachte, dass die mal richtig durchstarten wird. Dass die komplett fitter ankommen würden, vielleicht mit neuem Ansatz. Und sie ist sie, glaube ich, zweimal in der ersten Runde rausgeflogen. Also das ist schon, also ich kann da gar nichts greifen. Marcel, entschuldige, ich hatte dich unterbrochen.
Nee, ich hatte ja gar nicht richtig angefangen. Da war nichts zu unterbrechen. Ich wollte Oliver eigentlich nur recht geben. Ich finde es, das war die letzten Jahre vielleicht auch nicht anders, aber gerade bei den Damen unheimlich schwer zu sagen, in welche Richtung das gehen könnte. Ich finde es schon bemerkenswert, dass wir Ashleigh Barty alle relativ klar auf dem Favoritenschild haben. Also so deutlich hatte ich den Eindruck, war das bei den letzten Turnieren nicht. Auch wenn Naomi Osaka da jetzt in der Lage wäre, voll durchzuziehen, würde es mich eher überraschen. Aber kommt, was kann man da schon auf dem Zettel haben? Dass Sabalenka auf einmal gar keinen Aufschlag mehr reinspielt, hat auch keiner gesehen, dass die meist mehr mit sich selber zu tun hat als mit ihrer Gegnerin. Ja, okay, aber diese Art und Weise, das war natürlich auch verheerend. Und dann ist es am Ende auch egal, wer dann da auf der anderen Seite steht. Ja. Du dann, und jetzt bringe ich es nochmal, deinen Aufschlag so gar nicht spürst.
Ja, bitte, okay, gut. Ja. Leute, ihr macht mich fertig. Ja, klar. Und dann vor allen Dingen ist es ja so, dann löst das ja dann den Wahnsinn direkt aus. Ja, und dann ist natürlich, dann kommt, also das ist dann eine solche Abwärtsspirale, in der sie sich dann bewegt, dann kann dann, wie du sagst, das wurscht, wer auf der anderen Seite steht. Ich habe gerade nochmal geguckt, ich denke mir, wir sollten einiges erwarten von Rybakina. Hm. Ich finde, die hat einen extrem interessanten Weg, wobei ich Golubic, wenn sie weiterkommt, immer als gefährlich sehe, aber die Power von Rybakina auf Vor- und Rückhand und Aufschlag ist zu groß wahrscheinlich für Golubic, auch wenn die schon mir sehr gefallen hat. Im letzten Jahr schon war ja eine meiner Spielerinnen des Jahres sogar mit dem Schweizer Tennis da. Aber Rybakina hat einen schönen Weg. Auch Mertens sehe ich nicht als Stolperstein, wenn das so wäre. Von oben käme eventuell Konterweit. Auch das sollte sie packen. Also der würde ich einen relativ langen Turnierverbleib zutrauen, Rybakina. Und auf den Namen würde ich setzen. Badosa Tomljanovic ist ein ganz blödes Los für Paula Badosa, ja, die sonst auch ein bisschen marschieren könnte vielleicht, aber das ist ein Hammerlos für die erste Runde gleich mal. Ja.
Badosa heute Bencic geschlagen, steht jetzt im Halbfinale von Sydney, aber klar, die spielen am Samstag im Zweifel das Finale, müssen dann nach Melbourne und am Montag und geht's genau, los.
Ja. Und eben das, diese ganzen Vorbereitungsturniere, das zeigt doch in den letzten Jahren die Geschichte immer wieder. Wer da stark ist, hat Probleme dann beim Grand Slam Turnier direkt anschließend. Das ist leider so. Das kann eine Zeit lang funktionieren, aber wir haben 2 Wochen vor uns. Ne?
Also ja, das sagen, vor allem, wenn es dann in die zweite Woche geht. Ne? Also hin und wieder nehmen die dann ihren Schwung schon ganz gerne mit, aber dann ist auch ab Achtelfinale häufig der Tank leer. Also da, glaube ich, hätten wir statistisch etliche Belege, um das zu untermauern.
Ja, gut, erinnern wir uns dran, vergangenes Jahr, es war zwar bei den Männern, aber Jannik Sinner gewinnt über 3 Sätze, ich habe schon vergessen, gegen wen es war, dieses Turnier in Melbourne, das Vorbereitungsturnier, wohlgemerkt, und spielt dann, glaube ich, einen Tag später gegen Shapovalov, erste Runde, über 5 Sätze und war dann natürlich dann auch komplett fertig. Na gut, wir freuen uns. Wie gesagt, am Montag geht's los um 1 Uhr früh. Ich werde vielleicht um 1 Uhr 2 erst dazu stoßen, aber danach keine Minute mehr versäumen. Danke, Oliver. Ja, ich werde das einspielen.
Bist du so ein neuer Nachtmensch geworden oder ja, spürst du es nachts jetzt besser?
Ich spüre mich nachts deutlich besser in letzter Zeit und deshalb werde ich versuchen, keinen Ballwechsel zu versäumen. Danke, Oliver Fasnacht. Danke, sehr Marcel geile. Meinert. Das war's, die Big Show 542. Ein paar Dailies gibt's, die Sofa Quarterbacks, und nächste Woche am Donnerstag wieder die Big Show.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play ball!
Da ist gar nichts toll!